So, jetzt drücke ich nochmal Rekord. Jetzt habe ich Rekord gedrückt. So, die Mate ist warm. Kalt.
Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo Jan.
Hallo Jan.
Hallo Max, hallo Rob.
Hallo.
Dich haben wir vorhin auf der Straße getroffen und haben gesagt, du hast so einen Nerdbart.
Das stimmt sogar.
Hast du heute schon was vor?
Du kennst dich doch bestimmt mit Node aus.
Das ist einem Kumpel mal passiert. Der ist in die USA eingereist und hat auch einen Bart.
Ja.
Und die erste Frage war, sind Sie Programmierer? Und die zweite Frage war, welche Linux-Distribution bevorzugen Sie?
Okay.
Und Hannes mir so, ja.
Und wenn er Al-Qaida gesagt hätte, dann wäre er wieder rausgeschmissen. Ach, Hannes war das, okay.
Hannes, den kennst du ja da.
Ja.
Und dann meinte er, ja, ich habe früher mal Debian und dann Ubuntu und so. Und dann der Börder-Typ wieder meinte dann, ja, wir haben hier so ein Enterprise Red Hat wahrscheinlich oder so. Und da waren die gleich dicke Freunde. Vielleicht lasse ich mir auch einen Bart stehen, wenn ich mal einreise.
Das ist besser ohne. Die kommentieren sonst immer negativ.
Was kommentieren negativ?
Also, dass ohne Bart hilft. Generell US Border Patrol einfach so normal sein, wie es geht.
Ja, das sagt sich so leicht. Die machen ja immer Smalltalk mit einem.
Ja.
Das kann ich ja gar nicht. Kann ja nicht, also sie sieht doch meinen Pass, dass ich mit Smalltalk nichts am Hut habe.
Das sollte man eintragen, so ein Pass.
Es steht bei mir unter Nationalität.
Smalltalk-Hasser. Ja. Aber könnte wiederum die Sprache sein auch. Also ich meine,
das ist auch so der Fehler. Ich meine, wenn der Smalltalk macht, dann könnte ich natürlich einfach so tun, als würde ich gar kein Englisch sprechen. Das ist ja kein Kriterium, um da einzureisen.
Ich weiß nicht, ob das so gut kommt.
Wahrscheinlich haben die schon irgendwie eine Akte, wo drin steht kein Englisch und so. Und dann.
Du hast doch vorher den Zettel ausgefüllt, wo du immer sagen musstest, haben sie terroristische Bomben dabei.
Waren sie zwischen 33 und 45 beteiligt an der Verfolgung der Juden und so.
Nein. Stimmt, wer weiß, vielleicht in einem vorherigen Leben.
Jetzt. Ja, hoffen wir mal nicht.
Dann muss ich mal zu Vox, dann finden die das raus für mich.
Gibt's da so eine Sendung?
Ich glaube, da gibt's für alles eine Sendung.
Stimmt, es gibt für alles eine Sendung. Jan.
Hi.
Du hast nicht nur einen Nerdbart. Mhm.
Du hast auch die E-Mail-Adresse.
Die auch, ja.
Du hast die, stimmt, das war.
Da war ich schwer beeindruckt. jan@apache.org.
Ja, ich habe noch mehr.
Was hast du noch?
die war früher ruhmreicher, aber ich bin auch noch jan@php.net.
Ja, das war früher ruhmreicher.
Aber ist trotzdem sehr cool. Ich glaube, um 3 Wochen jan@mysql verpasst. Da ist dann Jan Kneschke, hat sich die dann gekriegt und der hat auch viel mehr Arbeit da geleistet, deswegen ist das schon besser so.
Und welche hast du denn gekriegt? Jan 2?
Nee, ich habe dann...
Grafik 3.
Turns out, dann habe ich da gar keine E-Mail-Adresse gekriegt.
Also, nee, dann will ich auch nicht.
Ja, nee, jetzt will ich nicht mehr. Und dann noch eine, ihr kennt ja noch alle MobileMe und man hatte diese me.com-Adressen.
Ja.
Und ich habe jan@me.com, weil in diesem Launch-Desaster gab es für 3 Tage lang die Möglichkeit, Usernamen, die kürzer als 6 Buchstaben sind, zu haben. Und da habe ich mir einen gemacht und jetzt habe ich jan@me.com.
Das ist nicht schlecht.
Die E-Mail-Adresse hat sogar einen Blog, weil alle Leute glauben, sie hätten auch diese E-Mail-Adresse oder tippen die einfach ein. Besonders Leute, die halt neue iPods oder so kriegen, die können da halt ihre E-Mail-Adresse eingeben und die geben halt irgendeinen Scheiß ein.
Ja.
Und das geht schön einfach und das klingt so, als wäre es nicht echt und dann kriege ich ganz viel tolle E-Mail und das Best-of ist halt auf so einem Blog. Das geht von hier Familienbilder bis zu wir müssen hier die Privatjets mal umparken. Das ist sehr spannend.
Wir müssen die Privatjets mal umparken?
Genau, das ist so eine Ranch irgendwo in Arizona.
Das nervt aber auch.
Ich liebe das, ist total gut.
Das sollte man mal so Leute, die glauben, dass sie eine E-Mail-Adresse haben, aber die nicht haben. Ich hab die E-Mail-Adresse, also das ist jetzt sehr, sehr uncool, aber winde@gmx.de oder .net oder... Ach komm, so uncool ist es jetzt auch nicht.
Das ist schon ziemlich uncool.
Also die nutze ich auch, also damals, als GMX noch in Ordnung war, da habe ich die halt irgendwann eingerichtet. Und da gab es irgendeinen Architekturprofessor, der muss die regelmäßig mal bei irgendwelchen Vorlesungen verteilt haben, dass man da die Hausaufgaben hinschicken soll. Ich habe regelmäßig Architekturhausaufgaben gekriegt. Und auch so Nachfragen.
Hast du die auch gemerkt? Ja. So hier 6 durchgefallen.
Sie haben offensichtlich von Architektur keinen blassen Schimmer.
Ja, das ist... ein schönes Phänomen. Leute, die ihre E-Mail-Adresse verteilen, aber nie überprüfen, ob sie auch funktioniert. Früher gab es doch dann auch so richtig Klagen drum, als mal irgendjemand seinen Name at t-online rausgeklagt hat.
Wow.
Das war irgendein Schüler, der hatte halt, der hieß genauso wie der. Und das war ein Rechtsanwalt und der wollte unbedingt die Adresse @t-online.de. Und dann hat er den Schüler verklagt. Und das Gericht hat gesagt, ja klar, natürlich. Und dann haben die wirklich von einer Sekunde auf die andere die E-Mail-Adresse entzogen.
Respekt, der hat alle Karma-Punkte schon verloren.
Und das um die Adresse at t-online zu haben, ich meine, das ist wirklich... Ja, also, was machst du bei Apache?
Apache, da kann man, also das ist so eine Organisation, da kann man so mitmachen als Freiwilliger.
Ach, da machst du freiwillig mit, für die E-Mail-Adresse?
Genau, nee, man kann da, das ist so, man, das ist halt nichts, wo man, die stellen einen nicht ein oder so, sondern die organisieren quasi nur Open-Source-Projekte. Das ist so eine Dachorganisation, wo man sagen kann, ich will ein Open-Source-Projekt haben und ich möchte gerne das unter die Verwaltung der Apache Software Foundation stellen. Und da habe ich eins von und deswegen kriege ich so eine Adresse.
Und das ist CouchDB?
Das ist CouchDB.
CouchDB. Das ist so diese Daten, also ja, Datenbank. Habe ich schon mal was? Nein, also das ist so dieses, das war so diese erste NoSQL-Datenbank so richtig, oder? Ja,
da will ich mich jetzt nicht mit den Historikern anlegen, weil als NoSQL plötzlich populär wurde, wollten alle die Ersten sein.
Ach so.
Aber wir sind, glaube ich, die Ersten, die nachdem wir machen alles mit PHP und MySQL oder Rails und MySQL, die mal sagen, hey, wir haben ja mal einen anderen Ansatz und das ist auch cool und dann kamen ganz viele andere auch plötzlich aus dem Buschwerk und sagen, hey, wir auch und irgendwann gab es dafür einen Namen und dann war das populär, aber ich glaube, wir waren so eine der ersten, die so mit dabei waren.
Ja.
Ich habe ja jetzt keinen Claim auf den Namen oder irgendwas.
Und du bist da, also was ist deine Rolle
denn? At NoSQL.
Nee, ach. Ich muss mal überlegen, was ist das nächste Coole, was ich dann haben will. Mal schauen. Aber was war deine Frage?
Was ist deine Rolle da drin?
Also so long story short. Das war 2006, das ist ja schon ein bisschen her, dass ich da angefangen habe. Und zu der Zeit habe ich so Web-Consulting-Krams gemacht und habe Leuten erklärt, wie sie ihr PHP und MySQL ordentlich machen können. Zum Beispiel, weiß ich nicht, kleine Firma hat einen Mitarbeiter, der das ganze Backend gebastelt hat und irgendwann müssen die halt Leute einstellen.
Okay.
Weil die populär werden.
Hier fährt gerade jemand mit seiner SQL-Datenbank vorbei. Dampfer.
Das muss ein Oracle gewesen sein. Sound her. Naja, auf jeden Fall, da gibt's halt so, wie man Programmierprozesse distributed macht, wie man Code auf mehrere Server verteilen kann, einmal auf der Application-Server-Seite, einmal auf der Datenbank-Seite und irgendwann ist das Datenbankoptimierung geworden und diesen ganzen Quatsch, den man da machen kann. Und dann habe ich irgendwann CouchDB gefunden und dachte, scheiße, wenn das klappt, wie die das da so sagen, dann habe ich bald keinen Job mehr. Ich lerne das besser schnell.
Okay.
Und
also diese Strategie, sich selber überflüssig zu machen.
Ja.
Um dadurch dann wieder nicht mehr überflüssig zu sein.
Genau. Das ist so. Das
ein Klassiker.
Ja. Ja.
Das machen nicht viele Leute.
Ich liebe das.
Ja, und die werden halt überflüssig.
Na,
ja, natürlich.
Da werden wir direkt ganz Meta. Ich habe sehr früh gemerkt, als ich noch in der Schule war und noch keine Idee hatte von Berufsleben oder wie ich mal Geld verdienen wollen würde und ob das überhaupt eine Option ist, war mir relativ schnell klar, dass ich muss irgendwas finden, was mich nicht schnell langweilt, was nicht immer dasselbe ist, sondern ich muss immer irgendwas Neues machen. Und dann habe ich mich irgendwann für Computer entschieden, weil ich da schnell gemerkt habe, da kann man ständig was Neues machen. Und da ist dieses sich selbst überflüssig machen, weil ich habe jetzt Datenbank skalieren kann ich jetzt. Next topic, please. So.
Also du kannst auch Datenbanken wirklich skalieren.
Das ist ja jetzt auch so eine Aussage, die Quatsch ist.
Du hast es gerade gesagt.
Ich verstehe. Das ist so wie NoSQL auch oder Big Data, wie es heutzutage das Buzzword ist, halt so eine Zusammenfassung von Dingsbums, aber ich kann so Web-Backend-Architekturen basteln.
Okay. Nee, aber CouchDB gab's schon, als du das...
Genau, CouchDB gab's schon. Da war aber einer, Damien Katz heißt der, Amerikaner, der hat sich hingesetzt und hat das gebaut. Und das war sein Projekt. So.
Das war so sein Hobby quasi.
Das war so sein Hobby, aber der hat sich... die Geschichte ist auch ganz spannend eigentlich. Der hat erst für IBM oder für Lotus gearbeitet, dann Lotus Notes. Das ist hinterher für IBM gewesen. Mhm. Das hat dann irgendwie ein Startup gemacht und hat in Boston gewohnt, hatte einen gut bezahlten Job. Der ist auch ziemlich clever und war deswegen auch wohl gut bezahlt. Und hat dann aber gesagt, ich habe keinen Bock mehr, hier für irgendwen zu arbeiten. Ihr könnt mich alle mal. Ich möchte mal mich hinsetzen und was richtig Cooles machen, was ich mir selber ausgedacht habe. Und dann hat er seine Familie genommen, ist zurück nach North Carolina gezogen, wo seine Frau und die Familien alle herkamen mit ihrer einjährigen alten Tochter.
Wo die Mieten vielleicht auch ein bisschen niedriger sind.
Als in Boston. Und dann hat er da sich gesagt, ich setze mich jetzt mal 2 Jahre hin und baue mal ein cooles Ding. Und das war erst so, ich baue ein verteiltes Dateisystem für Windows, weil das braucht man. Dann hat er sich die ganzen APIs durchgelesen oder hat damit angefangen und hat dann gesehen,
Das braucht man doch nicht.
Nein, das bräuchte man, aber die Literatur zu lesen, um das dann zu bauen, kann von einer einzelnen Person in der Lebenszeit gar nicht geleistet werden. Das geht gar nicht. Und hat dann davon abgesehen und hat weiter rumüberlegt und ist dann irgendwann zu Couch.tv gekommen. Hat aber sich 2 Jahre halt von seinen Ersparnissen quasi durchfüttern lassen. Und hat das dann irgendwann veröffentlicht.
Und das war dann so dieses Couch.tv ist dieses, dass man direkt JSON-Objekte in eine Datenbank schmeißen kann. Und
damals war das noch XML.
Ach so.
Das ist Dark History.
da reden wir nicht gerne
drüber. Ja. XML, das war dieses,
Da war das noch XML, aber man kann quasi statt irgendwelche Zeilen oder Datensätze oder das irgendwie in Tabellen aufteilen zu müssen, für die Zuhörer, ich wedel mit den Armen hier.
Tabellen.
Genau. Hat man so einen Datensatz, der in sich selbst vollkommen beschrieben ist und dann speichert man das als Entity in die Datenbank.
Und es ist irgendwie was noch was also so ich bin so also die was ich habe ja auch relativ früh dann probiert so ein bisschen mit Couch.tv irgendwie mal so ein kleineres Projekt umzusetzen und bin dann immer damit gerne, dass ich machen wir es halt doch irgendwie anders, also so weil so Abfragen sind schon, also man muss sich schon komplett umgewöhnen, sagen wir mal so. Es hat nichts mit dem zu tun, was man so, wenn man so sagt, ich kann SQL, das ist erstmal, sagt ja schon der Name NoSQL, dass das vermutlich eher unterrepräsentiert ist, aber so auch so diese ganze Denkweise, so dieses, ich lege Spalten an und lege Tabellen an und dann haben die Spalten und wenn, und diese Spalten müssen am besten von vornherein für alle Ewigkeiten fest sein, weil jede Änderung ist teuer und so dieses ganze Zeug und das ist alles plötzlich komplett flöten und man fängt sich aber wahrscheinlich genauso ein Rattenschwanz an neuen oder einen ähnlichen Rattenschwanz an neuen Problemen ein, oder?
Ich will jetzt das nicht Problem nennen, ich sag mal Features.
Ach so.
aber du hattest recht, am Anfang hast du das eine ganz andere Denkweise und ich habe das, wenn ich Leuten Couch.tv erkläre, dann ist das also so mal im Detail, wenn die mich dafür zum Beispiel im Einladen erklären, setz dich mal hier hin für ein paar Stunden und erklär uns das, dann ist eine Strategie, dass man erstmal vergisst, was man über Datenbanken weiß und so eine Phase des Unlearnings haben muss und so ein bisschen hinter die Konzepte von Datenspeicherung zu schauen und was mache ich da eigentlich, wenn ich einen Datensatz in eine Datenbank speichere und welchen Intent habe ich als Programmierer und wie kann ich diesen Intent oder diese, wie heißt das auf Deutsch?
Intention.
Danke. Wie kann ich das denn auch anders ausdrücken? Und dann erkläre ich denen, wie man das in Couch zum Beispiel machen kann. Ich hatte da, weil ich auch einen SQL-igen Hintergrund hatte damals, hatte ich dann mehrmals die Situation, dass ich dann mit Damien Kommunikation hatte und er, ich will das und das machen und wenn ich das in Couch machen würde, dann muss ich das jetzt so und so machen, das ist ja total scheiße, also ist Couch scheiße. Und er so, was willst du da eigentlich machen? Ja, so und so. Versuch doch mal so. Und hat halt mir einfach einen anderen Lösungsweg gezeigt, der Technologie entspricht und dann habe ich verstanden, ich kann gar nicht die Lösung, die ich aus SQL-Land weiß, da anwenden, sondern muss tatsächlich verstehen, was ich da machen will und auf die passenden Konzepte mappen. Aber ja,
Ja, und dann gibt's noch so Sachen wie Mongo ist der große Konkurrent, oder? Was ist so?
Da kann ich jetzt endlich mal öffentlich drüber reden.
Lange Klage oder was?
Spielt ihr gegen die Fußball?
Das ist so, sagen wir mal, zu der Zeit, als NoSQL aufkam, so 2009, da waren die noch nicht so groß, wie sie jetzt sind.
Ja.
Und haben sich so ein bisschen positioniert vom Messaging, so wir sind das bessere Couch.tv. Obwohl, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, haben die Datenbank nichts miteinander zu tun. Und wir wollten auch gar nichts mit denen zu tun haben, weil man hat ja so seine Prinzipien, ne, wonach man seine Software baut.
Ja.
Die sind alle nicht kompatibel mit denen, was die machen. Was die machen, ist auch cool, aber es gibt so einen Entscheidungsbaum halt. Und immer wenn wir rechts gehen würden, würden die links gehen. Und am Ende sind wir so weit, noch hier mal so eine Armspannweite im Radio, so weit auseinander. Also wenn man sich das genau anguckt, haben wir nichts miteinander zu tun, auch wenn man nicht ganz genau hinguckt, das sehr ähnlich aussieht. Und deswegen glauben viele Leute, dass die sind ja so ähnlich.
Also tatsächlich bin ich bis eben gerade auch davon ausgegangen, dass das nicht dasselbe ist, das war mir klar, aber dass es schon so quasi Dialekte im Wesentlichen dasselben sind.
Das Einzige, wo es ein bisschen Ähnlichkeit gibt, ist, dass du JSON oder JSON-ähnliche Datenformate in die Datenbank speicherst. Mhm. Aber da hört es dann auch schon auf.
Was sind so die gröbsten Unterschiede? Also
die benutzen zum Beispiel kein echtes JSON, sondern ein Binärformat, was nur die sprechen können. Die benutzen ein Binärprotokoll. Wir benutzen HTTP.
Um die Daten in die Datenbank zu bekommen.
Speichern. Ach, es gibt noch ganz viel anderes. Die haben CouchDB ist so gebaut, dass man das gut auf oder in einem Cluster oder in einem Rechnerverbund nutzen kann und hat wir haben so als Prinzip, wenn du auf einem Rechner anfängst und dann irgendwann auf zwei oder drei gehst, dann möchten wir nicht, dass irgendwelche Features kaputt gehen oder die nicht mehr benutzen kannst. Deswegen hat CouchDB nicht so viele Features wie andere Datenbanken, die zum Beispiel sagen, okay, wir laufen immer nur auf einem Rechner und dann kann man gewisse Annahmen machen über, wer Kontrolle über Speicher oder Datenbanken hat, die Daten aus der Festplatte hat und kann halt Features darüber bauen. Und dann die MongoDB-Leute bieten ganz viele Features an, sodass sich der Entwickler da glücklich fühlt und alles lösen kann. Sobald man dann aber versucht, auf mehrere Rechner zu gehen, dann gehen diverse Features flöten oder die Semantik ändert sich, wie irgendwas funktioniert, und das ist sowas, was wir halt nicht machen wollen.
Also ihr macht so dieses Skalieren über mehrere Rechner, über mehrere Server macht ihr sozusagen, ist bei euch von vornherein mit drin.
Das oder? Stimmt so auch nicht, aber wenn man das dann baut, also das kürze ich jetzt mal eben ab hier, dann kriegt man dasselbe Feature-Set und dieselben Semantiken, wie als wenn man auf einem Rechner ist.
Okay.
Und kann sich über dieses Clustering halt noch mehr Features dazu holen, wie wenn mal ein Rechner abschmiert, dann habe ich ein Backup und das wird automatisch gemacht und die Daten werden verteilt und ich kann mehr Daten speichern, als auf einen Rechner passen. Diese Sachen. Das ist so, ja, und dann gibt's noch so sehr halt unterschiedliche Philosophien und auch Umstände. Wir sind halt so ein Open-Source-Projekt und die sind eine Firma. So,
okay.
Und die haben, weiß ich nicht, inzwischen 100 Millionen Dollar Funding gekriegt. Und bei uns gibt es auch Firmen, die mit CouchDB mitarbeiten, aber wir haben jetzt nicht diese eine Firma, die diese eine Datenbank macht. Also wir haben da viel weniger Budget und Leute, die daran arbeiten können. Deswegen können wir auch, bewegen uns viel langsamer.
Mhm.
Aber das ist auch okay.
Und ihr, wovon finanziert sich das, so ein Projekt? Also wenn ich jetzt vorhabe, so, ich mach mal so ein Open Source Projekt und lebt man
max@apache.org.
Ja, nur um diese Adresse zu kriegen? @php.net, das kommt wieder, das wird wieder groß.
Ich muss mal gucken, ob die jeweils noch frei sind. Aber dann könnte ich ein gutes Wort für dich
einstellen. Aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt so ein Open-Source-Projekt starten. Also wovon finanziert ihr euch? Habt ihr da irgendjemand im Hintergrund, der die Apache Foundation, die bezahlt gar nichts? Oder?
Nee, die Apache Foundation die macht so ein bisschen Projektinfrastruktur, stellt so Technologie bereit, die man benutzen kann, wenn man möchte, so wie Source Control, Mailinglisten, so eine Sachen, eine Webseite, so ein Mirror-System für Downloads, dass man halt so binäre Downloads halt über die Welt verteilen kann, ohne dass man sich da einen Tod runterlädt. Also die finanzieren keine Entwickler, sondern das ist mal ein Sysadmin oder einen Anwalt, wenn das mal gebraucht wird.
Ah, okay, das ist ja auch zwar schon eine Menge wert.
Genau. Da können wir auch nochmal drauf eingehen später, über die Apache-Lizenz und warum das spannend ist und relevant ist.
Das kann man jetzt machen.
Aber jetzt machen. Gut, dann gehen wir dann später nochmal rein.
Ich wollte sowieso fragen, was für eine Lizenz
das steht. Die Apache Foundation hat auch ihre eigene Software-Lizenz. Das ist so eine Variante der BSD-Lizenz. Also macht was auch immer ihr wollt. Ihr könnt gerne zurückcontributen, ihr müsst aber nicht. Und ihr könnt das auch kommerzialisieren bis zum bitteren Ende. Alles, was ihr nicht dürft, ist den Namen irgendwie verwenden. Also ich kann jetzt JanDB rausbringen und das ist dasselbe wie CouchDB und kann sagen, das ist total geil und kann irgendwelche Features bauen, die ich nicht Open Source mache, und ich darf alles machen einfach und das verkaufen und verhökern. Ich darf nur nicht sagen, das ist jetzt Jans CouchDB.
Das geht nicht. Also nur der Name ist geschützt bei einer Apache-Lizenz, okay.
Genau.
Bei einer BSD-Lizenz kann man tatsächlich auch den Namen verwenden? Oder also das wusste ich gar nicht.
Nee, da wird das nicht, das wird dann nicht enforced. Beziehungsweise das ist es dann nicht Teil der Lizenz.
Okay.
Also das sieht die Lizenz nicht weiter vor. Oder weiß ich jetzt im Detail auch nicht, sagen wir mal.
Also bei Firefox weiß ich ja, also bei denen ist ja wirklich das Einzige, was bei denen geschützt ist, quasi durchs Markenzeichen, ist der Name und das Icon und also so dieses ganze Zeug. Und
aber die sind ja auch Triple License, hast du nicht gesehen.
Okay, das.
Also es gibt so Bereiche des Projektschutzes, die einfach von gewissen Lizenzen nicht abgedeckt werden. Sowas wie, weiß ich nicht, bei manchen darfst du sogar den Originalautor wegnehmen. So, bei anderen musst du, okay, hier muss der Autor muss noch irgendwie da stehen. So, wenn du das macOS hochfährst, dann siehst du da immer noch die Regents of Berkeley University, weil es ein BSD ist und das muss da halt drin stehen, obwohl das halt keine Copyleft-Lizenz ist.
Ja.
Der Trick bei der Apache-License ist jetzt, das sogenannte Patent Clause, also die Patentklausel, die besagt, wenn ungefähr Handwavy, alle Anwälte, jetzt bitte mal die Ohren zuhalten.
Dieser Podcast
ist also hat sich jetzt niemand das Ohr zugehalten.
Wenn ein Unternehmen eine Software verwendet, die unter Apache-Lizenz steht, dann darf diese Firma nicht individuelle Entwickler, die gegen Patente dieser Firma verstoßen, absichtlich oder nicht, dürfen diese Entwickler nicht verklagen. Heißt zum Beispiel, wenn Microsoft benutzt den Apache Webserver halt auch irgendwo zum Beispiel, und ich, die haben auch bestimmt Patente im verteilten System und Datenbanken und hast du nicht gesehen, wenn ich jetzt unwissentlich irgendwas implementiere in CouchDB, was deren Patent verletzt, dann dürfen die mich nicht verklagen.
Obwohl auch, sie nur Apache Server verwenden.
Genau, das ist über die Lizenz und nicht über das, also das Produkt. Mhm. Und die Apache Software Foundation würde mir dann halt auch rechtlich beistehen, falls sie es trotzdem machen.
Das ist natürlich ganz geil. Genau. Also so, verstehe ich jetzt richtig, jede Firma, die wenn ich meinen Quellcode unter die Apache Lizenz stelle und eine Firma ankommt und mich wegen Patentverletzung verklagt, in diesem Produkt,
ja.
Und dann sagt Apache, okay, ihr habt da irgendwo den Apache-Server laufen? Nee?
Nee, an der Stelle, du kannst das halt auch so machen und du müsst, also wenn du das individuell bist und du bist kein Apache-Projekt, dann darfst du natürlich auch dein Projekt unter die Apache-Lizenz stellen, dann bist du aber nicht unter dieser, unter diesem Schirm der Apache-Software.
Okay.
Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Das heißt, du müsstest deinen eigenen Anwalt bezahlen und könntest sagen, hier, die sind jetzt, dieses die Klausel, du musst das durchkämpfen. Wenn du aber ein Apache-Projekt
bist. Aber immerhin, sozusagen, die Lizenz verbietet es, diesen, in dem Fall dann IBM, Microsoft, wer auch immer, böse Patentanwaltsfirma, die ja im Wesentlichen alle Webseiten haben. Das ist ja lustig.
Das ist der Trick. Alle benutzen irgendwo Apache-Software. Also auch die ganze Java-Geschichte, Android, das alles, da steckt alles Apache-Software drin.
Geil. Okay. Das klingt tatsächlich spannend.
Ja, das ist so für den kleinen Entwickler aus Berlin sehr interessant. So, dass da jetzt nicht ein Oracle kommen kann und mir auf den Deckel haut.
Ja.
Weil die könnten mich ja out of existence suen, wie der Engländer sagen würde.
Das würde ihnen wahrscheinlich auch sehr, sehr leicht fallen.
Genau, das machen die wahrscheinlich auch jeden Tag 10 Mal, aber dürfen die halt ihren dann nicht.
Aber machen wir uns nichts vor, die Chancen, dass wenn sie auf einen zukommt und dass ich dann sage, hey, ich habe hier meine Apache-License, dass ich die dann in die Luft halte, das ist auch eher ein dünnes...
Ja, aber ich kann dann sagen, also in meinem Fall kann ich dann eine E-Mail schicken an legal@apache.org und sagen, hier Jungs,
auf ihn mit Gebrüll.
Hol die Heugabeln und Fackeln.
Ja.
Wir machen jetzt Oracle nieder.
Okay.
Ja.
Und ist dir das schon mal passiert?
Nee. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es da mal einen Fall gab oder nicht, aber hat sich auch über 10 Jahre lang entwickelt, seit Mitten der 90er bis irgendwie 2004 war, glaube ich, die letzte Revision der Lizenz, dass sie das alles mal durchgedacht und durchgespielt haben, sodass es auch so legally watertight ist, dass keine Firma auf diese blöde Idee kommen würde, das auch zu machen.
Okay, also es ist, bisher musste sich diese Lizenz noch nicht vor Gericht beweisen.
Gute sozusagen. Frage, da bin ich jetzt überfragt. Kann sogar sein, dass das schon mal der Fall war.
Okay, cool. Das ist. Aber ansonsten gilt nicht die Apache Foundation so ein bisschen so als das als der Ort, wo Open Source Projekte hingehen, um zu sterben, so wie das SourceForge.
Genau. Das ist ganz cool. So, wenn man das so lustig schnippisch von Hacker News kennt,
ja.
Das ist ein guter Tweet, so sagen wir mal. Ne? Und für eine Zeit lang, wenn man so drin steckt, dann kann das teilweise auch so ein bisschen frustrierend sein. Aber wir haben jetzt im letzten Jahr so als Projekt auch festgestellt, wir haben die Software Foundation nicht so ganz verstanden. Turns out und jetzt haben wir so eine...
Also woher kommt denn dieses Image?
Achso, das Image kommt, weiß ich nicht. Es ist sehr viel Konsens basiert, sehr viel auf Mailinglisten diskutieren. Die meisten Projekte sind noch auf Subversion und dann das Versionskontrollsystem muss auch auf Apache-Software sein. Das mit GitHub zu machen ist schon schwierig. Das sind wir jetzt, das machen wir jetzt halt auch. Aber
okay.
Die Canonical Source ist immer noch bei Apache und der Standard Source-Browser da ist total scheiße und wir können zwar Pull-Requests über GitHub annehmen, aber das ist nicht so ganz native und Issues müssen auch über Jira gehen und das stimmt jetzt auch alles gar nicht mehr. Wir könnten das auch alles ändern, wäre nur schwierig und man muss halt sehr viel Politics sagen.
Also man kriegt diesen Stack hingelegt und das ist so das Firmen, also so ein bisschen
genau.
Der Firmen-Stack und wie das halt so ist in so einer
großen Firma. Und das ist die betreiben das halt für einen und die machen halt Security-Patches und das läuft und das ist auch ganz gut so, aber wenn man sich mal mit Node beschäftigt hat und so dieses sehr rapid GitHub Community Building gesehen hat, dann ist das so sehr langsam.
Okay, Hipster.
Ja. Wir haben dann aber von unserem Projekt, also CouchDB ist das erste Git-Projekt bei Apache gewesen. Wir haben das so pioniert, dass die auch Git machen können, dass wir einen ordentlichen Git-Mirror haben, dass die Entwickler Git nutzen können, weil ich konnte dann irgendwann Subversion nicht mehr sehen.
Das glaube ich.
Das hat auch ganz gut funktioniert und jetzt gibt es eigentlich schon 20 Projekte, die das machen. Die meisten neuen Projekte, die bei Apache anfangen, die kriegen auch direkt Git. außer die sind schon Observer-Version und sind darauf halt eingespielt. Da gibt's ja auch mal ganz viel Infrastruktursoftware, die dann hier Post-Commit-Hooks, hast du nicht gesehen, das muss auch alles angepasst werden. Das war bei uns halt minimal, deswegen ging das schnell. Warum die Leute, die, also warum, der Tweet ist gut, ne?
Ja.
Dass dass man da Projekte sterben lässt. Dass da aber nicht viel dran ist, ist halt auch ganz cool. Dass da so eine Dimension gibt, die den meisten, na, ich will nur mal schnell meine Software von GitHub laden und mir meinen Require hier anstoßen, nicht sehen. Eins der größeren Projekte, die wir mit Couch früh gemacht haben, war 2008 mit der BBC. Da ist Couch auch immer noch im Einsatz unter BBC Co. UK.
Mhm.
Da ist diese Verteilung und Datensicherheit sehr wichtig, die wir haben. Und die setzen sehr viele Apache-Software ein, weil die wissen, die Kontrolle des Projektes passiert auf einer öffentlichen Mailingliste, wo keiner, also man kann auf der einen Seite nicht irgendwie geheim irgendwas machen, sagen wir mal auf anderen Kanälen irgendwie absprechen, wir machen jetzt das und das und dann passiert mit dem Projekt irgendwas und man wusste vorher nicht Bescheid. Man kann also die Entwicklung in Realtime verfolgen und weiß dann auch so, okay, jetzt sind hier schon 2 Jahre keine Commits mehr gekommen, das wird jetzt tot sein. Mhm. Oder man sieht, okay, die gehen jetzt in eine neue Richtung, darauf müssen wir uns jetzt einstellen oder ja, läuft alles klar. Das ist also sehr öffentlich und für so, sagen wir mal, Enterprise-Kunden wie die BBC, die wollen so eine Projektstabilität halt sehen,
mhm,
und auch Einblick darin haben. Und was noch ist, dass diese Apache Software Foundation, die nennen das Level Playing Field, oder wir nennen das Level Playing Field, dass da keiner hinkommen kann und sagt so, ich dominiere jetzt das Projekt, weil ich habe entweder das meiste Geld, ich kann die meisten Entwickler bezahlen. Das geht halt immer über Individuen, die vielleicht dann auch für eine Firma arbeiten können, aber ultimativ kann das Projektmanagement nur von so einer Diversified Group passieren, dass dann nicht eine Firma zum Beispiel sagen kann, hier so, wenn IBM jetzt 20 Leute einstellen würde, die an CouchDB arbeiten können, dann hätten die trotzdem nicht das Recht, quasi
die Richtung vorzugeben.
Also der eine, dass ich dann aus Berlin oder weiß ich nicht, wir haben so einen sehr coolen Contributor aus Paris, der independent ist und auch sehr stolz darauf ist und da auch immer so diese Flagge hochhält, so hier, ne, ich habe halt auch, ich habe hier genau dieselben Rechte wie jemand, der hier gerade, weiß ich nicht, dick Geld auf dem Konto hat. Das ist so ein Level-Playing-Field halt, da kann keiner dominieren. Und das ist auch sehr wichtig für diese Long-Term-Stability für so ein Projekt.
Also so diese Kriege, die man gerade so bei WebKit so ein bisschen jetzt so erahnt im Nachhinein, so dieses Apple versus Google und jeder probiert da so viel Macht wie möglich reinzuschmeißen. Das ist, wie wird das ausgeschlossen? Also
es gibt erstmal halt alle Diskussionen sind weiterhin auf der Mailingliste. Mhm. Es wird von die Leute, die dran arbeiten, sind als Individuen da gesehen und dann wird auch disclosed, wer für wen arbeitet und
okay. Dann
ist relativ auch transparent zu sehen, welche Interessen da verfolgt werden. Apache vertritt auch dieses Modell der Mützen tragen, nennen wir das. Also welchen Hut man gerade trägt. Bin ich jetzt gerade einfach nur CouchDB-Committer oder bin ich jetzt Vertreter meiner Firma oder welche Interessen vertrete ich gerade, dass man das auch so sehr in Diskussionen quasi so. Ich persönlich denke jetzt das, aber für meine Firma muss ich das hier jetzt vorschlagen. So, das ist eine nicht unübliche Formulierung in Diskussionen.
Okay.
Und dann gibt's da drüber, also über diese Menge der Committer, das Project Management Committee, das klingt schon wieder sehr boring.
Ja.
Das sind aber, es ist eigentlich nur so eine Gruppe von, so ein Subset von den Leuten, die am meisten aktiv sind, die sich um die Gesundheit des Projekts kümmern. Und das sind so die, wir sind so die Schnittstelle zwischen dem Projekt und der Software Foundation, die auch nur so ein Board of Directors hat, die sich monatlich treffen und sich immer Reports von den Projekten anschauen und sagen, haben so Kriterien. Ist das Projekt noch gesund? Kriegen die neue Committer, machen die Releases, so diese ganzen Sachen, um zu gucken, dass das Projekt auch weiterläuft. Und dieses PMC, nennen wir das, das darf auch keine Firmenmehrheit von anderen Leuten haben, die in einer Firma sind.
Okay, also das ist so quasi, da wird dann sichergestellt, dass das halbwegs ausgeglichen ist.
Diese Gruppe hat innerhalb der Regularien der ASF quasi Final Say.
Also, okay.
Und
also was die entscheiden, das steht
genau,
dann auch.
Genau, für 99% der Entscheidungen ist halt die Dev-Mailing-Liste, da kann jeder sagen, hier, das ist meine Meinung und dann gibt's so ein Voting-Procedure für, wenn man sich mal nicht einigen kann und dann gewinnt halt, dass wer am meisten +1 kriegt. Und wenn das aber dann trotzdem noch doof ist, können wir vom PMC auch noch sagen, das geht so nicht. Und dann zählt unsere Stimme.
Okay, falls das jetzt hier ein bisschen, ist ein bisschen windiger, als wir dachten, hier draußen. Und aber ich glaube, das kann man auch gut hören.
Ich glaube, noch müssen wir nicht umziehen.
Noch? Nee. Ach, ich sehe das super aus. Ja.
Datenbank-Nerdery. Jetzt haben die meisten bestimmt schon wieder aufgehört.
Nein.
Und dann das zweite, wo du jetzt, also ich habe dich so kennengelernt, dass du auch so eben PHP, wir sind ja so bei, wir haben beide so ein bisschen PHP Hintergrund und
ich gar nicht.
Können jetzt hier mal so eine kleine Selbsthilfegruppe machen. Wobei du bist von weg, oder? Auch du bist runtergekommen.
Ja, ich programmiere nicht mehr viel in PHP. Es war für lange Zeit noch, nachdem ich quasi so aktiv aufgehört habe, noch so diese Go-To-Sprache. Ich muss mal eben ein Skript schreiben. Ich nehme mal PHP, weil da kenne ich die API rückwärts und kann das einfach schnell machen. Da bin ich, glaube ich, jetzt auch schon von weg, schon ein bisschen länger. Ich treffe mich aber mit den Leuten noch aus der Community. Die sind, da gibt es teilweise ganz großartige Persönlichkeiten, die ich dann regelmäßig auch noch treffe und das ist sehr cool. Also da gibt es auch noch Freunde von früher, sagen wir mal.
Die noch nicht weg sind.
Genau.
Also hin und wieder fährst du, so über Weihnachten fährst du hin und wieder mal hin und guckst.
Nee, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber wir sehen uns dann auf verschiedenen Konferenzen oder so wieder, auf irgendwelchen Meetups wieder. Und dann ist es schön, die halt auch wieder zu
sehen. Ja, ja. Und du bist jetzt aber auch so hardcore bei Node mit. Also ich habe laut mich bei Twitter über Node beschwert, weil ich gerade in so einem wirklich, ich probiere so ein Bare Metal Projekt zu machen und nimmt das macht natürlich eine Note
richtig nah an der Hardware.
Nee, also es ist so ich will eine Lampe
Hacker News.
Ich will eine Lampe programmieren und das ist halt es ist eine längere Geschichte. Ich habe den Lichtschalter zu meinem Todfeind erklärt. Man braucht so Todfeinde im Leben und ja. Lichtschalter ist, glaube ich, ein ganz guter Kandidat dafür.
Der Arsch.
Und ich will einfach den Lichtschalter ausrotten aus diversen Gründen und das soll halt, Licht soll einfach da sein, wenn ich es brauche und weg sein, wenn ich es nicht brauche und es soll nicht dieses An-Aus sein, was einfach nervig ist, sondern es soll so ein immer genug Licht, also sozusagen auch nicht nur an aus, sondern auch die Menge an Licht.
Du willst dieses Ambient Lighting vom Mac oder vom iOS halt auch für Real Life haben.
Ambient Lighting?
Was? Na, die Bildschirmhelligkeit oder eine Tastaturbeleuchtung, die stellen sich ja der Umgebung an.
Ja, genau sowas. Aber auch so, ich finde zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, das ist, wenn ich zu Hause abends auf der Couch liege und ich gucke ins iPad und dann sehe ich, dass meine Freundin daran kommt, dass die Katzen zur Tür rennen. Und das ist einfach so, das ist so, sie braucht nicht klingeln, das ist nicht so dieses laute Schrille, das ist nicht irgendeine blöde Push-Notification, die irgendwo aufpoppt, sondern es ist so ein diskreter kleiner Hinweis, der so beiläufig auffällt. Und genau sowas hätte ich gerne für auf einer technischen Ebene. Also
dass wenn du einen Tweet kriegst, dass dann dein Raum grün wird.
Sowas in der Richtung. Also sowas so dieses, man könnte ja so, also dass das Licht abends sich, also wir kennt ihr sicherlich auch das Problem, man sitzt als Pärchen mit jeweils seinem Laptop oder seinen Geräten auf der Couch rum und es wird später und irgendwann stellt man fest, Mist, es ist schon wieder eins und eigentlich wollten wir seit 2 Stunden im Bett sein und alles viel zu spät geworden. Einfach.
Das habe ich noch nie erlebt.
Nicht? Okay. Also ich kenne das Problem. Und da zum Beispiel einfach eine Lampe zu haben, die einfach so 23 Uhr anfängt, das Licht so ein bisschen runter zu faden.
Und die Stühle hochstellt.
Und
die Musik ein bisschen aufdreht.
Genau. Ja, und so, der muss ja nicht gleich die ganz harte sein, aber so subtile Zeichen schickt, so übrigens, ist jetzt wäre eine ganz gute Gelegenheit, doch mal irgendwie sich langsam darauf vorzubereiten.
Ich könnte auch das Internet langsamer machen.
Stimmt. Das wäre nochmal was.
Ich meine, das macht ja bald die Telekom für dich. Machen wir nichts vor. Ja.
Wobei mich ja sowas dann doch eher in den Wahnsinn treibt, als mich in eine Schlafstimmung zu bringen. Aber
wir haben hier gerade Mathe-Verwirrung.
Wir haben hier große Mathe-Verwirrung. Also eines läuft.
Ich kann sein, dass ich vorhin mal deine genommen habe, als du dachtest, du hättest meine gehabt und dann hatte ich meine aber hier.
Ach so, war doch meine Mathe die ganze Zeit über. So.
Die habe ich jetzt schon ausgetrunken.
Gut.
Wir müssen mal hier so. Kann uns nicht ein Hörer mal so wärmer stricken, so Club Mathe wärmer?
Oh, das war ja was Feines.
Fabienne kann uns die bestimmt. Die macht die ja.
Also Fabienne die Mathe wärmer?
Ja, Fabienne hat Mathe wärmer.
Ah, okay.
So zweischichtige.
Ich glaube, ich habe da mal einen von gesehen, so einen Prototypen zumindest.
Ja, tust du um die Flasche und kannst deine Hand mit reintun, die Mate bleibt kalt, deine Hand bleibt warm.
Toll.
Ja.
Das ist alles schon gelöst, die Probleme.
Ja.
Geil.
Auf jeden Fall wollte ich diese Lampe, wollte ich mit Node bauen, so einen Prototypen davon, wollte ich da so einen Raspberry Pi dran, jetzt werde ich wahrscheinlich doch direkt auf ein Arduino packen einfach und gut ist, so einen Raspberry Pi ranpacken und dann Node und dann wollte ich gerne das. Muss man ja, also so verschiedene, ist schon nicht so trivial, also so dass verschiedene Signale reinkommen und dass man so sagt, zum Beispiel ein neuer Tweet ist so, die Lampe wird kurz rot. Und Aber eben dieser andere Effekt, wenn es 22 Uhr ist oder 23 Uhr, dann fadet die Lampe langsam aus. Und das muss natürlich auch irgendwie zusammengerechnet werden. Also es muss ja, wenn sie gerade beim Faden ist, muss ja trotzdem noch irgendwie rotes Licht kommen und weiß der Teufel was. Und darum habe ich gedacht, okay, auf der einen Seite kann ich halt über einen seriellen Port kann ich diese Lampe ansprechen. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich aber, hätte ich das auch gerne im Browser laufen, damit man einfach so verschiedene Fälle durchtesten kann und gucken kann, ob das irgendwie Sinn macht, was ich da jetzt gerade produziere. Mhm. Und darum wollte ich gerne so JavaScript auf der einen Seite in Node laufen lassen, aber auf der anderen Seite denselben Code, den exakt identischen JavaScript-Code auch im Browser und auf dem Server laufen lassen. Und dachte so, naja, das ist doch, wofür dieses Node gemacht ist. Das ist doch die kleinste Übung. Ja. Stellt sich raus, es ist
die Annahmen immer.
Fünf Stunden später und ich bin immer noch bei null. Und
hast du deine Lampe doch in PHP gemacht?
Ja, ich meine Lampe doch in PHP gemacht. Nee. Und hab dann so angefangen und es gibt dann ungefähr 4000 Projekte, die irgendwas in der Richtung machen und keins davon macht das so hundertprozentig und man findet irgendwelche Anleitungen, die dann aber für die entsprechende, ich glaube Browserify oder sowas war eins der Tools, was aber für die Browserify-Version von letzter Woche war und natürlich funktioniert das nicht mehr, weil bei Node die APIs, die ändern sich ja wirklich.
Wo lebst du denn?
Ja, das ist. Es war wirklich letzte Woche. Es war wirklich letzte Woche.
Natürlich war es letzte Woche.
Es war wirklich so, dass ich ein Tutorial von, was eine Woche alt war, ausprobiert habe und da in der Zeit war halt Version 0.2 rausgekommen und dann hätte ich jetzt auf 0.1 weiterhin aufsetzen. Aber man will ja auch nicht direkt auf so einem sterbenden Ast anfangen. Also das ist ja. Und das hat mich dann halt so ein bisschen aufgeregt und daraufhin hast du dann nicht irgendwie zu Wort gemeldet und hast auch gesagt so. Ja, nee, ist alles toll.
Ja. Nee, ich wollte das ist ja so eine, sagen wir mal, die Kehrseite der Medaille ist, was du erlebt hast.
Das, ja, klar.
Das ist teilweise noch sehr Inkompatibilitäten gibt innerhalb der Library-Geschichte und bis vor, sagen wir mal, anderthalb Jahren auch im Node-Core tatsächlich sich wöchentlich Core-APIs geändert haben. Das ist zum Glück vorbei.
Der scheint jetzt gerade relativ stabil zu sein, ne?
Ja, das haben die halt auch als Problem angesehen und haben so eine, sind eigentlich ganz clever, die haben so eine API-Stabilitätsskala in die Docs eingebaut und gibt so 1 bis 5. Und wenn du eine API mit 5 hast, dann weißt du, die bleibt jetzt so.
Okay.
Auch für immer. Und okay. Wenn es mal irgendeine neue API gibt, dann ist das halt Modulname 2. Also es halt so, halt gibt es neuen Modulnamen quasi. Mhm. Und wenn du halt 1, 2, 3, 4 hast, dann kann sein, dass sich noch was ändert. Und je nachdem, wie niedrig es ist, dann kann sich das auch noch substanziell sehr ändern. Das hat jetzt im Core aber aufgehört.
Und 1 heißt, ändert sich noch, während du es liest. So Modulstabilität oder...
Ja, genau.
Okay.
Das ist quasi schon out of date.
Also Quantum API.
Ja, genau. Weil das erlaubt halt dann so Stabilisationsphase und nicht so dieses, ja, wir haben es jetzt in Core committed, deswegen können wir es nie wieder ändern und müssen jetzt mit den Fehlern leben, was man so...
Ja, natürlich, das also es ist ja, sie waren ja auch immer sehr radikal da beim Wegschmeißen und sagen, nee, das ist dann halt instabil und findet euch mit ab und wir machen erst, wenn wir eine gute Lösung haben, dann bleibt es auch stabil. Genau. Macht ja auch Sinn, aber es kann als Entwickler sehr, sehr frustrierend sein.
Genau. Da würde ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das noch öfter nennen werde jetzt, aber verhältnismäßig zu, wenn man sich so Programmierplattformen anguckt, ist es noch sehr Early Days für Node.
Mhm.
Also das ist so PHP war 1999, Perl noch früher. Da hab ich gar keine. Jetzt kommt hier tatsächlich Käse.
Oh mein Gott.
Dankeschön.
Ich habe doch gesagt, dass es keinen gibt. Vielen Dank.
Dann essen wir den jetzt mal auch nicht.
Ich kann da keine Versprechungen machen.
Geil.
Der riecht aber gut.
Ja.
Und auch bei
mein Mikro ein bisschen.
andere Projekte sind halt auch schon viel länger dabei und hatten auch sehr viel mehr Zeit, sich da quasi.
Der ist auch noch warm.
Oh Gott. sich da so eine Stabilität zu erarbeiten. Das hat Node einfach noch nicht. Gerade auf der anderen Seite ist dafür die Zeit, die es jetzt schon da ist, ist schon sehr viel passiert. Also das ist schon sehr beeindruckend zu sehen. Also man sieht da sehr viel, zumindest weiß ich nicht, in meine subjektive Wahrnehmung ist, dass sich Node viel schneller bewegt als alle anderen Programmierplattformen, die ich so bisher beobachtet
habe. Ich habe auch ein Node-Ding. Wie nennt man das?
Modul.
Modul. Dass ich nicht warte.
Das macht man so.
Okay, das macht man so. Das ist bei Version 0.0.1 und da bleibt es auch.
Mhm. Immerhin eine stabile API.
Ja. 5. Stabilität 5.
Tot.
Aber das war so eine... so ein C++, das erste Mal, dass ich in meinem Leben C++ geschrieben habe.
Ui.
um halt so ein Binding in eine C-Library zu schreiben. Mhm. Und das ging eigentlich ganz gut vor der Hand. Mhm. Also das würde ich wieder machen. Ja. Das ist auch, also ja. Läuft. Würde ich auch als Pro ansehen von Node durchaus. Das ist, also wie gesagt, ich habe noch nie C++ geschrieben. Es ging ganz einfach.
Ja, das stimmt. Dieses APIs, da sind die sehr, also sowohl interne als auch externe APIs, die richtig machen, da sind die sehr fixiert drauf. Das halt ordentlich hinzukriegen, gute APIs zu bauen, die Leute verstehen, die natürlich sind.
Und dann ändert man das halt auch lieber ein paar Mal, bis man es richtig hinbekommen hat.
Genau.
Das macht natürlich Sinn. Also ich habe, was ich gebaut habe, ich habe, was ich jetzt, also das letzte, was ich jetzt gemacht habe, das war so ein PHP-Projekt, was ich, und zwar ein Cronjob, der auf meinem Server regelmäßig läuft und die neuesten von meinem kennt ihr Put.io, den Dienst, also dieses so ein Torrent-Service.
Kann ich dein Skript haben?
Ja klar, das ist github.com/343 Max. Also und das synkt das dann einfach runter, das ganze Zeug,
Ja, das wollte ich auch schon mal bauen.
In ein lokales Verzeichnis und löscht das dann oben vom Server weg. Und wenn man seine Ubuntu-Distribution dann in TV-Show-Ordner packen möchte, dann sortiert das die da auch automatisch ein. Ja, sehr gut. Und jetzt hier kam gerade eine neue Folge Ubuntu raus, die habe ich mir auch gleich mal angeguckt. Was war es? Rapid? JackRabbit oder so?
Nee.
Ja, muss nur die Endung .mkv haben. Keine Ahnung. Ja, okay, auf jeden Fall macht das diesen Sync. Und das hatte ich ursprünglich als PHP-Skript gebaut, genauso wie du quasi als erste Go-To-Sprache. Und mach das mal. Und jetzt haben die irgendwann ihre API, ihre erste Version, haben die offensichtlich noch kaputter gemacht, als sie vorher schon war. Und ging jetzt gar nicht mehr. Und dann habe ich jetzt beschlossen, das Ganze jetzt nochmal vernünftig auf die neue API 2.0 da aufzusetzen, die dann auch viel schneller und toller und alles besser ist.
Sowieso.
Und hab dann auch erstmal angefangen, mit PHP zu machen. Und dann war da aber so mit OAuth, wobei so schlimm war es gar nicht. Man muss ja einfach nur den Token irgendwo hinten dran schmeißen. Ich dachte, also man kriegt, wenn man, die sind schon schlau, wenn man bei denen eine API, also man, um die API zu nutzen, muss man eine App anlegen. Und dann kriegt man erstmal auch einen validen OAuth 2 Token, den man direkt einfach irgendwo reinschmeißt und alles ist gut. Also ich hatte jetzt gedacht, dass das, dass die dann auch Wert drauf legen. Gibt's ja so bei OAuth diese ganzen Dreck mit, dass ein Key verfällt nach einer Zeit und dann ist der nicht mehr gültig und dann musst du dir einen neuen holen und dann diesen ganzen Ballatsch da in PHP. Es gibt bestimmt auch tolle OAuth 2 Bibliotheken in PHP, auf irgendeinem Planeten, aber, ja, auf jeden Fall habe ich dann geguckt, ob ich irgendwo was finde, was diese API nutzt, diese Put.io API. Und dann habe ich was in Python gefunden und was in Node. Und dann, dann doch Node. Und bin erstaunlich schnell zum Ziel gekommen. Also es hat flutschte ziemlich gut. Macht alles Spaß. Also es ist, habe auch noch ein Pull-Request, weil die API hat selbstverständlich nicht funktioniert. Sondern die hat einfach, wie hat die, genau, die hat irgendwie, wenn sie einen Post gemacht hat, dann hat sie pauschal die Parameter falsch reingepappt. Hm. Also hat sie dann noch per Get hinten dran gehängt und nicht per in den Body geschrieben. Das hat alles soweit funktioniert ganz hervorragend. Also es ist so, macht echt so als Sprache viel Spaß.
Ja.
Was keinen Spaß macht, ist Etherpad. Warst du mal im Etherpad-Code dran?
Nee.
Das ist so, es ist auch bei Apache, warum kommst du jetzt so drauf?
Nee,
es ist ein Node gebaut.
Ach so, okay.
Also Etherpad Lite ist ja so die aktuelle Version.
Okay, nö.
Und
ja, das ist auch ganz spannend. Da ist, ich weiß jetzt ja nicht, wie der Code aussieht, aber die Node-Community ist auch sich noch dabei am Finden, wie man am besten Node programmiert.
Mhm.
Und da gab es jetzt auch im letzten Jahr so im Kernteam oder in den höheren Zirkeln quasi unterwegs sind, so eine neue Bestrebung, wie man schön Module abstrahiert, wie man schöne kleine Module macht, wie man die schön zusammenstrickt, so mit Streams, die noch auf alte Unix-Streams zurückgeführt werden, aber jetzt in JavaScript gemacht werden. Und das klappt wunderbar, wenn man das so richtig macht. Aber es gibt schon einen ganzen Haufen Software, die in Node jetzt geschrieben worden ist über den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, die dieses Prinzip halt noch nicht kann. Und deswegen gibt es da ziemlich viel, also entweder gibt es halt Praktiken, wo jetzt schon die halt verpönt sind oder die so macht man das jetzt nicht mehr oder auch einfach, wo es einfach Kraut und Rüben Code ist, weil die Person, die das dann geschrieben hat oder die Gruppe, die das geschrieben hat, einfach nicht wusste, wie macht man das denn jetzt am besten. Und dann, so wie das ist, wenn man Java-Entwickler an Python ranlässt, das sieht dann immer noch aus wie Java.
Klar.
So dieses.
Nein, nicht nur das, sondern es war auch so, also die Callbacks, die der hinten, also den Callback-Parameter, der in jeder zweiten JavaScript-Methode hinten dran hängt, heißt jedes Mal anders. Also man sieht auch, dass sehr viele verschiedene Entwickler dran waren, die jetzt nicht unbedingt dasselbe Konzept hatten. Und es ist natürlich, muss man sagen, ist, glaube ich, so ein bisschen
ja, so dieses ständige, also ich, diese Callback-Hölle, sage ich jetzt
mal. Ja, das ist die biggest mystery, biggest myth. Also die, das ist so, das ist auch so wieder so ein guter Tweet und da kann man sich gut drüber aufregen. Hm. Aber das ist so wie, wenn man jetzt prozedural programmiert und aber keine Funktionen benutzt und sagt, ja, das ist ja totaler Spaghetti-Code, man muss ja alles doppelt und dreifach da copy und pasten.
Ja.
Das ist so dieselbe Qualität. So, das ist ja richtig Callback-Hölle hier in Node, weil man sich nicht die Mühe macht, die eine Abstraktionsstufe zu benutzen, die einem das einfacher macht.
Promises.
Promises, Async, einfach Funktionen schreiben, benennen. Es gibt ja diverse Stile, die sich halt noch nicht so in der im Common Sense jetzt erst durchsetzen müssen und welches jetzt davon gewinnen wird, ist jetzt auch nochmal die
offen. Was ich an diesen Callbacks besonders nervig fand, immer, aber dafür gibt es eine Lösung, wie ich inzwischen gelernt habe, ist, dass wenn man irgendwie du hast irgendwo eine Exception, die du nicht fängst, und dann kriegst du einen Stacktrace und ungefähr 2/3 davon von diesem Stacktrace, die Methodenaufrufe sind einfach anonyme Methoden. Ja. So, und da hat mich dann jemand auf die Webseite callbackhell.com verwiesen. Also ich scheine nicht der Einzige zu sein, der dieses Problem hat. Aber mit der Seite hast du nichts zu tun.
Da habe ich nichts mit zu
tun. Ausnahmsweise mal. Das ist hast du nicht jan@callbackhell.com? Also ich meine, das wäre doch mal ein. Ich habe ja am Wochenende mal was mit TypeScript gemacht. Naja, also ich habe ja, ich habe immer relativ gerne CoffeeScript geschrieben und auch schon seit langem kein pures JavaScript mehr. Und dann war am Wochenende die Ludum Dare, das ist so eine, für jemanden, der 9 Jahre Latein gemacht hat, das ist natürlich ein Fest, das ist so eine Game Design Competition, das heißt ein Spiel stiften quasi.
Ja.
Und da muss man halt in unserem Fall in 72 Stunden ein Computerspiel zusammenstellen. Und meine Überlegung war halt, also wir wollten was machen, was im Browser läuft, damit halt möglichst viele Leute das spielen können. Und meine Überlegung war halt, da gibt's irgendwelche vorgefertigten Engines nehmen. Und die kenne ich nicht im Vorher.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, nehme ich irgendwas, was ein bisschen typisiert ist, weil dann kriege ich bessere Fehlermeldungen und suche nicht die ganze Zeit irgendwie, was ist denn hier das Problem, sondern der sagt mir, hier die Variable ist falsch benannt und so. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also dieses TypeScript,
TypeScript ist von Microsoft, ne?
TypeScript ist von Microsoft. das liest sich stark wie ActionScript. Also ActionScript ist ja auch eine ECMAScript-kompatible Sprache und TypeScript orientiert sich mehr oder weniger. Ich habe selber kaum ActionScript geschrieben, aber
du glücklicher.
Ich habe ein bisschen gelesen dann im Rahmen der Ludum Dare und es sah eigentlich alles immer relativ ähnlich aus. Und TypeScript versucht halt auch, sich an zukünftigen Versionen von ECMAScript halt schon zu orientieren. Und wenn die jetzt irgendwie, da heißt es dann, glaube ich, nur noch Bool und nicht mehr Boolean oder umgekehrt. Und jetzt fangen die auch schon an, ihre Typen so zu benennen und versuchen irgendwie eine Klassensemantik zu haben, die kompatibel ist und so weiter und so fort. Und es hat auch alles ganz gut geklappt. Aber dadurch, dass ich halt so CoffeeScript gewöhnt war, das nimmt dann ja ganz viele so von diesen Pains in JavaScript halt weg, so über ein, mit vorin, über was drüber iterieren.
Ach, das ist eine Each-Methode?
Du hast natürlich eine Each-Methode,
ja.
Die du auf dem Array direkt aufrufen kannst, wo du dann wieder eine Funktion reingibst. Da habe ich aber bei JF's Perf mal geguckt und das ist wohl relativ langsam im Vergleich zum normalen, naiven Drüber-Iterieren mit so einer Vorschleife.
Mhm.
Aber das ist natürlich viel mehr Overhead. Und bei CoffeeScript kannst du einfach vor X in Array schreiben.
Der kompiliert das einfach in die schnellste Variante.
Der macht das halt. Und TypeScript macht das aber nicht. TypeScript löst von diesen ganzen JavaScript-Painpoints halt nichts, sondern tut halt nur dieses Typing- und Klassenlayer obendrauf. Und das hat mich dann halt ziemlich genervt, weil ich dann auf einmal, ich war CoffeeScript gewöhnt mit seinen ganzen eleganten Feinheiten und so, und musste auf einmal wieder mit diesen ganzen JavaScript-Pain in the Asses rumhantieren. Also so eine Mischung wäre es irgendwie, was ich mir wünschen würde. So, weil diese Typisierung hat auf alle Fälle extrem geholfen.
Das ist eine super Überlegung, dass dieses, ich kenne mich mit der Codebase hier nicht aus, die Fehlermeldung, die ich von einem Type-Compiler kriege, die helfen mir, blöde Fehler zu vermeiden. Das ist, ich bin ja sonst nicht so ein typisierte Sprachenperson, aber das ist noch so, ich glaube, jetzt mein favorite Argument for.
Man wird da, je länger man sie benutzt, desto mehr wird man davon Fan. Also das ist, ich glaube, ich werde immer konservativer mit dem Alter. Also wenn ich erstmal 80 bin oder so, dann programmiere ich nur noch Haskell oder ADA oder sowas.
Ich kenne nur noch Typsysteme.
Also das ist gerade schön, wenn man irgendwie große Mengen Code refactort oder sowas, dann ist so ein Compiler, der da mal drüber geht und einem schon mal von vornherein sagt, du darfst jetzt, das läuft so noch nicht. Genau, ich halte halt auch nicht vor, in 72 Stunden irgendwelche Tests zu schreiben.
Ja.
Und dann ist es natürlich praktisch.
Ja.
Was ist denn so im Augenblick die Go-To Was ist denn so die Sprache der Woche, die man schreiben soll, wenn man nachher kompiliertes JavaScript draus haben möchte? Also TypeScript gibt's da,
Nee, so viel gibt's ja dann nicht. Also es gibt.
Da gibt's schon einige.
Es gibt einiges, aber
die, wenn man tatsächlich, also ich bin ja, ich mag JavaScript ja. Ich schreibe dann roh, aber dann klinge ich wahrscheinlich wie, ich schreibe lieber Assembler. dieses C. aber ansonsten, ich glaube, Coffee ist da schon das am verbreitetsten.
Ja. Und das ist auch kompatibel. Auch. Also ich habe so CoffeeScript im Wesentlichen mal 3,5 Tutorials durchgemacht und aber so in der Praxis habe ich noch nie eingesetzt.
Naja, ich glaube, das, was bei CoffeeScript so ein bisschen, naja, zum Problem wird, würde ich nicht sagen, aber immer so ein bisschen komisch ist, dass halt die Sprache sehr, also die ist, glaube ich, da gibt keinen guten Spec für, was jetzt, wie jetzt CoffeeScript funktioniert. Das ist, glaube ich, der Parse ist auch, glaube ich, mehr so ein bisschen.
Das ist wie bei PHP, da ist die Implementierung ist die Spec.
Genau, und dementsprechend hast du dann halt so, wenn du jetzt irgendwie was schreibst und das jetzt aber ein bisschen anders einrückst, dann heißt es auf einmal was anderes und das ist dann nicht ganz klar und so. Und manchmal muss man dann schon irgendwie nochmal gucken, so was ist jetzt eigentlich kompiliert. Also da gibt es ein paar Edge-Cases, wo das halt auftritt. Aber ansonsten ist, also du kannst schon sehr, sehr eleganten so Sachen schreiben. So ein bisschen wie in Ruby. Wenn man dann halt sich ein bisschen auskennt, kann man das auch gerne in einer halben Zeile abfrühstücken. Ob das dann lesbar ist für die zweite Person, sei dahingestellt.
Das ist ja bei mir dann so dieses, ich verstehe Ruby so, aber das klickt nicht. Mhm. Und ich habe das mit Perl auch gehabt früher, dass ich verstehe das, aber das ist so, das klickt nicht. Und für mich sind Ruby und Perl in derselben Kategorie Sprache, die einfach für mich nicht funktionieren. Ja. Deswegen ist Coffee für mich auch nicht so sonderlich interessant. Ich verstehe aber das für Leute, die lieber Ruby, also gibt ja viel weniger Syntax-Elemente und für die das einfacher ist. Also ich brauche schon meine Curly Braces. Und es gibt Leute, die brauchen die halt nicht. Und das
nicht, also da brauche ich sie halt nicht. In Objective-C zum Beispiel lasse ich die nie weg, außer ich schreibe halt mein If auf eine Zeile.
Das ist gut, das ist, so macht man das gut.
Da kann man sich jetzt auch widerschreiten, aber
auf einer Zeile.
Was ich zum Beispiel sehr schön finde in Ruby und CoffeeScript ist halt so ein Postfix-If, dass ich einmal schreiben kann, return foo if bla.
Genau.
Das liest sich halt einfach dann schön runter. Und dann habe ich meine Returns halt untereinander und kann die erstmal am Anfang der Methode abfrühstücken, irgendwelche Edge Cases. Ja. Und dann kommt der eigentliche schwierige Code dann da drunter. Ja. Das ist halt immer ganz schön.
Ja.
Ich bin auch ein großer Freund von Sachen untereinander so align und so. Und so die Tatsache, dass if und else unterschiedlich lange Worte sind, das regt mich auch tierisch auf.
Ich versuche else auch zu vermeiden. Also if irgendwas return und dann else ist der Default-File.
Ja.
Ja.
Eine schöne chinesische Programmiersprache, wo einfach jedes Keyword ein Zeichen ist.
Also else ist es mehr.
Also else finde ich, es ist, ehe ich anfange, dann so quasi nochmal ein if für das genaue Gegenteil zu schreiben, nehme ich doch lieber ein else. Also das ist doch die Alternative dazu.
Naja, du kannst ja auch einfach raus return.
Naja, okay, wenn man raus.
Beim return finde ich es auch sauber.
Das sind zu große Funktionen.
Hm?
Wenn du ein else brauchst, ist deine Funktion wahrscheinlich auch schon zu groß.
Nennen else if vor allen Dingen. Dann ist es
ja, halt dann ist sowieso, da gibt es ja dann noch Switch, mag ich auch ganz gerne.
Ja, Switch ist geil, aber Switch ist natürlich auch viel schöner, wenn man über mehr als nur so ein Variablen, also wenn man jetzt zum Beispiel so in JavaScript geht, da kannst du, ist ja ein Switch einfach nur ein if-else.
Ja.
Aber in C oder so ist ja ein if immer nur für Integer reserviert.
Und Switch.
Genau.
Ja, achso, ich verstanden, if, ja.
Und weil es ja auch dann in eine Jump-Table kompiliert am Ende. Und da denke ich mir, warum ist ein Switch nicht so wie ein JavaScript halt einfach nur ein schönes if-else-Konstrukt?
Na, weil es eine andere Funktion hat. Weil es halt wirklich, weil es deutlich schneller ist als ein if.
Ja, aber das ist ja eine Implementierungsdatei, ob das jetzt in so ein Go-To-Gedöns kompiliert. Also warum kann ich nicht einfach, wenn die Sprache
ausreichend ist... Wenn du es anders verwendest, dass es dann was anderes ergibt.
Also Java hat das ja zum Beispiel auch gemacht. Da konntest du am Anfang nur über Integer switchen.
Ja.
Dann haben sie Enums eingeführt, dann konnte man auch über Enums switchen.
Also Enums kann man ja auch, das geht ja in C auch.
Ja, aber in C ist ein Enum ja nicht das gleiche wie in Java. Also in Java ist ja ein Enum ein Objekt.
Ach so.
Also quasi ein Haufen Singletons. Und jetzt kann man aber seit neuestem wohl auch über Strings switchen in Java. Und, also es geht schon, wenn man will.
Das geht dann, ich mache ja mein anderes Steckenpferd ist ja Erlang. Und das hat Pattern Matching und da benutzt man einfach if. Es gibt if als Sprachkonstrukt, aber es benutzt keiner.
Ja.
Dann wird es entweder über Funktionssignatur Overloading oder Pattern Matching oder halt gibt auch so ein Case Statement und da kann man sehr schöne Sachen mitmachen.
Ja, ich bin auch ein großer Fan von Pattern Matching. Also ich mache gerade so ein funktionelle Programmierung in Scala Kurs bei Coursera und auch immer, wenn es geht, Pattern Matching ist total schnicke.
Das jetzt der die in Progress JS Next, wie heißt das, ES6, glaube ich, da gibt's so das Deconstruction. Damit kann man so eine zumindest sich Variablen aus einem Objekt quasi rausziehen.
Ja, das finde ich. Ja, das finde ich auch total super bei CoffeeScript, wenn du dann irgendwie ein Objekt reinkriegst in deine Funktion und du kannst in der Variablen oder in der Parameterdeklaration in der Methode kannst du schon destrukturieren.
Ah, okay.
Und dann das war halt auch, das hat mich dann auch bei dem Spiel genervt, weil ich dann halt immer so Vektorkram gemacht habe und dann hast du halt 20 Variablen, die du erstmal irgendwo aus dem Vektor rauspuppeln musst, dann kannst du die irgendwie addieren und multiplizieren und tust sie wieder rein und so. Und wenn man das dann halt schön in einer Zeile abfrühstücken kann, das ist natürlich sehr angenehm. Da macht man halt auch weniger Fehler, weil dann habe ich halt viel Copypasta geschrieben und das eine X habe ich nicht durch ein Y ersetzt und dann springt er die ganze Zeit durch die Wand, die Spielfigur. Das frustriert ein bisschen.
Habt ihr schon mal mit diesem Lighttable hier, mit diesem...
Ich bin ja Bäcker, aber ich habe nie Zeit, mich da...
ich bin kein Bäcker, ich habe mir trotzdem gestern mal die Alpha runtergeladen. Und da ging's, also da war die Version 0.4 und das sah schon sehr, sehr beeindruckend aus. Also der hat da mal so ein bisschen, wir nehmen natürlich auch immer den beeindruckenden JavaScript-Code zum Debuggen, nämlich irgendwelches WebGL 3D-Zeug.
Haben die JavaScript? Ich dachte, die hätten ein Clojure-Script oder
nee,
so.
Nee, der hat doch sein Funding-Goal mehr als erreicht und dann hat er Extension-Goals, waren andere Sprachen.
Ah.
Und hat jetzt nur Python und JavaScript waren die ersten beiden, die jetzt auch noch mitgemacht haben.
Und ich mir das auch mal anschauen.
Das ist, und da hat er so ein paar schöne Beispiele, wie er, also während er den Code bearbeitet, wird das in das Laufen, in die laufende Webseite, die er an einem anderen Tab offen hat, rein injected. Also es wird nicht neu geladen, wie man es sonst von einigen Editoren kennt, sondern es wird wirklich in das lebende Objekt, in die lebende App rein injected, was jetzt bei für Spieleentwicklung stelle ich mir das grandios vor, wenn du deinen Charakter einfach wieder zurückstellst und nochmal probierst und gucken, ob er dieses Mal wieder durch die Wand durchgehen kann oder nicht und du nicht jedes Mal bei Null anfangen musst. Also
ja, ich habe mir dann auch einfach eine Makefile geschrieben, die halt alles kompiliert zusammenfügt und über AppleScript meinen Browser neu lädt.
Über AppleScript.
Das funktioniert aber auch nur so in 10% der Fälle. Also hör mir auf, ey. Scheiß Chrome und AppleScript.
Ach, Chrome und AppleScript auch noch. Das ist, da gibt's auch andere mit. Irgendwie kann man den doch auch von anderen anders aus und ansteuern. Das gibt doch mittlerweile mehr als genug Erweiterungen, die das regelmäßig machen, dass er da irgendwie.
Ja, ich will das ja schon minimal haben, wenn es geht. Ich will jetzt nicht noch irgendwie 10 andere Plugins mehr installieren, nur um.
Da musst du nur ein Netscape-Plugin in C schreiben und alles ist gut. Das ist total easy.
Warte mal, ich schau mal schnell, wie die.
Kennst du dich aus mit ASM.js, mit diesem neuen hippen Ding?
Auskennen wird übertrieben. Ich glaube, ich habe auch deren Manpage gelesen.
Ach, das ist mehr als ich. Bist du jetzt hier Experte hier. Mit.
Tell application Google Chrome to tell every tab of every window whose name contains tab name to set its URL to its URL as a string.
Aber man muss sagen, es ist Code, den man gut vorlesen kann. Das ist schon, das könnte man.
Ich setze mich auch gern in beschaulicher Runde an den Kamin und lese meine schönsten Apple-Skripte.
Ja, Apple-Skript, das Podcast.
Da mache ich auch bald mal so eine Lesereise durch Deutschland.
Kann man auch mit so,
Das wäre mal eine Idee.
Hallo Luna, die Katze, wir sitzen
hier. Wie man hört, sitzen wir draußen.
Ja. Und da sind das Bienen?
Ich glaub schon.
Dieses Orangentier da? Ja.
Das ist bestimmt so eine neue chinesische Biene. Die ist wirklich komisch orange.
Ja. Vielleicht hat die Katze sie auch schon erwischt und.
Nee, die ist hier rum abgehauen, aber ist ja auch egal.
Ja, also so, nach dem, was ich verstanden habe, ist ASM.js der Versuch, dass man jetzt. Es wird ja langsam Wahnsinn, dass man jetzt ein C nach JavaScript-Compiler hat.
Das gibt's ja auch schon.
Ja.
Das geht ja M-Scripten, ist ja so eine M-Geschichte, das geht ja schon.
Warum heißt es eigentlich M-Scripten? Ist das Schwedisch oder so?
Gute Frage, ich wusste das mal.
Ich schau mal nach.
Damit kannst du, da läuft dann ja schon so ein SQLite und Python und so, kann man sich ja schon im Browser reinkompilieren und läuft dann da auch.
Wir können die Katze auch einfach.
Ne, das ist schon okay. Das ASM.js ist jetzt, glaube ich, der Versuch, so einen Subset von JavaScript zu definieren. Also es ist ein legales JavaScript, aber mit ganz vielen Konventionen und man darf gar nicht so viel machen. Und man
getyped? Es ist, das war keine Frage, es ist getyped. Das war eine Aussage.
Hast du nicht eh nur Integer?
Ja, du hast nur Integer.
Also es ist auch eine Form von Typ.
Wie, du hast nur Integer?
Eigentlich ist ja eine JavaScript-Number ist ja ein Double. So, und wenn wenn du aber garantierst, dass deine Zahlen nie größer werden als bla?
Die sind float. JSON Numbers sind kein Double.
Sind kein Double?
Nee. Das ist einer der Designfehler von JavaScript.
Ach du Scheiße.
Long, aber die ASM.js ist Integer Operations.
Ja, aber die können auch noch andere Typen. Die können dann auch noch Char und sowas. Und das haben sie dann über irgendwelche Tricks hingebogen, dass du ein C-Char ist ja auch nur ein
End.
Ja, aber dass du Mann, ich suche jetzt mal und so lange muss hier jemand als M.js jetzt.
Ich hätte schwören können, dass wir ein. Aber ASM.js hat zum Beispiel auch ein Double, scheinbar.
Müssen die an den Bauch. Jetzt. Biene gefangen. Nicht schlecht.
Ist die nicht giftig?
Ist der Katze, glaube ich, egal.
Das kriegst du dann, das weißt du dann beim nächsten Mal. Doch, es gibt hier Types. Double, signed, unsigned, int, fixnum.
Ja,
Doublish.
Ja, alles Integer-Types. die Idee von ASM.js ist aber dann, dass man, wenn du so eine C-Library hast oder einen C-Code hast, dass du den nach ASM.js transliterieren kannst und der dann von der JavaScript-Umgebung oder von der JavaScript-Runtime schneller ausgeführt werden kann oder einfacher nach Bytecode übersetzt werden kann oder einfach auch schneller ausgeführt werden kann. Da hatten sie jetzt die Game Engine, die Unreal hat, die haben sie jetzt...
Unreal Engine.
Hat die nicht auch noch einen extra Namen? Ist auch egal.
Bestimmt.
Die haben sie irgendwie ein paar Wochen dann dahin portiert. Also in ridiculous amounts of short time haben die halt so ein, weiß ich nicht wie viele Milliarden Zeilen C-Code oder C++-Code haben die dann mal eben im Browser laufen lassen und lief und war schnell und gut.
Ja, das sind dann so die Sachen wie wenn bei der Power-PC auf Intel-Umstellung bei Apple der Adobe-Chef auf die Bühne kommt und sagt, ja, wir haben hier in 2 Wochen haben wir mal eben Photoshop für Intel gebaut und dann dauert es aber doch noch 4 Jahre, bis die Intel-Version raus ist. Also diese Zahl nehme ich immer mit ein bisschen.
Ja, es wird ja nichts emuliert, sondern auch noch, das läuft ja dann einfach relativ nativ.
Ja, also das ist
eine sehr komische Definition von nativ.
Ja, relativ.
Aber um den Frage zu beantworten, die Hipster-Sprache, die nach C kompiliert ist, nach JavaScript kompiliert ist C diese Woche.
Ach so, ja, okay. Dann sollte ich das jetzt wohl alles besser in C schreiben.
Ja.
C-Skript.
In C-Skript.
Oh, es gibt auch Interpreted C. Das war das nicht auch sogar für Quake damals? Interpreted C?
Oh Gott. Aber das ist also, dann kann man, man schreibt seinen C-Code, der wird dann nach JavaScript kompiliert, um dann, also er läuft...
Der wird nach ASM.js.
Nach ASM.js, genau, nach ASM.js kompiliert, was erstmal nichts weiter ist als ein bisschen merkwürdiges aussehendes JavaScript davon Subset. Also es läuft in jedem Browser und in allem, was JavaScript kann, läuft das auch.
Genau, aber dadurch, dass ganz viele Annahmen gemacht werden, die dafür gemacht werden, dass ein spezieller Compiler sich genau dieses ASM.js halt annehmen kann und sieht dann, okay, diese Funktion, das ist so auf Funktionsbasis, diese Funktion ist jetzt ASM.js und nicht JavaScript und folgende Annahmen gelten, deswegen kann ich folgende Variablen direkt auf den Stack und die müssen auf den Heap, wie auch immer, kann das so verteilen und kann so halt diese ganze dynamische Typinferenz von JavaScript fällt halt weg. Diese, alles, was man dazu Laufzeit noch checken muss, und es wird einfach,
Mozilla ist da sehr hinterher. Die
bauen das, ja.
Die bauen das. Ja, sind das die Einzigen, die das gerade bauen? Oder?
Jetzt kam noch irgendwie raus, also die machen Partnerships mit ganz vielen halt, aber die Mozilla Research, also David Herman, glaube ich, ist der das hauptsächlich vorantreibt.
Und die Nightly von Firefox für Windows unterstützt das, glaube ich, schon, oder was? Ja. Okay.
Windows?
Ja, nur ich glaube tatsächlich wirklich nur Windows im Augenblick.
Das mag sein.
Das ist wahrscheinlich einfach, damit es nicht so viele Leute nutzen oder ich habe keine Ahnung. Und ist das nur noch halb so, nur noch doppelt so langsam wie echt nativer C-Code?
Die aktuellen Performance-Zahlen weiß ich nicht.
Das war so, ich glaube, das war so der
ist ja schon ziemlich geil eigentlich.
Das ist grandios. Also ich meine, ich nehme an, das wollen sie dann auch für ihre Telefone verwenden, weil da macht das ja viel Sinn.
Aber ist das nicht eigentlich dann, also ich würde ja nicht aus MJS schreiben, ich würde ja C schreiben. Und ist das nicht so ein bisschen gegen das Versprechen von Firefox OS, dass ich dann doch, also ich kann meine Programme für mein Telefon auf einmal in C schreiben. Das ist jetzt ja keine neue Erkenntnis.
Das ist finde ich halt, naja, also das ist irgendwie so eine dieses, wir haben hier einen Compiler, der in eine andere Sprache kompiliert. Das ist ja schon mal irgendwie, du naja, zuckst jetzt gerade mit den Schultern. Ich finde das ja schon irgendwie das hat Gott so nicht gewollt, als er JavaScript geschaffen hat.
Ja, aber ich meine, ich finde das schon nicht so schlimm, weil das gibt dir halt auch, also du willst ja das beste Tool für den Job haben. Du willst ja nicht.
Also ich finde es auch nicht per se schlimm. Ich finde
es fühlt sich einfach nur nicht richtig an.
Es fühlt sich nicht richtig an, weil wenn man schon eine Sprache hat, die immer im Quellcode ausgeliefert wird und wo man, was ja auch für die Verbreitung von, also ich habe ja mein gesamtes JavaScript und HTML habe ich ja im Wesentlichen darüber gelernt, dass ich mir im Browser einen Quellcode angeguckt habe.
Klar, mittlerweile ist das alles
stimmt, eigentlich ist Minified ist die Todsünde gewesen. Das ist diesen Code so zu minifyen und dann diese ganzen, ja stimmt, dann ist er schon das erste Mal unlesbar und dann ist es eigentlich auch wurscht, ob man.
Und teilweise ist er dann auch noch wirklich intentionsmäßig obfuscated. Das gibt's ja auch noch. Also da habe ich mal so ein Artikel gelesen, wo einer irgendein Facebook-JavaScript auseinander dividiert hat und jetzt mal die obfuscated hat und die machen ganz komische Hacks irgendwie, wo sie dann irgendwie wissen, wie das Document-Objekt aufgebaut ist und dann irgendwie nur die Funktionen abzählen und in die dritte Funktion springen oder so.
Ach du Scheiße.
Und so ein Gedöns. Also okay. Ist jetzt nicht so, dass ich überall mir den Quellcode durchlesen könnte,
naja, was JavaScript ist. Ja, okay, stimmt. Es ist im Laufe der Zeit wahrscheinlich einfach immer weniger geworden und jetzt ist es halt endgültig an dem Punkt, wo dieser JavaScript-Code, den wir da haben, das ist das Assembler und dann ist es natürlich eigentlich auch nur konsequent, dass man sagt, na okay, dann kann man auch aus jeder anderen Sprache dahin kompilieren. Aber so, das fand ich eigentlich mal einen schönen Punkt von JavaScript. Ich konnte mir angucken, wie haben die anderen das gemacht und das war jetzt vor 10 Jahren oder sowas war das, da haben sich die meisten, also da war dann das Beste, was die Leute gemacht haben, um das zu verhindern, war, dass sie irgendwelche Skripte sich installiert haben, die dann die rechte Maustaste blockiert haben, so diese Sachen, die es damals gab. Was auf dem Mac exakt gar nichts gebracht hat. Also es war
so. Welche rechte Maustaste?
Genau. Und dann war man doch wieder am Quellcode dran oder hat sich eben den mit View Source angeguckt oder hat sich den mit, ja, gab halt mehr als genug Wege, das zu nutzen. Und jetzt hat man halt so diesen Punkt, dass wir mit LLVM nach JavaScript kompilieren. Das ist schon, wie gesagt, das hat Gott so nicht gewollt. Das ist, aber schreibt man dann, soll man dann auf Firefox OS, also ist das nur für Routinen gedacht, die wirklich schnell sein sollen, weil eigentlich so nativen Code, User Interface Code jetzt unbedingt in C zu schreiben, klingt jetzt auch nicht nach einer dollen Idee, muss ich sagen.
Das ist, glaube ich, nicht der Plan.
Also
ich glaube, die Idee ist eher, dass du dann, hast du hier
3D Angry Birds.
Rendering Engine oder irgendwie anderen Library Code, den du sowieso schon irgendwo einsetzt, den in dein dynamisches, in deine App halt reinkriegst.
Dann kannst du ja auch V8 nach ASN.js kompilieren, um es dann auf Firefox OS laufen zu lassen.
Wenn du das im Internet Explorer. Das kannst du dann mit alten Internet Explorer Versionen.
Wenn du das gebaut kriegst, lade ich dich auf die JS-Conf ein, dann darfst du das da vorstellen.
Okay. Das ist doch mal eine komplett WebKit zu kompilieren.
Also ich habe schon mal JavaScript Core selber kompiliert.
Stimmt.
Für Spaß und für Schützengiggles. Jetzt muss ich das nur noch. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja hin.
Das klingt. Wann
ist denn die JS-Conf?
Ja, September.
Ja. Stimmt, über JS-Conf, das war ein schönes, da hängst du auch mit drin, ne?
Ja.
Da bist du so einer der Hauptorganisatoren,
JS-Conf ist so eine Familie von Konferenzen. Ich bin Mitorganisator der Berliner oder der europäischen Variante. Wir nennen uns einfach JS-Conf EU.
Hast du also auch Jan at JS-Conf EU?
Ja.
Das wird ja immer besser.
Genau, da bin ich Curator. Wir haben sind zu viert inzwischen, die sich um die Orga da kümmern und es gibt aber noch ganz viele andere Konferenzen, die auch zur JSConf-Familie gehören. Also die US-Version ist jetzt Ende Mai in Florida. Und dann gibt's jetzt gerade war TXJS, das ist so eine lokale Variante in Texas. Und dann gibt's Australien und Argentinien und Brasilien und hast du nicht gesehen, die ganzen anderen Länder auch noch. Wir sind aber sehr gemein und sagen, wir sind JSConf EU und wir sind immer in Berlin, weil Berlin ist cool. Und
das hast du davon, Bad Liebenwerder.
Ja, nein, da kommen andere europäische Mitstaaten kommen dann sagen, oder auch Leute aus, weiß ich nicht, Barcelona kommen dann und sagen, ja, wann macht denn jemand die JSConf EU hier? Und wir so, nee, machen wir nicht. Wir bleiben hier in Berlin. Und die haben dann halt Barcelona JS, das ist deren JavaScript-Konferenz, die ist auch gut, aber die können halt nicht JSConf EU sein, wir sind da so ein bisschen assi.
Ihr habt die Domain halt.
Ja.
Und JS ist ja auch keine Top-Level-Domain.
Genau, da gab es auch mal eine Überlegung, das zu machen, aber...
Oh, hör mir auf mit diesen neuen Domains, ey. Da bin ich überhaupt kein Freund von.
Aber das ist so, ich meine, einfach überall .js hinten dran zu hängen, das ist schon so ein cooles Merkmal von JavaScript. Das muss man sagen. Das ist
Ich hatte für mein Spiel, hatte ich Keyboard.js verwandt. Ja. Und Keyboard.js, die bounced aber nicht. Also habe ich mir erstmal gleich meinen eigenen Ersatz geschrieben. Also das Keyboard.js hat dann so Sachen wie, du kannst halt so... Also so nicht nur so Shortcuts mit mehreren Tasten einprogrammieren, sondern kannst auch sagen, wenn ich erst D und F gleichzeitig drücke und dann H und J, dann führe doch mal diese Funktion aus. Aber so einfach mal, wenn ich A gedrückt lasse und dann ein paar Mal W drücke, dann feuert jedes Mal nochmal das Callback von A. Das kannst du natürlich dann nicht. Aber der Mann hat sich dann erstmal schon mal Keyboard.js geknallt und dann so ein...
Ja. Das ist so bei diesem NPM, also so diesem Node Package Management, da denkt man ja auch immer, das heißt Color.js, das muss das Offizielle sein, in Anführungsstrichen, oder? Das ist einfach nur der erste gewesen und der hat dann nach 3 Minuten keinen Bock mehr gehabt und eigentlich ist es nur ein Stub.
Ja, ich habe Monom.js, da habe ich auch nach 10 Minuten keine Lust mehr gehabt. Ja. Genau. Oh nee, aber JSConf.
Nee, ich wollte gerade kurz über die Punkt, ja, aber... Ja. Da ist man, als ob Jack-the-C-Entwickler ist man da ein bisschen da heißt es dann NS-Conf und ich glaube, da hätte man, das kann man in Deutschland dann schon nicht mal nicht mehr so nennen. Das ist dann, kommt dann doof, dann muss es UI-Conf heißen, was ja jetzt auch irgendwie.
Ja, freue ich mich schon drauf, ist ja morgen.
Ist ab heute Abend, ab
heute Abend.
Genau, gehen wir alle noch hin. Aber so dieses, das ist ja bei Objective-C ist dann halt diese 2 großen Anfangsbuchstaben und dann groß weitergeschrieben, was auch so ein Erkennungsmerkmal ist. Genau. Also
hier, und in der JS-Community machen wir das auch, das geht auch über Software hinaus. Also wenn man sich dann abends in der Kneipe trifft, dann ist das ein Bier.js. Und so. Oder wenn wir nach der Konferenz am Montag danach machen wir so einen Brunch für alle, die noch in der Stadt sind und dann
Brunch.js? Nein.
Nein, wir nannten das hieß mal Hangover.js, aber dann wurde uns vorgeworfen, wir haben so eine Alkoholkultur, dann haben wir das in Relax.js umbenannt. aber es geht halt über Code hinaus, dass man da .js draus macht und auch nicht alle Projekte heißen jetzt .js irgendwie, sondern aber das ist schon, das kann man mal machen.
Habt ihr so eine Alkoholkultur?
Wir haben nicht mehr Alkoholkultur als andere Leute auch.
Ach so, schade. Das wäre jetzt nochmal ein schöner.
Das ist so besonders bei vielleicht ein bisschen introvertierten Menschen, die unsere Audience sind, hilft so ein bisschen Social Lubricant manchmal.
Ja.
Bei uns kann man aber auch Spaß haben, ohne Alkohol zu trinken.
Kann auch ohne Alkohol keinen Spaß haben.
Genau. Da sind wir sehr. Das kann man machen, wie man möchte. Und das wird auch gut angenommen.
JS-Conf, 2 Drinks Minimum.
Das geht. Ja, ich will das jetzt nicht sagen, jetzt on air mal nicht sagen, jetzt hört mal alle weg. Aber wenn ich halt so weiß, jemand, der mag auch mal was trinken und mag auch feiern und so, und dann solchen Leuten im kleinen Rahmen erkläre ich dann JS-Conf manchmal auch, das ist 5 Tage trinken und dann ist auch da noch eine Konferenz.
Das klingt ja wie die WWDC.
Das ist die
White Right Drinking Competition.
Nur, dass du da die Drinks selber zahlst. Und bei uns kaufst du nur das Ticket und wir kümmern uns dann um den Rest.
Das ist ja mal praktisch. Na, bei Apple gibt's halt den Bierbash, da gibt's dann 2 dünne amerikanische Bieren, das ist ja schon wieder alle.
Genau.
Da wird man vom Platz gefegt.
Ach, dann muss ich ja jetzt noch eben hier Geek Cred auch machen. Ich war ja einmal da und es war dann noch Steves letzte Keynote.
Ah, dann war ich auch letztes Jahr.
Genau, dann kennen wir uns daher.
Das kann sein.
Und da bin ich auch noch, ich bin ja so ein bisschen Apple-Fanboy und das war schön, den Steve ja nochmal zu sehen.
Hm. 6. Reihe übrigens, Bitches.
Respekt, ne?
Ja, ich...
Ah, ich saß mit Aaron Hillegas in derselben Reihe.
Ich saß neben so einer Frau und die meinte irgendwie dann, ja, zu welcher Abteilung gehörst du denn? Und ich so, ich bin Gast. Und sie so, dann darfst du ja gar nicht sitzen.
Aber haben die das nicht irgendwie so, dass in letzter...
Die haben mich dann reingewunken, weil ich noch frei war.
Cool.
Da sind sie ganz nett.
Das war so, das war ja, eigentlich wäre es ja sozusagen, hätte ich einen Monat früher angefangen mit dem ganzen Rennen, wäre ich ja quasi auch
mal so richtig schön Pech gehabt.
Ach, jetzt haben wir.
Ja, und dann habe ich mir so gedacht, das wird garantiert die WWDC sagen, wo sie alle sagen, das war die letzte ihrer Art in irgendeiner Form. Und exakt so ist es dann auch gekommen.
Ja, wegen Steve.
Dreck.
Ja. Wir haben total den Running Gag der Show vergessen am Anfang. Ich arbeite überhaupt nicht für Soundcloud.
Kacke. Das können wir noch ändern.
Jetzt,
ja.
Brauchst du noch Jan in Soundcloud bekommen? Warte.
Ist schon weg.
Ach stimmt, ist weg.
Den hatten wir auch schon hier.
Ja, darum arbeitest du nicht, das stimmt, den hatten wir ja schon. Ja. Darum arbeitest du nicht bei Soundcloud.
Genau.
Jetzt, ich erkenne ein Muster. Ja, wir können, Jan richtet da bestimmt mal ein Mail-Forwarding für 2 Tage ein. Kriegst du alle seine Mails. Das
ist, Jan kriegt noch meine Mails.
Also ja, siehst du, kriegst du auch noch die Ops-Mails. Ja.
Ja.
Ja, genau, JSConf. Und das ist dann so, so europäische, deutsche, Berliner Konferenz über...
Die ist schon also, europäisch slash worldwide. Also wir kriegen da genug Leute, die auch von woanders kommen. In den ersten Jahren, wir sind jetzt im fünften Jahr, in den ersten Jahren war viel amerikanische Leute, die rüberkamen, weil einfach wir Connections dahin hatten. Jetzt aber in der letzten Zeit haben wir, ich glaube, so 2/3 europäische Speaker und Attendees.
Was kostet denn der Spaß?
Kommt drauf an.
Für Arbeitslose?
Ich glaube, wir fangen, es gibt für Leute, die, wir haben so ein Special Ticket Sale für Leute, die auf der JSConf US waren, die
war
kriegen
immer
so ein Sneak Preview, die ist ja noch.
Achso, dann kann ich ja noch mal schnell.
Ich glaube, da fängt es dann irgendwie so, da haben wir irgendwie 20 Tickets für 3,99, das geht aber noch bis 650 Euro hoch,
okay.
Also ist schon eher High Class. Dafür bieten wir euch aber auch was. Also wir kriegst quasi dann Samstag, Sonntag Konferenz, irgendwas zwischen 40 und 50 Talks. Also wir ballern dich so richtig zu. Wir erwarten auch, dass du nicht alle guckst, weil es einfach zu viel Content ist. Du kriegst von morgen 5 Sterne Frühstück, 5 Sterne Lunch, 5 Sterne Dinner, alles
nicht schlecht.
Alles erledigt, richtig cooles Essen, Getränke bis zum Abwinken. Wir haben überall Strom, wir haben WLAN, das funktioniert mit allen deinen Devices, die du mitbringst. Und dann haben wir noch musikalisches Programm und machen, das ist alles eher hohe Produktion, also
das klingt nicht schlecht.
Das ist das Geld auf jeden Fall wert, aber wir verstehen auch, dass das so für Leute, die sich das nicht leisten können, das sind wir halt keine, das ist nicht unsere Zielgruppe.
Ja. Was, das ist schön gesagt. Ich glaube, da argumentiert Porsche auch so ähnlich.
Für Leute. Na, wir sind
ja nee.
Wir sind ja, wir nennen uns ja was hier, Labor of Love Conference from the JavaScript Community for the JavaScript Community.
Ja.
Ich bin ja auch in der BerlinJS, dieser Berliner JavaScript User Group, aktiv. Und
ich bin da passiv.
Genau. Wir innerhalb der User Group haben wir jetzt vorletztes Jahr damit angefangen, eine Konferenz zu machen vor der JSConf, 2 Tage vorher, die Reject.js. Da haben wir das Postfix wieder. Für Speaker, die ihren Talk nicht in die JSConf gekriegt haben, aber trotzdem in Berlin sind, dürfen dann da ihren Vortrag machen. Und dann ist das so eine Unconference, kostet irgendwie 20 Euro Unkostenbeitrag, damit wir uns eine Venue holen können. Aber dann gibt's halt nochmal eine Community-Konferenz vor der Konferenz.
Ah, das ist cool, ja.
Genau, das gab's jetzt hier.
Ach, das hängt zusammen. Ich dachte, das wäre so die Anti-Konferenz dazu.
Ja, das war total geil. Da hatten wir, ich stehe bei beiden Konferenzen im Footer. So, ne, hier, ja. Das ist so, das sind die Leute dahinter und dann kamen Leute auf Twitter und, ja, endlich zeigt mal jemand den JSConf-Leuten, was eine richtige Konferenz ist. Hast du mal, Ja, gut.
Also ihr macht euer eigenes Gegenprogramm, weil sonst macht's ja keiner. Das
genau.
Alles muss man selber machen.
Ja, das ist ganz cool, da auch so Events drumherum zu machen. Für dieses Jahr würde ich da gerne auch noch mehr haben. Letztes Jahr haben wir Nodecop da noch dazu erfunden. Das ist so eine, wir programmieren fliegende Drohnen. Das ist im Prinzip so ein Embedded Device, wo auch Node drauflaufen kann.
Und dieser AR-Drone.
Genau. Und die kann man dann halt mit Node programmieren. Und das ist total cool da.
Braucht man da eine AR-Drone 2 oder geht das auch schon mit den alten?
Ja, ich glaube 2 ist recommended.
Okay.
Weiß ich aber nicht. Da müsstest du nochmal Nodecopter kommen. Da steht das alles.
Okay.
Das ist auch so ein Event, der durch die Welt zieht und Leute den einfach lokal machen können.
Ja.
Das ist ganz cool.
Sollte man sich vielleicht noch, ich will ja mal rauskriegen, wo die Katze eigentlich abends hier hingeht und wie ihr sehen könnt, die geht hier irgendwo durch und dann sieht man nicht mehr, wo sie ist und ich komme auch nicht auf diesen Hof hier hinter drauf und da hatte ich schon mal überlegt, ob man die ja nicht mal so eine AR-Drone hinterher fliegen lässt.
Ja.
Dann stellt sich heraus, die wird dann noch von irgendwelchen anderen gefüttert.
Wahrscheinlich, ich meine, wie sonst sollte sie so fett sein, sonst kriegt sie ja nichts. Es ist, nee, aber es ist,
Ich hätte gerne eine für, ich bin ja so mutig und fahre Fahrrad in Berlin, und
ich
fahre Fahrrad in Berlin.
Ja.
Und sorry, aber die meisten Autofahrer fahren sich hier wieder letzte Dreck, besonders Fahrradfahrern gegenüber. Und das geht mir total auf den Senkel. Und eine Idee wäre halt, einfach eine Drohne mit mir mitfliegen lassen, die einfach meine Umgebung aufnimmt und mir quasi Beweismaterial liefert, damit ich alle Assis anzeigen kann.
Okay.
Weil es gibt, weiß ich nicht, ich bin auf dem Weg hierhin, ich bin jetzt aus Köln hier hingefahren, hatte ich bestimmt 3 Situationen, die anzeigewürdig gewesen wären. Geht aber nicht, weil ich natürlich mir die Nummernschilder so schnell nicht merken konnte und überhaupt. Das fände ich mal.
Das stimmt. Ich habe ja, du hast bestimmt ein iPhone dann. Ja klar,
ich habe ein iPhone. Ja.
Du hast ein iPhone. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber ja, ich habe doch irgendwo habe ich doch vorhin ein Passwort eingegeben. WLAN-Passwort hier. Es gibt B-Bike. Gibt's ist eine Webseite, wo man sich so da Routenplanung
ich,
für.
Habe ich gemacht hierhin sogar.
Auf der Webseite, da hat jemand eine iOS-App gebaut.
Geil, haben will.
Ja, lad die runter. B-B-B-Y-K-E.
Korrekt.
Und kostet auch nichts.
Ja, das ist ja alles Community-Zeugs. das BBB-Bike.
Ich weiß gar nicht, ob der mit denen irgendwie zusammenhängt oder sowas. Ich finde, das User-Interface ist noch ein bisschen, ich bin da auch Beta-Tester.
Hast du die Webseite mal gesehen?
Ja, die ist furchtbar.
Ja.
Und das funktioniert relativ gut. Und ich bin jetzt, als nächstes werde ich mir ich hatte mir schon eine Fahrradhaltung fürs iPhone 5 bestellt. Ja. Ich habe die ausgepackt und wirklich direkt wieder eingepackt und zurückgeschickt, weil die so scheiße war. Also das war ja irgendwie auf Amazon irgend so ein Ding. Ja. Also ging nicht richtig zu. Jetzt muss ich dann irgendwann nochmal das nächst teure Modell mir holen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall so diese Routenplanung. Man kann sagen, vermeide Kopfsteinpflasterstraßen. Man kann sagen, nimm
Land vermeiden, nur Nebenstraßen.
Nur Nebenstraßen und sowas. Und dann fährt es sich doch mit dem Rad doch, man dauert vielleicht 5 Minuten länger, aber es ist wesentlich entspannter.
Ja, aber man kommt trotzdem an Punkten vorbei, wo es dann halt scheiße ist. Und jetzt gerade ist der 1. Mai.
Ja, da ist noch alles gesperrt. Da ist
bei uns Party gerade und dann konnte ich mir nicht ganz aussuchen, wo ich langfahren möchte.
Das stimmt, das natürlich.
Und besonders dann Leute, jetzt muss ich in den Umweg fahren, dann werden die Autofahrer noch aggressiv. Mhm. Wollen dann doch noch mal schnell an dem Pulk Fahrradfahrer vorbei und
das ist sowas, das ist, naja, es ist, ich glaube, auf der Oranien, ich habe neulich mal in der Taz
gehabt. Warte mal, hier, jetzt wo ich gerade Audience habe, ihr seid ja, es werden ja Millionen Leute hier zuhören.
Mindestens.
Ich hätte gerne noch ein GPS-Tracking für in mein Fahrrad rein, das für wenn es mal geklaut wird, damit ich das noch wieder zurückverfolgen kann. Da gibt es sehr wenige kommerzielle Lösungen, die alle irgendwie so einen teuren Cloud-Service in Amerika haben und ich bin da nicht so Fan von. Ich würde meinen eigenen Cloud-Service betreiben, ich brauche nur so ein GPS-Device, was ich in mein Fahrrad einbauen kann.
Naja, und was hinreichend langen Akku hat, ne?
Oder irgendwie anders Strom erzeugt, während ich fahre, ist mir relativ egal. Da ich aber, ich bin halt kein Hardware-Nerd. Wenn hier aber ein Hardware-Nerd zuhört, der Bescheid weiß, oder Nerdette, dann bin ich dafür.
Ist das so ein lösbares Problem? Weil das muss ja dann doch in einen Rahmen rein. Das ist dir relativ egal.
Das ist mir relativ egal. Ja, ich behaupte jetzt, da gibt's keine Lösung für und warte jetzt auf diejenigen Personen, die mir halt das Gegenteil beweisen wollen.
Sehr gut, ja, das ist auch noch eine Methode. Weil man sollte es ja doch am besten dann auch irgendwo im Rahmen drin haben, nicht, dass man es so einfach abnehmen kann und bei nächster Gelegenheit wegwerfen.
Genau.
Und da drin dann erstens Strom reinzukriegen und zweitens hinreichend guten Empfang zu haben und wie soll das dann laufen, Per, dass du eine SIM-Karte reinschiebst oder?
Ja, gerne eine SIM-Karte rein, dann kriege ich, weiß ich nicht, jede Minute einen Ping oder so und dann registriere ich das auf meinem Server.
Na, was wir mal hatten, war so ein bisschen der Gedanke, also so ein bisschen Lösung sucht Problem. Bluetooth 4 ist ja so ganz spannend eigentlich. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal ein bisschen beschäftigt hast.
Ich weiß, dass es so Low Power ist, dass man da ein bisschen mehr mitmachen kann als mit den aktuellen.
Das zum einen, das ist extrem Low Power. Man braucht dieses ganze Pairing nicht mehr, sondern man kann einfach Geräte andere sehen. Mhm. Und was krass ist, ist so gerade auf iOS, Apple ist extrem lax, was so Bluetooth LE angeht. Also die sind ja mit dem klassischen Bluetooth, da kommst du ja quasi ja nichts ran, außer wenn du ein Headset anschließen willst. Und Bluetooth LE ist, sag uns Bescheid, dann darf deine App die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Mhm. Und du kannst auch verschiedene und du baust einfach eine Verbindung auf und siehst die Geräte direkt und hast wirklich sehr große Kontrolle über diesen Stack. Also gibt's ja so diese Fuel-Bänder von Nike, glaube ich. Ja. Und das ist ja auch, das hat ja eine Taste und dann synkt das sich direkt mit dem iPhone und du brauchst auf dem iPhone auch keine App aufzumachen oder sowas. Die haben da keinerlei Sonderrechte in irgendeiner Form, sondern das kann jeder. Das Perfekt. Ist wirklich relativ simpel. Du kannst
natürlich dein iPhone in den Rahmen einbauen, aber...
Der Gedanke war, dass man einfach so eine kleine Bluetooth...
Der Punkt ist halt, wenn es dann gestohlen wird...
Klar, dann findest du es nie wieder. Aber dass man dann...
dafür will ich es ja haben.
Ja, nee. Der Gedanke war, dass man irgendwie dafür sorgt, dass viele Leute das haben.
Ah.
Und dann quasi nach... Und dass du dann irgendwo melden kannst, das ist gestohlen. Und wenn er deinen Token dann irgendwo findet...
Das ist sexy. Da bin ich auch dabei gerne.
Wobei natürlich die Frage ist, ich glaube, man braucht noch irgendwie einen zweiten Anwendungsfall. Weil so der Gedanke... Ich laufe hier mal an einer Strecke vorbei und guck mal, ob da geklaute Fahrräder dabei ist. Ich weiß nicht, ob ich das so oft machen würde.
Ja.
Also, und wenn dann, also ob man damit vielleicht sein Fahrrad innerhalb von einem großen Pulk wiederfindet oder wie auch immer. Also es ist irgendwie, aber so eine Sachen wären plötzlich machbar mit Bluetooth LE.
Spannend. Werde ich mal nachlesen.
Ist eine schmerzhafte API, aber man kann quasi alles mitmachen. Das ist... Also ich habe da mal angefangen, so ein kleines Projekt zu machen mit...
Nimmst du Bluetooth-JS, das ist doch ganz easy.
Bluetooth-JS, das fehlt.
Das gibt's. Ich guck mal bei MWM.
Ich habe ja mal irgendwie angefangen, so ein Projekt zu machen, dass ich Clipboard-Inhalte vom Mac aufs iPhone kopieren wollte, über Bluetooth LE, damit man nicht die ganze Zeit eine App laufen lassen, also damit man nicht extra eine App starten muss, sondern dass es einfach da ist. Und das ist jetzt so, sollte ich vielleicht einfach mal public machen, weil das ist jetzt so im Prototypen-Status verendet. Und
aber da könnte man doch endlich mal dieses, ich schicke mal eben eine E-Mail mit dem, was auch immer ich da haben brauche.
Das Problem.
Entschuldigung.
Das hat geknallt.
Ah, ich glaube, das hört man gar nicht so im Stream.
Ich hoffe, ich habe jemanden gerade die Stereoanlage ruiniert.
Ich stelle mir gerade vor, wie so irgendjemand zu Hause jetzt so vor den
Scherben seines Wohnzimmers sitzt.
Vor der Fake-Eiche rustikal Schrankwand. In Trümmern. Ja. Das ist halt so langsam, dieses Bluetooth LE auch, dass wirklich so einen halben Spiegel-Online-Artikel zu kopieren, dauert schon 20 Sekunden. Also das ist, das müsste man dann so machen, dass man dann auch irgendwie das dann doch wieder per Webservice oder per WLAN hinterher schickt und dann fängt's an. Also das ist so der Grund, warum ich es jetzt erstmal so hab ein bisschen schleifen lassen. Aber es ist prinzipiell so schön. Es gibt auch so kleine Tokens für 10 Euro, die man sich irgendwo hinpappt und die dann eine LED drin haben und einen kleinen Piezo-Lautsprecher und sowas und dann kannst du die per Bluetooth. Ich habe auch eine Bluetooth-LE-Lampe. Die man, wo man die Farbe ändern kann per Bluetooth. Alle Bluetooth.
Also Lampen sind ein Steckenpferd.
Ja, Lampen sind mein Steckenpferd. Habe ich ja gesagt. Man wird hier nicht den Lichtschalter töten, wenn man das nicht ernst meint.
Ich habe voll vergessen, Shownotes zu machen. Fällt mir
Scheiße. Naja, machen wir es ohne Shownotes. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen über deine Projekte auch so reden. Master JS, ist das dein Baby
ich
eigentlich?
Ich mach noch eins JS-Conf. Das ist so, da sind wir so ein bisschen stolz drauf. Wir haben letztes Jahr, ich glaube, der Blogpost dazu, den wir geschrieben haben, ist how we got 25% women speakers. Also haben wir es geschafft, dass wir ein Viertel unserer Vortragenden auch Frauen sind. Mhm. Das ist eine ziemlich coole Angelegenheit, dass wir das geschafft haben. Und wie wir das geschafft haben, ist auch relativ, ich weiß nicht, ob das interessant für alle ist, aber ich würde davon gerne erzählen.
Wir probieren ja auch so eine Quote hier zu halten.
Genau, da bin ich auch großer Fan von. Kommt auch noch die Sektion, wo man dann noch weiter Leute vorstellen
kann. Auf jeden Fall, ja. Sehr gerne.
Das, was wir da schon gesehen haben, dass ganz viele Events, also ich habe jetzt schon über 30 inzwischen, die sich entweder unsere Materialien, unseren Ansatz oder sich einfach von uns haben inspirieren lassen, dass dieser ganze Bereich einfach besser wird. Und das ist total schön zu sehen, dass das halt so klappt. Aber ich kann jetzt mal erklären, was wir gemacht haben und wie wir das gemacht haben. Eins der, vorneweg, ich habe einen Blogpost von einer Organisatorin von einer Game-Konferenz, Courtney Stanton oder Court auf Twitter mit einer 0 statt dem O, gemacht, die sagte, hier, ich möchte eine Game-Konferenz haben und ich hätte gerne die Hälfte meiner Vortragenden sollen aber Frauen sein. Mhm. Und hat dann gesagt, ich mag aber nicht so dieses, ich mache jetzt hier eine Quote oder ich lade jemanden ein, so, du bist jetzt eine Frau, deswegen lade ich dich ein. Deswegen möchte niemand eingeladen werden. Das nennt sich Tokenism. Das möchte halt keiner. So, ne? Nur weil wegen deiner, weiß ich nicht,
wegen deiner primären Geschlechtsmerkmale.
Genau, da der Begriff fehlte mir gerade. Deswegen wollen wir dich jetzt hier und nicht, weil du irgendwas Wichtiges zu erzählen hast. Mhm. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat so einen Call for Papers aufgemacht. Das ist so, ne, wo man sich so Vorträge ranholt oder wo jemand sagen kann, ich möchte auf deiner Konferenz gerne einen Vortrag halten. Und hat gesagt, hier, ich mache eine Double Blind Selection. Das heißt, ich stelle sicher, dass die Leute, die jetzt auswählen, wer den Vortrag hält, gucken sich tatsächlich nur das Abstract an und nicht, wer den jetzt geschickt hat. Mhm. Und sie hat sich dann hingesetzt und hat mit ganz vielen Frauen gesprochen, so, hey, möchtest du hier nicht einen Vortrag einreichen? So, wir nehmen dich nicht, weil du eine Frau bist, sondern wir bewerten das später anders, aber möchtest du nicht. Und dann hat sie ganz viele typische Responses bekommen, hat die auch formuliert, so von diesem, ja, ich habe ja nichts Wichtiges zu sagen, oder könnte nicht meinen Projektleiter fragen, der kann das viel besser, oder ich habe doch gar kein spannendes Thema, oder ich weiß nicht, wie man Slides macht, oder so eine, wir nennen das Ausreden, auch wenn das doof klingt, weil jemand wirklich nicht will, dann ist das ja auch schon okay. Aber es gibt so eine Knee-Jerk-Reactions, mit denen man arbeiten kann. Und was sie dann gemacht hat, statt zu sagen, ja, okay, dann nicht, dann lass doch mal brainstormen. Und dann hat sie sich halt mit verschiedenen Frauen noch hingesetzt und mal eine halbe Stunde gechattet und plötzlich 15 Themen, die relevant wären, die alle ein Talk sein können. Hm. So, weil jeder hat irgendwas Spannendes zu sagen, ist vollkommen geschlechtsneutral. Wo Männer aber eher sagen würden, so, hey, willst du nicht einen Vortrag machen? Dann würdest du sagen, ja klar. Und worüber? Ja, überlege ich mir dann.
Also das nö, Vortrag machen würde ich auch nein sagen, aber, so, aber ne, auf irgendeinem Panel rumsitzen und
ne, das ist schon alleine. Du stellst jetzt deine Ideen vor.
Ja.
Und so. Und das ist verhältnismäßig, also es gibt auch Männer, die das nicht machen wollen, das ist vollkommen okay und die versuchen wir auch zu. Okay, da kommen wir gleich zu. Bottom line ist aber, dass wir dann das einfach kopiert haben und gesagt haben, hier, Call for Paper sieht so aus, wir haben reingeschrieben, was wir alles dir bieten können als Konferenz, also wir fliegen die Leute nach Berlin und machen ein schönes Hotel und wenn die irgendwie Childcare brauchen, dann kümmern wir uns da auch drum oder bieten das zumindest an, wir mussten das bisher noch nicht machen, aber das ist halt so...
macht nicht!
Ja, aber das ist aber so, ne, wenn jemand hier alleinerziehende Programmierermutter sagt, ja, ich würde jetzt hier gerne kommen, aber was mache ich denn mit meiner Tochter? Und dann bringst du die einfach mit und wir regeln das.
Ja, ja, klar.
Und das ist so eine Sache, das ist, warum halt weniger Frauen Vorträge machen. Ist ein, also ein, da kann man halt einfach gegensteuern. Und dann haben wir uns einfach unsere ganzen Famous JS Ladies und auch nicht so Famous JS Ladies zusammengesucht und haben halt einfach mit denen gequatscht. Und ich habe genau dieselben Antworten gekriegt. Hier, ja, ich habe doch nix, an die jetzt bei Etsy gearbeitet hat. Und da total geile Sachen zu erzählen hat. Es hat sich, sie hat hinterher was anderes gemacht, das macht aber nichts. Aber wir haben uns halt auch eine halbe Stunde hingesetzt und wir hatten fünf potenzielle Talk-Themen gemacht. Und
also ihr macht das auch so quasi, das ist ja schon mal ein Unterschied zu vielen anderen Konferenzen, die einfach sagen, hier Call for Papers und dann wird nur noch ausgefiltert. Also ihr setzt euch auch schon vorher mit.
Genau,
ihr sprecht auch Leute erstens explizit an, die ihr gerne hättet.
Genau.
Also das, und betüdelt die dann auch so ein bisschen.
Genau, das TLDR für den Trick ist nicht eine Quote zu machen vorher, sondern einfach den Pool, aus dem ausgewählt werden kann, den einfach schon unverhältnismäßig viele Frauen reinzukriegen.
Mhm.
Und in Zahlen ausgedrückt ist das bei uns jetzt dann so gewesen, dass 10% der Submissions von Frauen gekommen sind und 90% halt von Männern, also irgendwie 150 insgesamt, dass die Frauen, die das aber gemacht haben, halt nach anonymer Auswahl signifikant bessere Abstracts gemacht haben, sodass wir halt ein Viertel, also 25% Frauen hinterher ausgewählt haben, zufällig aus den Top 60.
Ach so, also ihr hattet, okay.
Das ist
natürlich beeindruckend.
Genau. Und das ist aber, das lässt sich aber relativ.
Also ihr wärt auch mit 10% okay gewesen, wenn
genau, wir haben halt, der Trick ist halt die Auswahl geschlechtsneutral zu machen, sondern über die Inhalte des Proposals. Und turns out, wenn die Frauen mal dazu reden, kriegt das auch zu machen, dann kommen doch bessere Proposals bei rum und auch bessere Talks am Ende. Und das korreliert nicht immer. Wir hatten auch einen nicht so guten Talk von einer Frau, die wir da hatten, wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, so. Ist noch nicht so gut geworden, war aber auch nicht schlimm, weil einen schlechten Vortrag hat man immer mal.
Okay.
Und ob das jetzt ein Frau oder Mann macht, ist uns relativ egal.
Aber so diese Konferenzreputation, die killt ihr ja damit so ein Stück weit. Also es ist so, so diese Vorträge, bei denen weiß man, egal über welches Thema der spricht, das ist ein guter Vortrag. Gibt es ja so ein paar Kandidaten, das fliegt dann bei euch quasi
raus,
oder?
Wir laden auch noch so, also wir haben so unsere Heroes, die wir so einladen. Von dem haben wir, den möchten wir gerne mal hier haben. Nehmen wir jetzt hier. Letztes Jahr in Amerika war Rick Falkwänger von der Pirate Party war da. So, das hat jetzt mit Programmieren erstmal nichts zu tun, aber der hat da, ich hatte auch mit dem, der damit hat jetzt auch nichts zu tun, aber das war mal so ein, der wurde halt eingeladen, der hat nicht im Call for Papers mitgemacht. Das behalten wir uns halt auch vor, dass wir einfach sagen,
okay,
diese Person ist total geil, die sollen jetzt hier hinkommen. Dann gibt's diverse Sponsoring-Deals mit uns, so wir lassen, man kann bei uns nicht Stage-Time kaufen und dann irgendeinen Scheiß erzählen. Aber Microsoft war letztes Jahr zum Beispiel ein Sponsor und die haben den Anders, Nachname vergessen, aber der TypeScript gemacht hat. Und die haben dann da TypeScript vorgestellt, eine Woche nachdem das veröffentlicht worden ist.
Das ist natürlich auch cool.
Das ging alles unter NDA, da habe ich dann auch nichts mit zu tun gehabt, weil ich kein Microsoft NDA unterschreiben wollte. Aber das haben wir dann im Team quasi so aufgeteilt und
Halsberg.
Danke.
Anders Halsberg oder so. Achso, meine schwedische Aussprache.
Genau, und der hat ja schon Delphi und C-Sharp gemacht und der ist ja ansonsten einfach noch Hero, was so einfach in der Programmierszene ist halt einfach ein großer und der kam dann vorbei und hat uns TypeScript erklärt, das ist auch ganz cool. Und das ist halt auch noch ein Platz, der halt nicht über den Call for Papers ging. Aber die meisten, ich habe ja gesagt, wir haben so 40-50 irgendwas dazwischen auf zwei Tracks verteilt, gehen halt über diese Auswahl.
Ja, bei der UI-Conf war das ja auch anonym.
Genau.
Call for Papers.
Genau, das haben sie sich auch bei uns abgeguckt.
Zum Beispiel,
ich kenne auch den einen, die beiden, die das machen.
Chris
und
Peter.
Peter, genau.
Aber die haben irgendwie die Software vom Ruby Manor genommen.
Ja.
Wenn ich mich da einlogge, steht auch, dass mein Talk für die Ruby Manor 4 angenommen wurde.
Cool.
Die war, glaube ich, aber schon.
Ja.
Stimmt, Konferenzplanungssoftware ist ja auch nochmal so ein großer Spaß.
Mhm.
Ja, was nehmt ihr da?
Google Docs.
Ah, das hab ich schon mal von gehört. Also
ja.
Das kann man auch.
Okay. Ja.
Das wird bald gesunset.
Und seit letztem Jahr auch GitHub. Also für
Issues, oder?
also für die Webseite GitHub Pages und die ganzen Talks sind einzelne Seiten und die Speaker, wenn sie dann angenommen würden, können per Pull Request ihre eigenen Talks quasi freischalten. Okay. Und dann, ich möchte nochmal das hier geändert haben oder könnte nicht mal.
Aber da kann man ja auch einfach, also du kannst ja ein Submodul machen auf ihr Repo. Das geht ja in Pages.
Oder brauchen wir nicht. Wir haben einfach eine Jekyll-Seite und fertig. Und
nee, aber du kannst ja bei, wenn du in Pages, deinem Repo, ein Submodul machst, wird das einfach da reingelinkt in den Ordner. Dann kannst du quasi
Welches Problem löst du gerade für mich?
Na, das mit den Pull-Requests. Weil die, wenn die was ändern wollen, dann haben die einfach das Repo selber und können es selber ändern.
Du brauchst nicht mehr zu klicken, dass das Pull-Request angenommen worden ist.
So viel Kontrolle wollen wir noch haben.
Okay.
Und dass es nur so ein Button-Press ist, ist total geil. Okay. Also das ist von vorher, wir müssen es halt per Hand und per E-Mail und hast nicht gesehen. Das ist schon sehr cool. Ansonsten für interne Kommunikation haben wir diverse Spreadsheets. War es eigentlich schon.
Klingt nach einer Konferenz, auf die man eventuell mal gehen sollte.
Was wir auch noch machen, hatte ich auch noch nicht erwähnt, ist die Feierei drumherum, wenn man dann eine Pre-Party, also eine Welcome-Party, die Redux.js hat, Reject.js hat schon eine Party, wo alle auch hinkommen können, nicht nur die auf der Konferenz waren. Notecopter Presentations am Abend sind dann auch öffentlich für alle, dass man dann gucken kann, was die Leute so gebaut haben. Und unsere Pre-Party freitags dann ist halt auch offen für alle. Da laden wir halt auch die Berliner Szene ein, um halt die JavaScript-Leute kennenzulernen und umgekehrt, dass die auch sehen, was hier so cool läuft. Und auch unsere Hauptparty am Samstag, da ist auch jeder eingeladen hier. Also wir verstehen uns da schon so als Community-Event und wollen quasi der Welt zeigen, wie cool Berlin ist und Berlin auch zeigen, wie cool die Welt ist, die halt zu Besuch ist.
Hallo Berlin, das ist die Welt.
Genau. Hallo Welt.
Hallo Welt, ja. Genau.
Genau, aber da sind wir, also das, ich hoffe, das hilft so ein bisschen zu erklären, warum unser Price-Tag so hoch ist, weil wir dann...
Ich finde, ist nicht billig, aber ich bin da keine Sponsor, also klingt ja wirklich so, als ob da auch einiges an Organisation hintersteckt und eben nicht nur so... Genau.
Ach so, ja, ist auch noch Non-Profit, also wir verdienen da kein Geld dran, wir bezahlen halt alle, die Arbeit leisten so, aber wir als Curators, wir haben da keinen persönlichen Profit und wir geben auch jeden Pfennig aus.
Naja, schon allein so diese, also ihr schafft das dann plus minus null rauszugehen oder musst ihr schon mal drauf zahlen?
Wir haben einer Co-Curator ist Executive in so einer großen Agency und die sind unser Hauptsponsor. Der donated auch so ein bisschen Company Time und die haben so ein Parachute Sponsoring. Das heißt, wenn wir unter null kommen, dann haben die bis zu so und so, würden die dann quasi auffangen.
Ah, okay. Das ist ja echt was wert, weil das kenne ich, also ich meine, es ist ja bei diesen ganzen Konferenzen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der UI-Conf ist, ob die, wie es bei denen steht mit dem Geld und ich weiß, dass bei der Republika, die ja nun sehr knapp, also wo die Tickets ja relativ günstig sind, aber dass es da jedes Jahr verdammt knapp ist und erst in der letzten Sekunde klar wird, ob man nicht dieses Jahr total ins Klo gegriffen hat und mit mehreren 10.000 Miesen dasteht und sowas, was ja so eine Firma auch schnell gerade so Privatpersonen auch schnell ruinieren kann, also machen möchte ich das nicht.
Nee, also das Risiko liegt dann auch bei der Firma, für die ihr arbeitet, der offiziell Veranstalter und so, und die machen dann auch Versicherungen, es geht über deren Accounting und das ist für uns sehr sexy.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge wert.
Ja, und dafür kriegen die aber halt Chief Sponsorship und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja, klar, auf jeden Fall. Mustache.
Ja.
JS.
Ja.
Ist dein Baby auch, ne?
Ich habe das angefangen, ja.
Du nur die JavaScript-Version davon oder generell das?
Nur die JavaScript-Version.
Achso, es gab das Konzept gab schon vorher.
Genau, die History ist folgende. Defunct oder Chris Wonstroth, von einer der Gründer von GitHub, der auch so ein bisschen Personal Hero of Everybody Should Be. Also von mir sowieso, der ist sehr, sehr clever und macht coole Sachen. Der hatte sich C-Template aus der C++-Welt angeschaut und das ist schon so ähnlich wie Mustache, aber hat ziemlich viele Features noch drumherum und hat sich gedacht, die Idee, die dahinter steckt, so, ich mache logicless Templates, das ist ganz cool, aber ich dampfe das noch ein bisschen runter.
Also nochmal ein bisschen weiter vorne einsteigen, Mustache.
Oh, ist eine Templating-Engine.
Genau, die probiert diese Krankheit zu vermeiden, dass Templating-Engines irgendwann alle eigene Sprachen werden und man dann doch wieder anfängt.
Genau, und man kann einfach so Variablen-Replacement machen und es gibt noch so ein Loop/if-else-Construct. Also ich kann über Collections drüber gehen, die Collection kann null sein und dann ist das ein if-not quasi. Und das war's dann auch schon. Dann gibt's noch Partials. Ach ja, das ist auch noch mein Lieblingsteil eigentlich. Genau. Und der hat das aber dann halt in Ruby gemacht. Mustache Original ist in Ruby. Und das war so ein Regex implementiert und das waren irgendwie 120 Zeilen Code. Und es war irgendwie so Samstagnachmittag. Ich hatte gerade schön keinen Kaffee getrunken und hatte das gesehen. dachte, cool, ich brauche das für JavaScript, und das wäre cool, wenn ich das mal in CouchDB benutzen kann, weil wir da auch so ein bisschen App-Server-mäßig was drin machen, und ich brauchte halt eine Templating-Engine, und die von, wir haben immer die von jQuery genommen vorher, oder von John Rasek, der hatte so eine 20-Zeilen-Templating-Geschichte, die ganz cool ist, aber Mustache fand ich halt irgendwie sinnvoll, und da habe ich mich hingesetzt und hab Mustache, der ist transliteriert. Also ich habe tatsächlich Zeile für Zeile das Ruby nach JavaScript übersetzt. Weil die Sprache.
Hättest du mal einen Ruby nach JavaScript-Compiler gehabt dann?
Hätte ich mal, ja. Ja, kurzes LLVM-Haken. Ja, da kommt dann auch wieder raus, ich bin gar nicht so ein guter Programmierer, und das ist kein Humble Brag, ich bin wirklich kein so guter Programmierer. Und das Ruby nach JS portieren geht relativ einfach, weil die Sprachen so sehr ähnlich sind an der Stelle. Und ich habe alles bis auf Partials gemacht, und das ging auch relativ cool. Und dann, weil ich aus anderen Templating-Sprachen schon immer Partials auch kannte und das irgendwie nie funktioniert hat bei mir, weil die immer sehr komplex waren. Und in Mustache ist ein Partial ist tatsächlich nur so ein Include. Mhm. Also Copy und Paste von einem Template, also von einem Meta-Template quasi halt in mein aktuelles Dings rein. Und das versteht mein Kopf. Also ist sehr wie so ein C-Präprozessor Include.
Ja.
Also sehr basic. Aber gut, halt, dann habe ich verstanden.
Mut zum Makro.
Und dann habe ich die Funktion, die das halt gemacht hat, auch noch implementiert, und es ging auch sofort, und dann war ich sehr glücklich damit, und dann habe ich das veröffentlicht, und plötzlich fanden das alle Leute ganz toll. Und ich hatte, glaube ich, so ein bisschen Reputation mit Couch, und Chris hat ja sowieso Reputation ohne Ende wegen GitHub. Und dann
4800 Sterne.
Ja, und dann ist das
okay, ein bisschen... Hat ein Mustache JS oder
das Original? 61, das Original, da gucke ich gerade mal.
Das hat, also ich war auch nicht der Einzige, der das in anderen Sprachen übersetzt hat. Das, wenn du dir jetzt diese mustache.github.com...
Du hast mehr als Ruby Mustache. Das ist mehr als doppelt so viel.
JavaScript ist the Schissel. Es gibt jetzt 1000 Implementierungen davon auch noch.
Also ich nutze in Objective-C nutze ich GR Mustache, hatte ich dann mal angefangen. Das ist natürlich praktisch, wenn man dann so ein also so plattformunabhängige Templating-Engines zu haben, ist da schon nicht ganz doof.
Genau. Das ist auch die Idee von Mustache, dass die Implementierung, das klappt auch mehr oder weniger, es gibt so eine Spec, dass die Implementierung, also alle verschiedenen Sprachenimplementierungen halt auch dieselben Templates machen können. Und das ist sehr cool.
Aber so diese Logiklosigkeit, die ist schon zweischneidiges Schwert.
Ja.
Also es ist gerade so dieses, was du gerade angedeutet hast, also es gibt kein ifs and else, was in einer was man schon eigentlich relativ häufig mal braucht in so einer Templating-Sprache, weil irgendwie zu sagen, zeigt diesen Block komplett nicht an, wenn diese Variable nicht gesetzt ist, ist ja schon eine häufige Sache. Das ist dann, und das machst, wird dann über einen Fake Loop gelöst, quasi, ne? Also über einen.
Ja, es gibt halt so eine Collection, Operator, und wie gesagt, die Collection darf null sein, und dann ist das ein F-Not.
Genau. Und wie kriegt man dann else rein?
Nein. ich habe so einen Blogpost geschrieben vor 3 Jahren mal, so Mustache 2.0,
quasi. Ja.
Und die Ansage war, Community, ich brauche Hilfe, und hier sind meine Top 5 Things, die ich haben möchte, und davon ist natürlich nichts passiert.
Was war das so?
Else, besonders else auch für Loops, diese standardmäßig, ich rendere einen Warenkorb und diese Sachen drin, oder keine Einträge im Warenkorb vorhanden. Das gibt's nicht, das ist super nervig zu machen. Ich glaube, not gibt's sogar inzwischen, das kannst du, also ein else machst du über ein if not nochmal. Hm. Das ist ein bisschen doof. Helpers hätte ich gerne, wo ich dann sagen kann, hier, formatier das mal eben noch schnell anders.
Ja.
Da habe ich auch einen Branch für mal gemacht irgendwann, das ging aber nicht in die Spec, deswegen haben wir das nicht. Die anderen Sachen müsste ich nachgucken, das ist bei mir auf dem Blog. Mustache hat aber noch eine andere spannende Geschichte, die kurz nachdem Chris diese Regex-Version rausgebracht hat, aber noch erst nachdem ich die Transliterierung nach JavaScript gemacht habe, kamen die Computer Science Experts und haben gesagt, ihr macht da Parsing mit Regex, das geht ja gar nicht, wir bauen hier jetzt mal einen Parser und einen Compiler. Und plötzlich war Mustache.js irgendwie über 15 Dateien verteilt, weil man macht ja ordentlich Sprite-Management und schöne Objekte in Ruby und alles, und hast du nicht gesehen. Und hätte ich Mustache zu diesem Zeitpunkt gefunden, hätte ich nie den Mut gehabt, mich da rein
zu forcieren
und das zu portieren. Das wäre nie passiert an der Stelle. Und ich hatte dann für Mustache.js sehr lange die Policy auch, diese Regex-basierten Parser zu behalten, und nicht nur einen kompilierten Parser zu machen, weil die Implementierung halt viel, viel länger waren und diese Einfachheit der Implementierung auch sehr relevant war. Das hat so lange funktioniert, bis mir einer einen kompilierenden Parser in weniger Zeilen Code als meinen Regex-Parser gezeigt hat. Und der dem habe ich dann auch direkt die Commit-Rechte für Mustache gegeben.
Okay.
Der maintaint das jetzt auch. Der arbeitet bei Twitter. Michael Jackson heißt der auch noch. Das ist sehr lustig.
Michael Jackson? Ist er nicht tot? War der nicht?
Nee, das hat er bestimmt noch nie gehört.
Nee. Der hat ihn auch schon dreimal nochmal neu implementiert. Das ist auch ein sehr clevererer. Der maintaint das inzwischen. Das ist eine sehr interessante Sache, die ein anderes Team, also das meine größte Errungenschaft von Mustache ist, dass Twitter das irgendwann benutzt hat, das fand ich sehr schön.
Also, auf ihrer Seite nutzen die das, oder?
Haben vor 2 Jahren.
Ach so.
Inzwischen nicht mehr, weil die haben das halt genommen, weil es so einfach war, hatten aber dann irgendwann auch so Speed-Probleme und haben also Michael arbeitet auch bei Twitter, der hat das aber hobbymäßig umgeschrieben, weil er einfach so Challenges mag. Das ist auf Deutsch.
Herausforderung.
Danke. Und ein anderes Team Fat, wie heißt denn der in echt? Fat auf Twitter. Die haben Hogan geschrieben. Das ist eine Mustache-Implementierung in JavaScript, aber mit einem ordentlichen Compiler quasi. Und der hat auch mal einen Talk gegeben auf der JSConf letztes Jahr und hat das halt so erzählt. Und dann ist er auch gefragt worden, hey, warum hast du nicht einfach einen Pull-Request geschickt? Und der Pull-Request wäre gewesen, minus alles dein Code und plus alles mein Code. Das ist halt kein Pull-Request, den man checkt. Deswegen haben wir ein eigenes Projekt gemacht. Das auch vollkommen okay war. Das hat aber wiederum mich dazu quasi veranlasst, das Ding, was Michael gebaut hatte, zu mergen, damit wir halt so dieselbe Performance auch kriegen.
Mhm.
Und so haben wir uns alle so ein bisschen weiter nach vorne gearbeitet und das war nicht so dieses wir müssen das beste Projekt sein, sondern alle haben sich gegenseitig so ein bisschen beeinflusst und diese Spec halt immer besser implementiert und diese Art von Development, also ich finde, so sollte Open Source halt funktionieren. Zumindest auf so Library-Ebene, dass man sagt, hey, ich möchte diesen Task hier haben und den kann man auf verschiedene Arten machen. Und das hat mir dann, als ich in diesem Talk las, hat sich dann auch so eine Revelation, dass jede Implementierung davon halt irgendwelche Stärken und Schwächen hat. Und die Stärke von meiner Originalimplementierung ist, dass man sofort versteht, was passiert.
Mhm.
Das ist halt zumindest so ein Educational. So, wie funktioniert Mustache eigentlich? Und dann, du kannst halt die Regex-Version lesen und Regex ist jetzt nicht jedermanns Sache, jeder Frau Sache, aber, man versteht relativ fix, was da passiert. Und, ne, render diese Partials, render diese Loops, render das und dann ist auch schon vorbei. Und wenn ich mir jetzt den Compiler dazu anschauen muss, dann ist das halt total nicht obvious. Und zumindest diesen, um zu verstehen, wie Mustache eigentlich funktioniert, ist halt mein Branch, der noch diese Regex-Version hat, ist halt immer noch sinnvoll. Und das fand ich, weil ich halt immer irgendwie Angst hatte, so, ja, das ist doch irgendwas, aber ich verstehe auch, dass das andere technische Vorteile hat.
Okay.
Aber das fand ich ganz spannend, dass sich das so ergeben hat, dass da jetzt mehrere Implementierungen so gab. Genau.
Das klingt auf jeden Fall, ja, weit gekommen, das Ding.
Mhm. Und dann gibt's noch Handlebars von Yehuda Katz. Das ist quasi Mustache 2.0, der dann noch ein paar Features oben drauf gesetzt hat, ein paar davon sind wie mir wieder zu viel, aber der hat zum Beispiel Helpers sehr geschickt gemacht und das würde ich jetzt auch für Mustache so übernehmen, wenn ich da noch aktiv wäre.
Ah, okay, aber es ist auch eher so ein Projekt, was...
Ja, das liegt auf meinem GitHub-Account jetzt, aber das maintain andere.
Ja, achso, na, okay. Genau. Das ist ja aber so von vornherein eine Bibliothek zu bauen, ist das also... Ich denke ja, ich weiß nicht, wie ich denke ja immer an fertigen Produkten. Also ich finde dieses iPhone oder iPad Display finde ich toll, weil man hat eine feste Größe. Also das iPhone Display ist eigentlich fast noch besser, weil man hat ein kleines Display und das will ich mit Inhalten füllen. Und dann denke ich zuerst aus dem Produkt heraus. Und wenn dann nebenbei irgendwie so eine Bibliothek abfällt, die für irgendwas nutzbar ist, ist das ganz großartig. Aber das klingt ja eher so, als ob du zuerst Obwohl, nee, du hattest ja auch einen konkreten Einsatzpunkt. Ja. Du wolltest das für CouchDB haben.
Genau.
Gut, Frage ist hinfällig.
Ja. aber na, in die Richtung, ich durfte gestern einen Vortrag bei der an der HTW machen hier, da durfte den Studenten da erklären, was cool an Open-Source-Karriere ist, weil ich halt eine hab. Und da habe ich in der Vorbereitung auch für mich so festgestellt, die Art von Software, die mich sehr interessiert, ist Tools für andere Developer zu bauen, die dann da geile Apps mitmachen. So, ich habe auch ein Verständnis für Produkte und auch für Applications, so, aber ich bin, glaube ich, nicht so gut, mich hinzusetzen und die zu machen. Aber wenn ich dir jetzt eine Templating-Library gebe, die total einfach zu benutzen ist und du baust dann noch richtig was Geiles mit und du sagst mir, ja hey Jan, ohne deine Library wäre das nicht möglich gewesen, dann das ist so mein Kick, den ich da so rauskriege. Also dieses Supportive Infrastructure, das mache ich gerne.
Das ist so, und es ist auch schwer, muss man, also ich meine, ich bei CocoaPods ist das noch relativ, also CocoaPods, für die, die es nicht kennen, ist für Objective-C quasi so dieses, so Module extern reinladen und schnell und alles so, was halt auf Node NPM ist und auf Gems und P, wie heißt es bei Perl gleich? Perl?
CPen
und
so weiter.
Und so weiter und so fort. Das ist halt CocoaPods und da habe ich den RSS-Feed von denen abonniert, einfach um zu sehen, was Neues kommt. Und so viel ist es im Augenblick noch nicht, dass man das nicht überschauen könnte. Und ungefähr die Hälfte sind irgendwie total sinnvolle Utility-Sammlungen mit allem, was man immer mal so braucht. Mhm. Was ein Garant dafür ist, dass ich es mir nie angucken werde, weil ich will deine Toolsammlung nicht haben, die dann selbstverständlich null dokumentiert ist und man die ganzen Methoden selber auswendig kann. Und ich glaube so, das ist echt eine Kunst, dass man auch durchaus so ein 20-100 Zeilen Code als CocoaPod pflegen kann und das genutzt wird, wenn es, also was weiß ich was, wenn ich zum Beispiel was glaube ich ein ganz gutes CocoaPod wäre Farben als Hex Value bereit, also dass man die üblichen JavaScript HTML Hex Values in Objective-C von vornherein nutzen kann. Das sind 10 Zeilen Code, aber man braucht es ja eigentlich in jedem Projekt und
habe ich halt in einem Gist rumliegen.
Ja,
genau. Das und dann holt man sich's doch wieder in jeder Version rein und man kann es nicht.
Fixt es aber da und dann da aber nicht.
Genau. Das ist, finde ich, und dafür, dass eigentlich so solche Kleinigkeiten als CocoaPods mehr zu machen, oder das ist, glaube ich, schon eine Kunst, die man auch Punkt.
Ja.
Vielleicht mache ich einfach mal einen CocoaPod aus meinem Gist.
Ja.
Das ist ja auch wirklich nur dreimal Bit shiften und fertig.
Ja, das ist total simpel, klar. Das ist Bam, bam, bam. Irgendwas wollte ich jetzt. Ach so, ja. Hoodie.
Yay.
Das ist jetzt so auch sowas relativ Neues von dir.
Genau, da bin ich, habe ich auch mit zu tun, ja.
Was ist denn die Webseite?
Hood.de.
Ah, fancy.
Mhm.
Und was, also das ist, ich habe es nicht verstanden, was es ist.
Hood.de, achso, du hast nicht verstanden.
Oder ich.
Ich versuch's mal, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit als zwei Sätze, deswegen muss ich das jetzt nicht super komprimieren, aber ich versuche jetzt auch mal nicht so super ausführlich zu machen. Stell dir vor, ihr habt eine Person, die so UI, UX macht, also kann coole Apps bauen von der Frontend-Seite und macht das vielleicht auch so mit Web-Technologien, kann so mit HTML und CSS umgehen und sieht auch schön aus und kann vielleicht so ein bisschen jQuery copy und pasten, sodass auch so ein bisschen was passiert. Und diese Person braucht immer irgendwen, der dann das Backend bereitstellt. Und wir finden, Technologie kann einfach genug sein, dass diese Person einfach Hoodie benutzen kann und das ist dann das Backend. Die Idee ist, dass so immer wiederkehrende Tasks, die man so machen muss in einem Projekt, sowas wie Userverwaltung, Datensharen zwischen Usern, E-Mails verschicken, E-Mails empfangen, so diese Infrastruktur mal wieder. Das muss man nicht immer wieder neu programmieren. Und die Idee ist auch nicht neu. Rails macht das ja zum Beispiel.
Ja.
Das hat das für Ruby oder für Server-Side Programming gemacht und das haben ja auch alle eingesehen, dass das sinnvoll ist. Das gibt so für Frontend-Apps, auf der Frontend-Seite inzwischen halt auch. Sowas wie Ember macht das Ganze nochmal. Aber es gibt nicht so wirklich was, was Leuten, die so im Frontend zu Hause sind, quasi das Backend weg abstrahiert. Und Hoodie versucht das halt. Und unser Einstiegspunkt ist so eine Frontend-API, wurde so ähnlich wie Google Analytics, du machst ja so ein JavaScript-Include und dann kriegst du eine API, mit der du arbeiten kannst. Dann kriegst du so ein Hoodie-Objekt quasi und dann hast du Hoodie-Account.signup und dann kannst du dann E-Mail und Passwort reinschmeißen, was du halt aus der UI bekommen hast, was der User da halt eingetippt hat. Schickst das halt ab und dann baut der User dir, das Backend oder Hoodie erzeugt dann einen User-Account, schickt so die Validierungs-E-Mail, dann kann der User auf den Link klicken, geht dann zurück und ich kann Passwort-Reset machen und diese ganzen Sachen, die man eh immer machen muss, aber alles aus so einer sehr schicken Frontend-API. Ich kann E-Mails verschicken, senden, empfangen, so eine Sache.
Also im Backend läuft dann quasi ein Node und ein CouchDB wahrscheinlich und so das übliche Zeugs, aber damit habe ich gar nichts zu tun, sondern ich sitze da, wie als ob ich vor 10 Jahren eine statische Website entwickelt habe, mache mein HTML, mache irgendwo ein JavaScript-Include und alles ist schön.
Ja.
Muss die auf derselben Domain laufen oder läuft das sogar über verschiedene
Domains? Das läuft auch über Cross-Domain. Da gibt es jetzt diesen neuen Core-Standard, Cross-Region Resource Scripting oder so. Der ist auch in fast allen Browsern verfügbar. Für ältere IEs haben wir noch so ein Fallback, der dann auf derselben Domain laufen kann. Da muss man so ein bisschen Infrastruktur-Tricks machen, dass der dann dieses Static-File-House-Ding auch aus Hudi kommt, weil das über dieselbe Domain sein muss. Hudi-Standard ist aber auch, du könntest jetzt in GitHub-Pages publishen und dir dann Hudi-Endpoint irgendwo anders liegen haben, bei Heroku oder bei Nojitsu, und dann läuft es trotzdem.
Also quasi, und man könnte damit auch eine zentrale Infrastruktur, genau, das ging jetzt, eine zentrale Infrastruktur irgendwie als Service anbieten und sagen, hier habt ihr eure Hudi-Instanz und ihr braucht euch um gar nichts zu kümmern und seid vorne dabei. Klingt eigentlich total spannend.
Ja.
Gerade so auch, wenn man so mal kein, also man hat ja auch nicht immer Bock drauf, einfach auf diesen Backend-Code.
Ich hab die Zielgruppe ja gerade definiert und wir fallen alle nicht rein.
Ja.
Für mich ist Hudi aber an der Stelle interessant, so, ich hab immer, so was ich gerne hätte, ist so eine Twitter-Anwendung, wo ich sagen kann, ich mache hier so ein Favorite auf einen Tweet und ich krieg später Bescheid, wenn jemand stellt eine Frage und ich würde gerne die Antworten auch wissen. Kennt ihr bestimmt so, ne? Jemand stellt eine Frage und ihr möchtet aber jetzt aber nicht einen halben Tag immer wieder, wer auf diese Frage geantwortet hat, gucken, sondern ich würde einfach nur gerne sagen, gib mir mal eine Antwort darauf.
Mhm.
Und dann schickt mir am Ende des Tages eine E-Mail oder irgendwas.
Mhm.
Gib mir einen Webfrontend mit den ganzen Antworten. So eine Mini-App, die Twitter-Login und kleine Interaktion und fertig. Vielleicht noch schönes Mobile-Interface und das war's.
Mhm.
Eine App, die echt nicht viel kann und nicht viel macht, aber dafür das ganze Backend aufsetzen, wenn ich jetzt nicht Professional Rails-Developer bin, dann dauert das vielleicht ein bisschen länger als, weiß ich nicht, ich habe immer so dieses, ich rechne immer in diesen 4 Stunden Kaffee hoch, die man so samstags nachmittags hat, so, ne, man hat da nichts zu tun, man hat auch spätes Frühstück, trinkt einen Kaffee und dann hat man so 4 Stunden Zeit, wo man richtig was rocken kann. Und alles, was in der Zeit nicht, was danach halt nicht shippt ist, passiert, wird nie passieren, weil dann, weiß ich nicht, Sonntag ist dann was anderes machen, Montag ist dann wieder Arbeit und dann nächsten Samstag hat man halt die nächste Idee.
Mhm.
Dann setzt man sich nicht hin und macht das dann weiter. So einer bin ich.
Also das ist eigentlich eine schöne Idee. So ein Projekt muss in 4 Stunden passen quasi. Das ist so, okay.
Hm? Der Pitch für Hudi ist jetzt eigentlich, nicht Pitch, ich hasse dieses Wort. Bitte. Ich spule mal zurück.
Jetzt hast du nochmal Pitch gesagt. Mist.
Die Schlagzeile für Hudi ist im Prinzip so, ihr könnt an einem Wochenende eine App zusammenhacken und ab Montag dann Payments anmachen. Also das ist so, und wenn es halt nur eine kleine App ist, die, ne, wir haben jetzt, was war das letzte Beispiel, was wir gemacht haben, es gibt so ein CSS-Guru-Typ, hat halt so eine, wie heißt das, eine Printable Invoice, ist dieses Projekt. Das ist quasi eine statische HTML-Seite, die richtig schick aussieht, wie so eine Invoice halt einfach, nur die Felder auf dem Papier, in Anführungsstrichen, sind halt anklickbar und dann kann man halt seine Daten da eintragen.
Ah, okay.
Und das hat dann so ein Print-CSS und ich kann das dann ausdrucken, PDF machen und dann verschicken.
Mhm.
Und das ist nicht mal eine App, ist halt nur.
Es ist eine Seite, in die ein bisschen JavaScript selber rechnet.
Da gibt's keine Accounts, kein gar nichts. Gesundheit. kein gar nichts.
Und ist die bookmarkbar? Also kann ich so eine Rechnung dann auch direkt bookmarken und dann bleibt die erhalten?
Glaube nicht an der Stelle. Aber jetzt kommt halt der Trick. Wir haben diese Seite halt einfach genommen.
Ja.
Haben da Hudi reingesteckt, haben das ein bisschen, also das miteinander verheiratet so ein bisschen, das hat irgendwie 2,5 Stunden gedauert und jetzt haben wir halt eine App, die wir deployen können, die andere Leute halt auch benutzen können, wo ich meine verschiedenen Invoices speichern kann, wo ich mich, wenn ich mich einlogge, kriege ich meine ganzen alten Invoices nochmal zurück, kann neue anlegen. Und wenn wir jetzt das Payment-Modul für Hudi schon fertig hätten, dann könnte ich halt auch einfach sagen, hier sind meine PayPal oder meine Stripe-Credentials, die tue ich da rein und jetzt, wenn ich dir das jetzt geben möchte oder weiß ich nicht, wenn du Rechnungen über 500 Euro stellen möchtest, dann kriegen wir 1% davon ab und fertig. Und das wäre eine kleine App, die nicht viel Arbeit kostet, die sehr sinnvoll ist für manche Leute. Und wenn, weiß ich nicht, wenn die 10 Leute im Jahr, oder weiß ich nicht, wenn ich da 10 mal 5 Euro im Jahr kriege, dann kriege ich so ein bisschen Geld. Aber ich habe noch 50 andere Wochenenden oder 51 andere Wochenenden, wo ich noch so eine Apps bauen kann. Und irgendwann habe ich so ein Portfolio von kleinen Apps, die sinnvoll sind, die so viele Leute verwenden, dass ich genug Einkommen habe darüber. Das ist so ein bisschen was wir so haben wollen. Das ist unser Worst-Case-Szenario. Wir haben ein Framework, wo wir das machen können.
Ja.
Und wenn andere Leute das auch noch sinnvoll finden, umso besser.
Ich glaube, ich habe einen Regentropfen abbekommen.
Oh nein.
Ich muss mal, nein, das war ich. Ich muss nämlich so dringend auf, nein, ich muss mal kurz auf, ich bin sofort wieder da. Redet mal ohne mich weiter.
Machen wir. ja, das ist so grob die Idee von Hoodie. Und es ist noch sehr early days. Also wir haben so ein cooles Setup-Procedure uns ausgedacht, dass man so mit 2-3 Kommandos auf dem Mac das richtig schnell ins Laufen kriegt und dann kann man verschiedene Apps halt machen und die kriegen so eine schöne Domain, myapp.dev, und man muss sich nicht localhost, port, hast du nicht gesehen, klar, machen. Der Nachteil ist, das läuft auch nur auf dem Mac, zumindest diese Umgebung.
Ist es dann über die etc-hosts?
Ja, eben nicht. Das ist dann über den Etsy Resolver, Custom DNS und Firewall Rule und hast du nicht gesehen. Also das ist total sexy. Wir haben uns bei Pow abgeguckt.
Ja, wollte gerade sagen.
Das haben wir einfach genau copy-paste quasi gemacht. Ist deswegen auch incompatible with Pow, aber ist halt für unsere Zielgruppe nicht so schlimm. Ja. Aber ja, im Moment läuft dieses ich nenne das mal sexy Setup, läuft nur auf dem Mac und dann haben Leute sich schon beschwert und wir arbeiten jetzt daran, dass das ein bisschen mehr Cross-Plattform ist und dass diese schicken Domains quasi nur optional sind für Leute, die es nicht haben wollen. Ja.
Wann ist das live gegangen?
Also Hoodie war noch nie nicht live, beziehungsweise wir haben das war schon immer Open Source und wird jetzt schon ein Jahr dran gebastelt, immer so on and off auf der Seite mit meinen Freunden Gregor und Alex. Und wir haben im Februar auf der Apps Berlin.js, das ist so ein User-Group-Treffen, das sich um Frontend-Apps quasi kümmert, da haben wir gesagt, so, wir machen jetzt mal einen Talk darüber und gucken, wie das so ankommt. Und ist ganz gut angekommen.
Das glaube ich. Also ich muss ja auch mal was mitmachen, das ist ziemlich schnieker.
Ja.
Dann
war ich vor 3 Wochen in Dublin, da gab es ein Freund von mir hat ein Event, das er Ship Week genannt hat, und dann gab es Ship It Monday und dann war einfach nur, der hat andere Konferenzen da gemacht und hatte die Venue halt einfach noch und dann haben wir quasi montags abends einfach so, ich habe hier irgendwas zum Shippen und komme auf die Bühne und zeige das mal, habe ich diesen Talk einfach nochmal gegeben vor 50 Leuten und von denen hat es dann, glaube ich, jemand entweder getwittert oder direkt auf Hacker News gepackt, auf jeden Fall ist es auf Hacker News gelandet, wo ich jetzt mal ausnahmsweise nicht rante. Und es war dann ohne Scheiß die ganze Nacht auf Platz 1 und Platz 2. Wir haben 65.000 Hits auf der Webseite gekriegt. Wir haben irgendwie 400 Upvotes gekriegt und weiß nicht 160 Kommentare, die fast ausschließlich positiv waren. Und das war sehr encouraging.
Ist die Idee denn, dass ich immer einen User habe, an dem die ganzen Daten dranhängen?
Ja, das ist im Moment so standardmäßig. All Data is Private by Default gehört dem User. Und ich kann explizit mit anderen Leuten Sachen sharen oder die public machen, aber erstmal ist alles private.
Also ich könnte jetzt nicht irgendwie was Kollaboratives haben, wo die Leute keinen Login brauchen?
Geht sogar auch. Mhm. Dann würdest du was public machen, aber nur über eine geheime URL rausgeben.
Okay.
Das würde auch gehen.
Aber das klingt doch nach einem Idealprojekt. Geht's noch um Hoodie? Seid ihr noch bei Hoodie? Mhm. Das klingt doch, wie hieß denn das gleiche, dieses Unhosted?
Ja, wir sind sehr ähnlich miteinander verhalten. Also wenn man nicht genau hinguckt, dann ist Hoodie eine Unhosted-Implementierung.
Wenn man nicht sehr genau hinguckt.
Genau, weil Unhosted ist ja eine Spezifikation für so eine Apps. Und Hoodie ist im Prinzip so eine Implementierung davon. Hält sich aber nicht an die Spezifikation.
Ach so, also es ist Unhosted war der Gedanke, dass man eine Web-App hat, die aber die Daten irgendwo anders wegspeichert, nämlich im Zweifelsfall auf deinem eigenen Server, dass es quasi eine standardisierte Infrastruktur dafür gibt und wo ich dann, dass meine Daten auch mir gehören, egal welche Web-Anwendung ich vorne nutze. Und
das implementiert Hoodie im Prinzip auch, das geht auch. Du kannst dein eigenes Hoodie-Backend auf deinem Rechner einfach installieren, ich kann immer von deinem Server mir eine abgeben lassen und tu einfach meinen persönlichen Hoodie-Endpoint da rein und schon kann deine App mit meinen Daten arbeiten, ohne dass du die Daten hier sehen kannst. Das ist aber kein explizites Designziel von Hoodie.
Schade, warum nicht?
Wie ich eingangs gesagt habe, wir möchten das Apps bauen leichter machen.
Das
ist unser primäres Designziel. Und dass so funktioniert, wie wir das jetzt gebaut haben, dass diese Data Privacy trotzdem funktioniert. Seitdem geschuldet, dass wir da CouchDB im Hintergrund verwenden und der Kern von Hoodie eigentlich nur eine Frontend-Back-Datensynchronisationsgeschichte ist. Die haben wir im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, dass recht spannend ist, dass die auch offline funktioniert. Das heißt, sobald ich die App einmal im Client habe, kann ich halt auch offline gehen, weiterarbeiten und wenn ich dann wieder online bin, werden die Daten mit dem Server gesynkt und ich kriege neue Sachen vom Server zurück. Und wenn die Leute sagen, was ist denn dieses Offline, von dem du redest, das habe ich ja normal nicht. Das wird halt, wenn du mobil unterwegs bist, sofort interessant, wenn ich hier mal U-Bahn fahren gehe.
Ja.
Da ist mein Lieblingsbeispiel, dass ich dann da...
Oder nach Brandenburg fahre am Wochenende.
Ja, oder ja, wenn ich ins Ruhrgebiet zurückfahre, dann zwischen hier und Hannover.
Ja. Klingt eigentlich, also aber
Aber wer, also wo läuft denn die Datenbank, die CouchDB-Datenbank?
Also wenn du, wir haben halt so ein Setup-Procedure halt, die läuft dann bei dir auf Mac und das ist halt wie wenn du Rails lokal installierst. Du kannst aber jetzt halt auch dir auf deinen eigenen Server alles packen, dann läuft es da und wir unterstützen im Moment hier Iris Couch und Nojitsu. Mhm. Das sind so zwei Software-Service-Provider für die Komponenten, die wir halt brauchen. Da können wir, haben wir so ein Mojitsu-Deploy, kriegst du dann halt alles auch noch dahin. Kannst du aber im Prinzip auch selber machen. Und wir überlegen jetzt gerade, so eine integrierte Hoodie-Hosting-Lösung auf Basis dieser Services auch noch zu machen, ohne dass man da sich dann noch per Hand Accounts machen muss.
Ja, das klingt auch spannend. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Und was auch noch, also was schön ist, uns ist das Frontend wichtig, halt Apps schnell bauen. Mhm. Wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich baue jetzt mit Django und Postgres ein Hoodie-Backend und das wird jetzt das, was erfolgreich ist, unsere Node- und CouchDB-Version geht halt im Bach runter, dann sind wir immer noch glücklich, weil diese Idee, dass man schnell Apps bauen kann mit Hoodie oder mit dieser Idee von Hoodie, das ist für uns wichtiger als unsere Implementierung. Und was andersrum aber schön ist, weil das halt alles ein schöner Layer-Cake ist, ich brauche nicht zwingend dieses JavaScript-Frontend, um mit dem Backend zu reden. Das heißt, ich könnte mir auch eine Objective-C-Library schreiben und schon brauche ich keine iCloud mehr.
Also ist das... was?
Weiß auch nicht.
Aber das ist tatsächlich genau auf den Anwendungsfall würde ich noch hinaus, weil das hat man ja relativ häufig mal, dass man irgendwie viele Leute, die auch gerade gar keine Backend-Techniken, Server-Techniken können, davor auch Angst haben. Das ist ja gerade unter iOS-Entwicklern ist das ja auch relativ weit verbreitet. Die wollen ihre Apps bauen, aber wollen mit dem ganzen Dreck da drum herum nichts zu tun haben. Und denen so ein hier, also gibt's ja schon einige, so Pass.com, die jetzt gerade von Facebook aufgekauft worden sind, wo das Geschäftsmodell eher unklar war. Und gibt's diverse so eine Dienste, die sagen, gib uns mal deine Daten und zahl uns dann und wenn du Glück hast, dann lassen wir dich eventuell mal eines Tages wieder an deine Daten ran.
Ja, und uns gibt's auch noch vielleicht ein Jahr lang.
Ja, genau, so diese Sache. Also sowas will man ja eigentlich dann schon gerne selber hosten.
Genau. Das ist auch so eine, das ist dieses ganze, Marco Arment nennt das California Knife in Your Back. Dieses sehr, ja, und wir werden das dann noch 3 Monate lang betreiben und dann sunsetten wir das.
Mhm.
Das heißt, wir machen das jetzt aus und du bist am Arsch.
Ja.
Aber freundlich formuliert.
Mhm.
Und auf sowas habe ich keinen Bock. Quasi Leuten jetzt quasi, hey, ihr findet Hoodie geil, wir machen das. Und dann ist Jan Millionär, geht ein Jahr für Facebook arbeiten und dann könnt ihr euch euer nächstes Backend suchen auf so eine, da ist mir meine Zeit zu schade für und auch diese Relationships, die man damit aufmacht, die.
Also ganz abgesehen vom Idealismus, also so dieses, dass man sich eventuell ja, ich meine, wir sind alle nur Menschen und denken wahrscheinlich so, oh, heute erspart es mir 10 Minuten, dann ist es ja nicht schlimm, wenn es in einem Jahr mich meine Existenz kostet. Aber also ich meine, der Reiz ist ja schon da, das so eine Dienste auch zu nutzen, aber die haben ja meistens auch den Nachteil, dass genau den Anwendungsfall, den man jetzt gerade braucht, dass sie den entweder gar nicht oder nur sehr, sehr schlecht unterstützen.
Ja, oder du willst halt, wäre jetzt geil, wenn es dieses eine Ding noch hätte und dann
ja, genau,
mal Apple davon zu überzeugen, dass sie das nächste Version von iCloud
zum Beispiel Core Data Sync. Das wär's doch mal für iCloud.
Wenn sie das irgendwann mal hinkriegen, Datenbank aber über mehrere Devices zu synken.
Da können wir gleich gerne nochmal drüber reden. Das wäre eigentlich ganz spannend. Ich müsste nur vielleicht gleich auch nochmal
kurz.
Aber machen wir dann. Solange noch die. Ach ja, das ist so. Ich habe ja gerade schon das Worst-Case-Szenario vor dir erklärt, aber was du gerade draußen, so dieses, wir haben ein Framework für uns und wir können cool Apps bauen.
Mhm.
Und wenn andere Leute das gut finden, ist auch nett. Unser eins dieser Best-Case-Szenarien, was ich im Kopf habe, ist das Hoodie so wie Rails, die Standardanwendung, oder es muss nicht Hoodie sein, aber dass sowas wie Hoodie der Standardweg wird, wie man Web-Apps baut.
Ja.
Weil das ist signifikant besser. Ich habe das vorhin schon mal erklärt, wir kriegen auch schon so ein paar Aufträge mit Hoodie jetzt und im Moment, unser Pitch ist im Moment, ich habe schon wieder Pitch gesagt.
Ist okay, wir schneiden das.
Danke. Unser Piep ist, wir können den App oder eine App-Prototypen in einem Zehntel der Zeit bauen und ist nur doppelt so teuer.
Ja.
So, und das ist so für Leute, die besonders in so einem Agenturgeschäft, wo sie, wir brauchen ganz schnell irgendwas und wir können das ganz schnell irgendwas und das läuft dann auch, das ist ganz cool. Aber ich will da halt nicht so eine Startup-Geschichte draus machen, die dann halt in 2 Jahren wieder untergeht.
Was hängt da hinten dran? Ist das, also worüber synkt ihr? Macht ihr das über WebSockets oder?
Das ist über HTTP.
Über HTTP. Also das ist Echtzeit kriegt ihr nicht hin.
Das ist, wir können wie heißt denn das?
Longpolling?
Ja, nee, noch einfach offenen HTTP-Socket.
Also.
Und dann kriege ich einfach HTTP-Push. kriege eine Zeile
JSON. Ist das nicht Long Polling?
Long Polling ist, ich mache nach einer Nachricht sofort wieder zu und muss wieder aufmachen. Wir können einfach auflassen und du kriegst halt Changes, wie sie reinkommen. Das ist halt, in Echtzeit ist das nicht, aber das ist halt dieses Soft Realtime. Kriegen wir auch zwischen verschiedenen Browserfenstern und alles. Das ist recht fix.
Aber klingt ja eigentlich wirklich so, als ob man sich da mal ein Wochenende ransetzen könnte und das, da mal eine iOS Frontend für bauen könnte.
4 Stunden am Samstag.
Ja.
4 Stunden am Samstag. Diesen Samstag, das ist Hochzeitsfeier von.
Jetzt müssen wir noch mal kurz muten. In die Tiefen des Syncs machen wir dann nach der kurzen Pause.
Okay.
In die Tiefen des Syncs.
In die Tiefen des Syncs. Ja, aber das ist sowas, was man ständig wieder hat. So dieses Backend. Klar. Ich weiß nicht, wie oft du bei irgendwelchen Ideen, die du hast, also dieses, ich mache nur eine App fürs Telefon, das ist ja schon ein Fall, der relativ selten mal auftritt.
Ja, und ich meine, das nervt halt auch immer tierisch.
Ja, wirklich widerlich.
Und dann kannst du dir halt gucken, ob du den Rails hinstellst, das halt nur als API funktioniert. Das wäre so die naheliegende Lösung. Und das halt schnell.
Und das dann bei Heroku zu haben?
Genau, das tust du dann auf Heroku.
Und dann zahlt man nur $20 im Monat und hat eine schön langsame...
Naja, gut. Das passiert halt immer, wenn sie deine App halt, deine Heroku-App halt einfrieren, weil da keiner raufgeht, dann. Und du dann wieder weil du dein einziger Kunde bist, nach 10 Tagen wieder darauf gehst, dann müssen sie die erst aus dem Schrank holen, die DVD, die einlegen. Und dementsprechend dauert das dann halt auch. Nee. Das merke ich immer bei Unicode, weil ich halt auch der einzige Kunde von Unicode bin.
Aber da bist du da hast du eine kostenlose Instanz, ne?
Ja, genau, das ist nur ein Frontend. Und der Witz ist ja, dass sie irgendwann die Datenbank teurer gemacht haben.
Also ja.
Ich habe ja irgendwann mal.
Stimmt, ja.
Und in Unicode funktioniert ist halt eine Postgres-Datenbank mit halt einer Tabelle, wo in jeder Spalte so ein Unicode-Charakter drinsteht mit irgendwelchen Sachen. Und das habe ich halt irgendwann mal diese so eine riesige CSV-Datei gehabt, die ich halt als Teil von dem Repo hochgeladen habe und dann in der Konsole reingeladen habe. Und jetzt könnte ich halt nichts mehr in diese Datenbank schreiben, weil ich das Free Limit weit überschritten habe. Aber der Unicode ändert sich ja nicht so häufig, dass ich der Realtime Updates.
Ja, aber das ist so, also ich, wie gesagt, bei diesem Tabula Tabs damals habe ich das ja auch genutzt. Also da habe ich ja wesentlich eine API in Rails gebaut, habe mir so ein bisschen Rails beigebracht. Es war langsam, es war diese Postgres-Datenbank da hinten dran, das war nicht wirklich schön. Ich habe auch ohne Ende Fehler gemacht. Also es sind wirklich, sind auch bizarre Anfängerfehler dabei. Also ich habe zum Beispiel vergessen ich habe die ganze Zeit, wenn ich JSON-Requests geschickt habe, habe ich in meinem Objective-C-Code vergessen, den entsprechenden Accept-Header und Content-Type zu setzen.
Na, nimm doch IF-Networking. Das macht das doch schon für dich.
Ja, habe ich damals halt nicht gemacht. Ach, da ist die Katze.
Da ist die Katze.
Dann komm mal raus, Katze da. Komm mal raus da, Katze. Du hast da... du hast die Tür offen gelassen, kann das sein?
Vielleicht habe ich auch die Tür offen gelassen.
Nee, jetzt ist die Tür frisch offen. Raus. Kater, raus. Nee, die gehören da gar nicht rein, Schlafzimmer ist nicht... Ach, bleib drin. Ich schmeiß die nachher raus.
Miau.
Ach so, ja, sorry, hab ich vergessen.
Kein Problem, danke.
So, da jetzt aber vorne die Tür offen ist, rennt er jetzt wahrscheinlich hintenrum einfach wieder rein, so wie ich den kenne. Steht dann wieder hier gleich da. Und da habe ich auch Rails nicht mögen gelernt. Das ist nämlich, da habe ich mir für so eine Backend-API so ein bisschen Rails beigebracht und das damit probiert auf die Beine zu stellen und bin auch nach längerer Zeit nicht mit Rails warm geworden. Habe, wie gesagt, einige Anfängerfehler gemacht, wie falsche Content-Types zu schicken und sowas, Accept-Headers, das alles falsch zu machen. Das bei Heroku gehostet. Es hat ein Request hat so mit einer gezahlten, also ich habe so einen Webworker gehabt, hat irgendwie 4 Sekunden gebraucht. So ein einfacher Request hat mich irgendwie $15 im Monat gekostet, der ganze Spaß. Und dann habe ich beschlossen, Node mal wieder eine Chance zu geben. Habe das Ganze in einem Wochenende auch in Node nachgebaut, inklusive aller Fehler, was nicht ganz trivial war, aber also es ist die API, also es gab dann wirklich den Punkt, wo ich einfach tauschen konnte, wo ich das Backend ausgewechselt habe und alles gut funktioniert hat. Und das habe ich dann in Node gebaut, hab's und
mit MongoDB habe ich mich dann, in dem Fall habe ich nicht CouchDB genutzt.
Das tut ist vollkommen okay.
Ganz furchtbar leid.
Das ist, ich habe ja am Anfang erklärt, das sind halt zwei Projekte, die nichts miteinander zu tun haben. Und wenn MongoDB deine Probleme löst, dann nutzt das gefälligst
auch. Ich vermute mal, dass CouchDB meine Probleme genauso gut gelöst hätte, aber ja, ist in dem Fall dann halt Mongo gewesen, weil ich dafür auch, weil man will ja auch, es ist ja auch, bei Rails habe ich dann auch angefangen, das mit Couch zu machen und dann, aber
es passt auch nicht so richtig gut.
Es passt überhaupt nicht zusammen und wenn du gerade anfängst mit einer Sprache, dann möchtest du probieren, einen Weg zu gehen, den vor dir schon mal jemand anders gegangen ist, nach Möglichkeit. Und das funktioniert halt mit Rails, mit MySQL oder Postgres ganz gut. Tatsächlich, da ist jetzt der Kater schon wieder. Bei Node war das dann halt mit Express als Server und halt MongoDB hinten dran als Datenbank und weiß der Teufel was. Und dann habe ich das Ganze zu Hetzner gepackt, habe mir da irgendwie so ein V-Host geholt. Das kostet mich jetzt 7 € im Monat, also nicht mal die Hälfte von dem. Ja, ich kann da sonst noch was drauf machen. Also es ist jetzt bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange. Ich habe da noch einen schönen V-Host, auf dem ich noch viel anderes Zeug machen kann. Ja. Und es ist ungefähr um den Faktor, also es ist wirklich so Response-Time von 20 Millisekunden oder sowas. Also wirklich ein Faktor schneller. Also nicht ein Faktor, sondern mehrere. Ja. Das ist, ja. Und insofern, es ist schon so dieses Backend-Problem brauchbar gelöst zu haben, das ist schon eine Menge wert. Ja. Gibt's denn auch ein Sign-up ohne Username und Passwort?
Was willst du denn? Nein, wir müssen dich irgendwie identifizieren.
Ich hab, was damals mein Problem war, dass ich den User gar nicht so dieses, ich wollte nicht, dass der dieses Username-Passwort-Dreck hat, weil dann irgendwo seine E-Mail-Adresse hinterlegen und sowas. Ich hab dann ein QR, also er hat einen Username zugewürfelt gekriegt und hat den in einem QR-Code, an sein Telefon übertragen.
People using qrcodes.tumblr.com.
Ja, das ist, ich hab, ohne Scheiß, ich hab, jedem, den ich das gezeigt habe, hat gesagt, das ist das erste Mal ein vernünftiger Anwendungsfall für einen QR-Code. Oh, wow. Ich habe Leute gehabt, die wirklich so, ich habe das irgendwann mal bei Soundcloud dann in so einer Demo gedemot und wo dann wirklich so, wo ich dann das Telefon davor gehalten habe und dann boom, funktionierte einfach alles, ohne dass man ein Setup machen musste, wo dann wirklich so ein echtes Wow kam. Ja. Und worauf ich, was mir auch ein Security-Experte,
macht schon Sinn.
Weil da war auch noch die Daten waren nämlich nochmal verschlüsselt. Ja. Und der Key für die Verschlüsselung, weil den User dann zu sagen, also du hast einmal ein Passwort, um auf deinen User zuzugreifen und einmal ein Passwort für die Verschlüsselung, da steigen die meisten schon aus. Und dadurch.
Ja, also wenn du es an den Native App weitergibst, dann
genau.
Kann man damit gut arbeiten. Im Web ist das jetzt noch ein bisschen schwieriger. Das wird jetzt ja gerade erst mit dem Get-User-Content, dass ich Fotos machen kann und so. Das kommt ja jetzt erst leider in die Standards.
Genau, und dann hatte ich da noch einen Schlüssel drin, um die Daten dann zu zu entschlüsseln und der hat niemals, ist niemals über irgendein Stück Kabel gegangen, sozusagen, dieser Schlüssel, das fand der ganz toll. Also diese Lösung, die will ich auch gerne noch für andere Sachen weiterverwenden.
Hoodie funktioniert standardmäßig jetzt erstmal auch sogar ganz ohne Accounts.
So, okay.
So in dem Erstfall, es gibt so eine App, die heißt minutes.io, die benutzt quasi so eine Vorversion von Hoodie. Die kannst du einfach anfangen zu benutzen. Mhm. Dann irgendwie jetzt get started, gehst du drauf und dann kriegst du halt die App. Das ist auch so eine Single-Page-App für Notizen.
Leinen als Hintergrund?
Ja.
Ah.
Das ist jetzt auch schon 2 Jahre alt.
Damals war Leinen noch angesagt.
Damals. Genau.
Und kannst jetzt anfangen. Jetzt hast du hier deinen Notizzettel und kannst damit anfangen.
Okay.
Und wenn du den speichern möchtest, dass du beim nächsten Login den auch nochmal hast oder auf einem anderen Device hast, dann musst du halt einen Account anlegen. Hm. Aber dieses, ich kann erstmal anfangen, es hat jetzt gerade 3 Sekunden gedauert und dann warst du da.
Ja. Das kann Hoodie auch.
Das ist Standard in Hoodie. Du kannst aber auch sagen, hier, ich zeige erstmal nur den Login-Screen an und wenn es dann authenticated ist, dann
ja, klar.
Zeige ich die App an. Das geht halt auch, wie du magst. Und dieses, wie das Frontend, also wie der User genau erzeugt wird, das ist Hoodie relativ egal. Also wenn du sagst, User kommt auf eine Seite und macht auch was auch immer da, quasi ohne Login, baut sich so ein Setup, wo dann am Ende bei rumkommt, hier ist jetzt Daten für einen User, der später angelegt werden kann, dann könntest du diese Hoodie Sign-up Methode, der auch einfach eine UUID geben, die du dann in den QR-Code renderst, zum Anzeigen und dann quasi deinen Dance
kannst. Genau.
Das könntest du, glaube ich, heute schon bauen. Das ist Hoodie relativ egal. Wenn du jetzt halt eine E-Mail-Adresse da reinnimmst, dann können wir auch noch dieses Account Verification Dingsbums machen und
irgendwann will man das dann schon mal gerne haben, klar.
Aber du musst das nicht nutzen.
Mhm. Cool. Ich überleg nämlich gerade, was ich jetzt, als nächstes so vielleicht bauen will, ist ein Podcast-Client, und zwar Ja. Und zwar ein Podcast-Client, der nicht für Podcast-Client-Nutzer gedacht ist, nämlich, sondern so für normale Menschen und keine Feeds hat. Das ist mir sehr wichtig, dass er keine Feeds hat. Und zwar der Gedanke ist wiederum relativ einfach. Bau eine Browser-Extension, die, kennt ihr Huffduffer? Das ist Huffduffer.com. Das ist so ein Typ, der so eine Art Instapaper für MP3s oder für Sounddateien. Gedanke ist genau der gleiche. Ich will das jetzt nicht lesen, sondern ich will es später mir irgendwann anhören. Und dann kriegst du da deinen RSS-Feed und dann kannst du den mit deinem Podcast-Client abonnieren und ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Aber der Junge hat halt, glaube ich, auch viel zu wenig Zeit und so richtig geht's da auch nicht voran. Und er hat halt keinen Client auf dem iPhone. Also die Zielgruppe, die es interessiert oder die es interessieren könnte, nämlich so, hier brauchst nicht dieses ganze blöde Subscriben und sowas, die muss dann halt doch wieder ein RSS-Feed abonnieren. Und diesen Use Case zum einzigen Use Case zu machen und zu sagen, guck mal hier, wenn du irgendwo hinsurfst und da hast du einen Deutschlandradio-Beitrag, den du gerne hören möchtest, dann ist da ein Button und den drückst du und dann ist es auf deinem Telefon drauf. Gut, und dafür wäre ja Hoodie genau das Richtige eigentlich, weil ich habe halt die Backend-Lösung ist weg. Ich Browser-Extension kann hoffentlich damit kommunizieren. Das sollte ja gar kein Problem sein.
Oder Bookmarklet oder irgendwas.
Oder Bookmarklet. Ja. Naja, wenn schon, denn schon. Ja. Und dann braucht man noch den Objective-C-Part dafür und eigentlich ist man dann schon good to go.
Du könntest auch dann noch vielleicht jetzt gerade. Du würdest vielleicht du könntest dir noch eine kleine Node-Komponente schreiben, die quasi für jeden, du hast dann auch den User Authentication davor irgendwie, das nicht über Hoodie geht. Ja, ist dann vielleicht wieder doof, das zu machen. Never mind. Sorry, das war jetzt keine gute Idee. Aber ja, du würdest dann dir den Objective-C-Part dazu machen und dann
ja,
wird das gehen.
Das klingt auch noch mal zum schönen Projekt. Ja, aber was für den Hackday, wenn ich da nicht auf einer Hochzeit wäre. Ich bin die ganze Zeit auf der Hochzeit.
Der UI-Code?
Ja.
Ja, ich gehe da gar nicht hin.
Du gehst gar nicht
hin? Also ich schau mal vorbei, aber... Ja. Hab schon andere Pläne an dem.
Aber das wäre total spannend, wenn wir da mal zusammenarbeiten können, jetzt mal so.
Ja.
Da haben wir halt auch Bock drauf. Die Idee kam uns auch schon relativ früh. Könnte man da nicht auch. Oh ja. Das ist da möchte ich habe ja gerade schon versprochen, wir reden nochmal über das Sync und dann können wir auch über Core Data Sync reden. Da habe ich nämlich auch gute Meinungen zu. Eine Sache, die spannend ist an Hoodie ist, es gibt ja immer so, Entwicklungsphilosophien, so wie Test-Driven Development oder Test-First Development oder so. Ja. Und Hoodies Philosophie ist DDD. Das ist, wir nennen das Dream-Driven Development oder Dream-Code-Driven Development. Wo wir uns zusammensetzen, entweder einzeln oder als Team und dann sagen, hier, wäre das nicht geil, wenn man das und das mal machen könnte. Und wir überlegen uns, wir bauen jetzt irgendeine App und das ist unser Use-Case und dann möchten wir dieses Feature halt haben. Mhm. Wie könnte man jetzt eine Library API schreiben, die das implementiert. Was wäre das Coolste jetzt für mich als Anwendungsentwickler? Was wäre jetzt die coolste API, um das abzufrühstücken? Ne? Hoodie Account Sign Up. Mhm. Das ist so das Einfachste, was wir uns ausdenken konnten. Oder ich möchte Daten speichern oder E-Mail versenden. Hoodie E-Mail Send und dann JSON-Objekt reinschicken, schmeißen und dann wird das verschickt. Und dann zeigen wir uns das halt so gegenseitig. Hey, wäre das nicht cool, wenn man das so machen könnte? Ja, das wäre ganz gut, aber so geht's halt noch einfacher. Und so steigern wir uns halt in so eine API rein, wo wir so richtig begeistert von sind. Mhm. Und in der haben wir eine coole, auch schon gespeckte API, die total geil ist. Und dann macht uns das so, animiert uns das so, dass man, wäre das nicht geil, wenn das funktionieren würde? Und dann bauen wir das halt, das Backend dazu. Das ist unsere Methode, gerade in so richtig coole APIs zu kommen. Und wir fangen halt damit an, uns aufzuschreiben, was so am schönsten wäre, also was unsere Traum-API dafür wäre.
Ich dachte, so wären APIs gebaut. Ich dachte...
Hast du mal APIs benutzt? wir finden aber diese Idee, dieses Dreamcode-Driven-Development, hat auch mit Hoodie eigentlich nichts zu tun. Ich finde, also was Gregor, der das mit mir macht, also gerne hätte, ist, dass also Frontend-Leute sagen könnten, hier, ich mach mal ein Gist oder so. Mhm. Ich hätte gerne eine API, die das hier macht, kann mir ein Backender das nicht mal bauen. Oder jemand, der Frontend-Libraries bauen kann, as opposed to jemand, der, ne, ich brauche ein jQuery-Plugin, das und das macht, kann mir das nicht jemand nach diesem Dings hier machen, sodass Leute, die das halt die API am Ende benutzen, auch quasi informieren, wie die Implementierung sein kann. Und das sollte, so könnte man einfach mehr Leute noch ans Open Source kriegen. Also hey, gibt's hier nicht einen Dreamcode, der sich implementieren kann für jemanden, der mir dann ewig dankbar ist dafür. Oder am Ende, der mich noch dafür bezahlt, wenn es irgendwie gut läuft. Das ist so, wir hoffen, das setzt sich auch so über Hoodie hinweg nochmal durch.
Was ich ja, wo wir so bei so Dream-Driven, was mir da einfällt, ist so, was was ich gerne hätte, ist, ich finde ja diese App-Infrastruktur, die man so auf seinem Telefon mit sich rumschleppt, die finde ich ja eigentlich ganz schön. Und ich frage mich immer, warum gibt es sowas nicht für einen Server? So eine Infrastruktur, mit der ich aus einem wie auch immer gearteten Store einfach Applikationen, zum Beispiel meinen Mail-Server oder meinen Web-Server oder mein Blog oder was auch immer so reinklicken kann, und das kann sich dann austoben, das kriegt seine Datenbank, und ja, das kann nicht auf meine Daten zugreifen, sondern nur auf das, was ich ihm explizit erlaube. Und wenn ich keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß habe, dann habe ich den großen Löschen-Button und dann ist es genauso wieder weg und spurlos verschwunden, wie es mal hingekommen ist. Ja. Also so, weil App-Infrastruktur auf irgendeinem Server aufzubauen, ist nach wie vor pain in the ass. Also ja, das ist... Ja.
Das ist so ein mittelfristiges Problem, was ich auch angehen möchte. Und Hoodie ist unser erster Schritt in die Richtung. Wir möchten halt auch, dass Hoodie-Setup so einfach halt ist. Es geht aber darüber noch hinaus, was man noch für Probleme lösen möchte. Ich will halt so, das ist so ein bisschen mein Rant fürs dezentralisierte Web. Also ist halt so, wir haben jetzt gerade 20-Jahr-Feier, das WWW.
Ja.
Und die Idee von Tim war damals halt, hey, jeder betreibt seinen Webserver und wir verlinken uns einfach alle.
Mhm.
Und dann haben die Leute halt irgendwann den Apache gebaut und das ist sehr zentralisiert und hat das optimiert, und die sind halt aus finanziellen Gründen oder sind halt mit Financial Incentives dazu gebracht worden, halt eine Software zu bauen, die hochperformant zentralisierte Systeme abbilden kann, weil so Firmen wie AOL und andere, das halt AOL jetzt vielleicht nicht, aber halt das andere Firmen, die Webserver halt brauchen, das halt so benutzt haben, und die haben uns dann, also so geil das ist, dass wir einen Open Source Webserver haben, der alle dominiert, die haben uns halt diese Facebook Gegenwart gebracht, dass wir halt so ein zentralisiertes Web haben, und die haben nicht Software gebaut, die einfach genug für jede Person ist, um eigenen Webserver, eigenen Mailserver, eigene Spam Detection, das alles zu betreiben. Und warum das alles nicht auf unserer Fritzbox auch laufen könnte, ist halt allein ein Fehler der Leute, die diese Software damals gebaut haben.
Mhm.
Und ich finde, wie ist es jetzt lange überfällig, dass wir das mal fixen. Da finde ich in Node auch ganz spannend. Deswegen interessiert mich das halt auch so sehr, weil die so dieses, wir bauen das einfach alles neu und machen das erstmal richtig, Mentalität haben.
Mhm.
Und natürlich gibt es auch viele gute existierende Software, die nicht neu geschrieben werden muss, aber die Node-Leute sind halt so, wenn wir das jetzt hier neu bauen müssen, dann machen wir das halt. Und dann machen die das. Und ich hoffe, ich kriege in die so ein bisschen instilled und kann daraus auch rausziehen, dass man so dieses Ease of Install for the Everyday Person da halt auch hinkriegen. Weil ich will genau diese Zukunft haben, dass jeder seine eigene IT-Infrastruktur betreiben kann, und das ist so einfach wie ein iPhone bedienen. Und das ist technisch möglich, und deswegen sollten wir das machen.
Ja, das ist... meisten Leute kriegen es halt nicht auf die Reihe. Das ist lustigerweise auch immer ein Ansatz, so der, den man beim CCC hört, wenn man so mal sagt, dass das Telefon wird ja langsam ein bisschen doch geschlossen, dass dann so Leute sehr gefeiert werden, die sagen, ja, macht's doch einfach auf eure eigene Infrastruktur. Der Einfachteil daran ist schlicht und ergreifend nicht existent.
Aber das gibt halt immer mehr Bewegung in die Richtung. Also der nächste Level darunter sind ja die Netzwerke, die uns ja auch schon nicht gehören, die alle böse sind, ne? Droschelkom, Olé. Deswegen finde ich das Freifunkprojekt halt so spannend hier. Das war auch sehr lange in so einer sehr langbärtigen, nerdigen Ecke hängen geblieben ist. Die haben jetzt letzte Woche so einen Werbespot mal gedreht, der richtig, richtig süß ist.
Ah, okay.
So, und der ist halt auch breitentauglich.
Also, steckst du da mit drinne irgendwie, oder?
Gar nicht. Ich bin Oberfanboy, sagen wir mal.
Yeah.
Wenn ich mal irgendwann ein bisschen Zeit habe, würde ich gerne mal, weil ich habe andere. Also die Leute, mit denen ich so rumhänge, die kennen Freifunk nicht so richtig. Das heißt, ich könnte das nochmal so ein bisschen populärer machen, hoffe ich. Zumindest könnte ich helfen, das würde ich gerne mal irgendwann machen. Es gab letztes Jahr diese Freifunk statt Angst Aktion, wo man so einen Router einfach gekriegt hat, den man in sein DSL reinsteckt oder in sein Kabel reinsteckt. Und dann teilt man irgendwie 2 Mbit hoch und runter mit der Welt.
Mhm.
Und das wird dann über diesen iPredator VPN-Service in Schweden geschickt, damit man die Störerhaftung umgeht.
Ja.
Und dann kann man offenes WLAN für alle machen. So einen betreibe ich bei mir auf dem Balkon.
Ah, okay. Also quasi so ein Phone in nicht kommerziell.
Genau. Und wir müssen, wenn wir das, dieses Daten müssen uns gehören, die Leitungen müssen, die Server müssen uns gehören, dann müssen wir, und die Netzwerke müssen uns auch gehören.
Mhm.
Und da wir hier ihr kennt vielleicht NetCologne, die haben durch so einen Trick in der Stadtpolitik, haben die eigene Glasfaser verlegen können oder haben damit anfangen können.
Okay.
Das geht hier leider nicht, deswegen kriegen wir hier keinen Nerd-ISP in Berlin. weil die kriegen halt 100 Mbit für ein Apple und ein Ei da.
Okay.
Weil die das halt selbst verlegen konnten. Aber wir kriegen das hier hoffentlich über WLAN abgefrühstückt. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir 100 Mbit hier kriegen, aber wenn wir uns nicht ganz doof anstellen, könnten wir hier können wir ein sinnvolles Freifunknetz machen.
Ich guck gerade, ich überlege gerade, ob man hier aufs Dach drauf kommt. Ich fürchte nicht, das ist so. Wobei die bauen ja gerade, vielleicht einfach mal da vorne übers Dach draufsteigen, ja. Wenn man schon mal dabei ist.
Es gibt jetzt eine Förderung, ich glaube irgendwie 30.000 Euro sind da reingegangen, um so einen Backbone zwischen den Rathäusern und Kirchen der verschiedenen Stadtteile in Berlin zu machen oder Bezirke in Berlin zu machen, dass es quasi einen Freifunk-Backbone hier schon mal gibt, der dann in die jeweiligen Siedlungen runtergeht. Und das wird jetzt von der Politik auch weiter, also es wird einmal finanziert und auch von den jeweiligen Bezirksregierungen halt auch unterstützt.
Das ist krass, also so, du hast von dieser nerdigen Ecke da erzählt, die das da so, also das ist, so habe ich es ja auch lange Zeit erlebt. Also ich habe die dann irgendwie an meiner Seabase angetroffen, wo sie dann rumgehangen haben. Das war leider ja so, wenn du irgendwo so ein Freifunk Node saß, dann wusstest du erstmal mit deinem iPhone, kannst dich damit nicht verbinden, weil die halt irgendwie noch einem, ich weiß gar nicht, was die da an ihrem IP-Stack anders konfiguriert hatten.
Brauchst du einen speziellen Router dafür.
Ja, genau, das brauchte man. Und eine Freundin, die ist dann mal einfach, die war schlicht und ergreifend zu geizig, sich einen eigenen DSL-Anschluss zu legen und oder hatte nicht das Geld, keine Ahnung, und ist dann da mal so frank und frei hingegangen und wie sieht's denn aus? Kann man hier mitmachen bei euch? Kann man da so ein bisschen das mitnutzen? Also wirklich sehr naiv und ist dann mehr oder weniger da innerhalb kürzester Zeit rausgeekelt worden. Also sie fühlte sich da auf jeden Fall nicht so eine. Aber das ist lange her. Also
ich kann nicht für die Community reden, ich bin da nicht Teil von. Ich beobachte so die Mailingliste so ein bisschen. Und es gibt tatsächlich so diese, es gibt halt so eine Friedrichshainer und ich glaube eine Prenzlauer Berger Firmware. So auf dieser Ebene wird sich da gebettelt. So. Das ist so. Lass mich damit bloß in Ruhe. Und auf der anderen Seite, diese Freifunk-Stadt-Angst-Aktion war sehr geil. Yeah. Da haben die irgendwie einen Haufen, also mehrere hundert Router gekriegt, so einfach Ausschussware von einem Hersteller, die gut genug war, um diese Software laufen zu lassen. Und mit der Auflage, damit müsst ihr was Cooles machen und sagen, dass wir das gesponsert haben.
Okay.
Und du kannst auch immer noch dahin gehen zu diesem Projekt und sagen, hier, ich hätte gerne einen von diesen Routern, dann fährst du hin, dann kriegst du einen von Jürgen, du musst mit Jürgen reden, der gibt dir die dann so, ne? Okay. Das ist so ein bisschen.
Welche ist da, die Friedrichshainer oder die Prenzlauer Berger Software drauf?
Ist mir scheißegal. Aber das Setup ist halt, ich mach Strom rein, es gibt so ein Ethernet-In, der geht in meine Fritzbox oder was auch immer ich dann da stehen habe, und schon habe ich einen Freifunkknoten. Mehr muss ich nicht machen. So.
Könnte man vielleicht mal.
Genau, und das ist so eine Ebene, das versteht dann auch meine Mutter, und wenn ich ihr erkläre, warum sie das machen soll, ja, man soll ja nicht immer die Mutter nehmen für technisch in technisch nicht versierte Leute, aber ja, habe ich jetzt wieder gemacht. Das ist halt auch für den Normalverbraucher sinnvoll zu machen, und da das kriegen die auch langsam auf die Kappe, dass die da das innerhalb auch dieser Community jetzt schon Leute gibt, die diese Öffentlichkeitsarbeit machen, dass die Nerds, die sich um den Netzwerkstack da kümmern, da gezielt raushalten, die da vielleicht nicht so sehr kommunikativ sind an der Stelle.
Mhm. Ja, das ist.
Ich will da niemanden an Karren pissen. Ich finde halt total geil, was die machen.
Ich halte Mensch, dieses Konzept Mensch auch für überbewertet, und das wird sich nicht durchsetzen. Also ich weiß
nicht. Aber das ist, ja, wir müssen, die Netzwerke müssen uns auch gehören.
Ja, das ist tatsächlich. Wir hatten noch mehr Themen, ne? Wir hatten jetzt noch was. Syncing hatten wir noch.
Core Data
Sync, ja. Also erstmal, wie das wir, da schlagen wir auch wieder einen Bogen an den Anfang. Also der Kern von Hoodie ist das CouchDB. Und da haben wir am Anfang auch gar nicht drüber geredet, was ist jetzt das, was CouchDB so unique macht, so einzigartig macht. Und das ist eine funktionierende Datensynchronisation. Multi-Master-Datensynchronisation, dass ich verschiedene Knoten in einem System habe und die alle miteinander reden können. Und ich kann auch jeden Knoten benutzen, um da Daten reinzuschreiben, und hinterher können die alle synchronisiert werden und es funktioniert alles. Es wird mit Konflikten umgegangen. Und wenn ich das so zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, CouchDB ist wie Git, aber für die Applikationsdaten, nicht für Source Code. So. Und nicht Git im Sinne von, ich habe Revision Tracking und ich kann immer vor und zurück und kann Sachen mergen und so, sondern, ja, mergen schon, aber ich bastle eine Software und dann will ich Max dir mal zeigen, ich pushe ihm die rüber in sein Git-Repo, und dann kannst du dir das angucken oder du checkst das von mir aus und dann machst du einen Bugfix und schickst mir den zurück, du zeigst es aber auch im Mob und er guckt sich das auch noch an, und dann haben wir noch irgendwelche Designer, die sich das anschauen. Dann pushen wir das alles auf GitHub, da zieht sich in das CI-Server das raus, der baut es dann und findet das wir gut, und der pusht das dann live, und wir können uns dann auch die Live-Version nochmal holen, um zu gucken, ob es dann auch im IE funktioniert, und dieses, ich habe die Daten da, wo ich sie brauche, wo ich sinnvolle Sachen mit den Daten machen kann. Ja. Diese Freiheit, die überall hin und her zu pushen und zu pullen, das ist das, was CouchDB macht für euch.
Also die Datenbank dir lokal zu clonen und dann deine Änderungen, die du dran gemacht hast, dann auch
dann genau. Eine lange Zugfahrt mit dem ICE, der in dem kein, nach wie vor kein WLAN gibt, und dann kannst du es dann pushen, sobald du wieder da bist.
Genau. Oder das ist auch der kleinste Anwendungsfall. Eine andere Anwendung wäre halt, ich habe irgendwie Datacenter hier in Berlin und ich habe noch ein, weiß ich, Büro in Tokio oder New York, und ich habe jetzt irgendwie eine Web-App, die ich einfach mit dem Datenzentrum hier verwenden will. Und die Leute, die in New York sind, die sollen ja nicht für jeden Request dann mit dem Datacenter hier in Berlin reden müssen, weil das hat dann irgendwie 100 oder 200 Millisekunden Latenz für jeden blöden Request. Mhm. Die können sich da einfach eine Kopie hinmachen und damit arbeiten. Und asynchron können die sich dann ja miteinander synken, sodass alle die gleichen Daten haben. Und wenn es die Verbindung irgendwann nicht mehr gibt, können die individuell halt weiterarbeiten und später wird es wieder reconciled.
Ein spannender Anwendungsfall, den ich damals hatte, das hatte ich ja mit wie heißen sie gleich hier, die Jungs von
Dings.
Die beiden, mit denen du auch in einem Büro saßt.
Upstream.
Upstream, genau. Ja. Das ist leider nichts draus geworden aus dem Projekt, aber da habe ich mal mit denen zusammengepitcht quasi das ging um Ticketverkauf.
Ah ja, stimmt.
Und zwar, die haben Festivals organisiert, die Firma, und die haben halt einen Ticketverkauf vorher gemacht, und die haben nun das relativ große Problem, dass sie, die stellen sich dann irgendwo auf dem Feld, müssen dann Barcodes scannen können oder QR-Codes oder was auch immer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da das UMTS-Netz zusammengebrochen ist oder schlicht und ergreifend nicht verfügbar ist, ist sehr, sehr hoch. Also dass du im Idealfall einfach eine Datenbank mitnimmst und die dann vor Ort auf dem Gerät hast, und dann hat so ein Festival natürlich mehrere Eingänge, sodass du nicht nur einen Scanner hast, sondern dass du auf jedem Rechner eine eigene Datenbankinstanz hast. Dann kommen die Leute natürlich irgendwann drauf, Moment mal, mit dem Ticket bin ich da schon rein und hier komme ich nochmal rein. Ja,
oder der Freund dann halt, oder die Freundin.
Genau, und dass man dadurch dann aber dann wieder eine Richtfunkstrecke aufbaut, die dann aber auch eben lossy sein kann.
Ja, oder halt, dass man nimmt trotzdem das Edge oder das GPRS, was da genau ist, das halt sehr langsam ist, aber schneller ist als jemand, der zwischen diesen zwei Stationen herrennen kann.
Ja, genau. Also es war ein total naheliegender Anwendungsfall dafür. Sie haben sich dann trotzdem für MS SQL entschieden, weil der Mann halt einen Schlips getragen hat, der das vorgestellt hat und wie das dann halt so ist.
Kann man Couch auch embedden eigentlich?
Da wird jetzt, da war lange die Antwort, also dieses, ich kann die Daten überall haben, das ist ja total geil. Und dann war die Antwort, wie kann ich denn das jetzt da haben, wo ich das haben will? Und dann, ja, dann nimmst du CouchDB, das ist in Erlang geschrieben, dann musst du die Erlang-VM nehmen und dann kannst du das da einbetten. Und wir haben das tatsächlich mal gemacht, das für iOS App-Store-tauglich zu machen. Inklusive, also aus Erlang eine Static Library zu machen, aus Spider-Monkey eine Static Library zu machen, das alles zusammen in einen Thread zu packen für eine iOS-App. Funktioniert, geht auch durchs Review, ist nur nicht so richtig sexy.
Okay.
Also das geht's bei Android geht das auch. Da geht's ein bisschen einfacher, weil ich Prozesse forken kann darf. Das geht auf iOS ja nicht. Das ist ein bisschen schwieriger. Das war so lange Zeit so ein bisschen, ja geil, jetzt habe ich diese Datenbank und da, wo ich es am besten gebrauchen kann, dann kann ich das eigentlich nicht verwenden. Wie scheiße ist das denn so? Und da gibt es zum Glück langsam Lösungen für. Es gibt noch so Randprojekte um CouchDB herum. Das eine ist PouchDB. Das ist CouchDB mit einem P. Das ist eine Pouch, ist eine kleine Tasche. Ja. Das ist ja, genau. Ja, auch alle Sitzmöbel-Wortwitze habe ich auch alle schon gehört.
Gibt's auch GrouchDB?
Alles.
Für die Tonne in der Sesamstraße.
Gibt's alles. Alle schon gehört. Also PouchDB ist diese Replikationsidee implementiert in JavaScript für in den Browser. Wir benutzen es jetzt bei Houdini nicht, aber das ist long story. Aber das ist die Idee, ich kann genau dieses Szenario, ich kann mal offline Web-Apps bauen und kann da dann je nachdem synken, wenn die Apps da sind, also wenn das Netzwerk da ist. Es gibt TouchDB mit einem T. Das gibt es einmal in der Objective-C-Geschmacksrichtung, einmal in der Java-Geschmacksrichtung für Android und iOS. Das ist quasi diese Replikationsprotokolle oder dieses Replikationsprotokoll in embedbar in deine Native Apps.
Ja. Das nutzt aber SQLite-Datenbank im Hintergrund oder irgendwas?
Genau. Macht CoreData ja auch.
Ja, nee, klar, aber
funktioniert das gut?
Das läuft. Das sind relativ junge Softwareprojekte noch, also das ist so, da gibt's Leute, die das produktiv einsetzen und auch in relativ populären Apps machen und sich dann so ein CouchDB ist, da gibt's so diverse Hosting-Provider für die, mit denen die zusammenarbeiten, also das ist eine Lösung, die man nutzen kann.
Mich mal auschecken.
Was halt nicht, also es gibt keine CoreData-Integration und da können wir jetzt ja mal auch mal drüber reden. ich habe ja vorhin schon gesagt, so dieses CouchDB hat halt diese Feature nicht, die kaputt gehen würden, wenn ich über mehrere Rechner gehen würde. Und das hängt damit zusammen, dass wir halt nicht keine Annahmen machen wollen, die kaputt gehen, sobald ich über mehr als einen Rechner rede. Und CoreData ist, wenn ich es richtig verstehe, fundamental so ein Object Relational Manager oder so ein Object Mapper.
Ja, ein Object Mapper im Prinzip, ja.
Und der geht davon aus, dass der Object Mapper Kontrolle über alle Daten hat, immer, zu jeder Zeit. Und wenn ich jetzt so eine Synchronisation machen möchte, die auch in mehreren am besten, ne, Szenario ist ja immer iPad, iPhone, Rechner, und ich mache hier und da, da habe ich im Zug noch und die Batterie ausgegangen und hast du nicht gesehen, so, ja. Es gibt verschiedene States, die müssen miteinander gesynkt werden. Das kann man bauen, aber da werden Annahmen gebrochen, die Core Data halt hat.
Ja.
Also diese, ich habe eine konsistente Sicht auf meine Daten und ich kontrolliere das auch und ich kann nicht im Hintergrund irgendwelche anderen Daten da reinschreiben. Ich könnte da so eine Transaktionsisolation reinbauen. Das ist unheimlich schwierig richtig zu machen und ich weiß auch nicht, ob alle Features von Core Data dann immer noch funktionieren. Also im Prinzip ist das Feature-Set von Core Data inkompatibel mit einer verteilten Datenbank. Und das Core Data Sync ist eine verteilte Datenbank.
Ja.
Und was Apple machen müsste an der Stelle, ist so ein Core Data Lite zu machen, was quasi diese verteilte Datenbank, diese Annahmen quasi nur hat und darauf dir Features gibt.
Na, mal gucken, was passiert dann. Im Juni.
Also das, genau. Ich glaube halt, das ist eines der größten Probleme, was wir langsam in den Griff kriegen müssen, das ist so dieses Syncing.
Na, das ist zweiseitig. Einmal dieses Core Data Sync, dass es nicht ganz so funktioniert bei denen, ist halt da, weil das an einer Stelle einfach nicht mehr gehen kann.
Ja.
Und auf der anderen Seite, weil deren Serverbetreibungsleute wohl nicht ganz so gut sind, teilweise. Also dieser Key-Value-Store scheint ja ganz gut zu funktionieren.
Ja.
Document Sync geht so, aber das Core-Data-Ding scheint halt total stressig zu sein. Und das halt.
Ich habe noch nie was mitgemacht, aber.
Es gab ja letztens diesen.
Ja, ja.
Auf Roda.
Ja. Öfters mal. Ja.
Jetzt habe ich auch alles weggerantet, was ich hatte.
Ups. Na dann.
Haben wir's?
Ich würde sagen.
Shoot.
Gut, das war ja mal. Ach so, ein Thema habe ich noch. Das wollte ich die ganze Zeit. Du hast gestern einen Vortrag darüber gehalten, wie man als Open Source Entwickler, wie cool das ist, als Open Source Entwickler.
Im Prinzip, ja.
Zu dem. Wovon lebt man als Open-Source-Entwickler?
Kommt drauf an.
Also ich weiß jetzt nicht, wie weit du darüber erzählen kannst. Aber
ich habe so ein bisschen da meine Geschichte erzählt. Und
ja.
Mein Szenario ist halt, ich bin meistens unabhängig, so independent. Ich mache irgendwelche Sachen, Leute kaufen mich dafür ein, dass ich denen sage, dass sie machen das richtig oder wie sie Sachen besser machen können. Hat entweder mit den Projekten zu tun, mit denen ich arbeite, oder hat in demselben Space zu tun. Also wenn ich kann jetzt auch, weiß ich nicht, könnte auch immer noch MySQL Consulting machen, passiert halt jetzt eher selten. Ich habe für 2 Jahre lang ein Startup um CouchDB rumgemacht. Die heißen Couchbase, die machen jetzt aber andere Technologie, die aber dummerweise so ähnlich heißt wie CouchDB, und das ist noch so ein bisschen doofe Situation mit den Namen. Ich hoffe, das kriegen wir bald auch noch gelöst. Aber das war so eine Standard Silicon Valley Venture Capital.
Ich erinnere mich, dass ihr fette Investoren gehabt, ne?
Genau, also es war nicht wenig Geld da im Spiel. Die haben sich aber technologisch in eine Richtung entwickelt, die ich nicht mehr spannend fand und ein paar Sachen nicht so cool waren. Da habe ich dann aber einfach dann auch im Januar aufgehört oder bin aufgehört worden, je nachdem, wie man fragt.
Okay.
Ups, das wird ja noch live gesendet. Piep. Das ist schon okay. Das sind auch keine Geheimnisse. Die haben sich aber halt technologisch von Apache CouchDB wegentwickelt quasi. Und das habe ich gemerkt, da hängt mein Herz dran. Deswegen habe ich dann im Januar The Couch Firm gegründet, was so eine kleine Consulting-Bude um CouchDB herum ist.
Also du machst sozusagen, so Consulting und baust dir dass du Open-Source-Projekte machst, die finanzieren sich nicht direkt, sondern das ist dein Geschenk an die Welt und zum anderen natürlich, um dann deine Reputation aufzubauen, um dann das Consulting wieder machen zu können. Und da
genau, aber ich hab jetzt Glück genug, dass sowohl mit Hoodie als auch mit CouchDB, dass die Projekte, die ich mache, dass Leute konkret was von mir damit wollen. Also ich könnte jetzt auch für andere verteilte Datenbanklösungen für die machen, aber die wird dann schon für CouchDB eingekauft oder für Hoodie werden wir als Team eingekauft.
Ja.
Und ja, Hoodie ist ja relativ gut eingeschlagen und da haben wir dann The Hoodie Firm gegründet und da kann man uns auch für einkaufen, wenn man möchte. Ich mag The Firms.
Offensichtlich.
Also wir sind da inspiriert von The Node Firm, wo ich auch Partner bin. Das ist das Ganze für Node.js natürlich und die Idee ist da, eine Firma zu haben, die komplementär zum Open Source Projekt ist, wo Leute, die im Projekt halt einen hohen Status halt haben, relativ lose zusammen sind und professionelle Dienste anbieten, für Leute, die das halt brauchen. Und bei Node ist das ziemlich viel Demand, so dass große Enterprise-Kunden da jetzt, ey, macht uns mal bitte hier 2 Wochen Training von den Besten oder macht mal Architecture Review oder so.
Schlägt Node gerade so ein?
Das ist Node ist also gut, dass du die Frage stellst, aber Node ist tatsächlich ein unheimlich schnell krass wachsendes Open-Source-Projekt. Das ist, wir sind in dieser wir haben ja kurz über NPM gesprochen, seine Probleme damit und diese, dass es ganz viele kleine Module gibt, die alle nicht mehr kompatibel sind und so. Die Kehrseite davon ist, dass Node und NPM das so einfach machen, kleine sinnvolle Module zu bauen und zu publishen oder zu publizieren, dass es schneller, also auch wieder ein Order of Magnitude schneller wächst als alle anderen Paketsysteme in der gleichen Zeit. Also wir haben halt jetzt schon mehr Pakete als Python, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir sind auf so einem Trajectory, auf so einer Bahn, dass wir CPAN noch irgendwann überholen, obwohl die, weiß ich nicht, 400 Jahre Vorsprung haben.
Krass.
Also das wird auch noch ein paar Jahre dauern, weil die haben halt wirklich Hunderttausende von Paketen, aber es geht schneller.
Mhm.
Und Node.
Also dass das so bei Open Source Entwicklern und so diesen, also dass ich jetzt meine Projekte mit Node mache, das ist mir schon, also dass es da einschlägt, das habe ich mittlerweile kapiert. Und
nee, das ist auch in der kommerziellen Branche durchaus.
Und
so ein Spaceship.
Welche Bereiche, also kannst du irgendwelche Namen nennen? Oder?
Walmart ist zum Beispiel ein ganz großer Kunde, die machen viel auf Node. Disney, von den beiden weiß ich jetzt zum Beispiel, das ist relativ public.
Okay.
Aber alles, was so in dem Rahmen halt auch ist. Also große Firmen nutzen ja eh alles IT. Node ist da einfach, ersetzt da viel Server-Backend-Infrastruktur.
Krass, ich dachte, die wären noch so lange auf Java Enterprise irgendwas.
Das geht alles weg.
Okay, krass.
Das NPM, die Registry, also der Server davon, wird von CouchDB gemacht. Also ist ein CouchDB-Server und der das betreibt, der published oder veröffentlicht auch immer Zahlen und wir haben irgendwie Anzahl der Module verdoppelt sich irgendwie in anderthalb Monaten oder so. Also das ist unheimlich.
Da muss ich mir jetzt schon die guten Namen sichern.
Das ist schon vorbei.
Hat schon jemand irgendwie das Dictionary einmal mit JS konkateniert?
Ja. Ja. Also
Gibt es ein eigenes Modul für, das macht?
Ja. Dictionary JS, JS.
Das hat jemand gemacht, NPM, glaube ich, war das Projekt, ich weiß nicht mehr genau. Also alle Dependencies, die NPM hat, als Dependencies eintragen. Quasi, wenn man dann NPM-Install macht, dass er quasi das ganze NPM runterlädt. Das hat NPM dann nicht mehr geschafft. Hat dann so ein Limit von 5000 Dependencies eingeführt. Was reicht, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist mehr als doppelt so viel als die größte Dependency Chain, die halt real ist da. Aber ja.
Challenge accepted.
Ja, also Node wächst wie Scheiße. Das ist schon ganz cool.
Okay, krass. Das ist,
genau. Naja, aber die Idee dieser Firma ist halt, ne, ich nehme jetzt nicht dieses Open Source Projekt und baue irgendwas Kommerzielles drauf und versuche das dann irgendwie zu Geld zu machen oder das Projekt selber zu Geld zu machen, sondern wir bieten Dienste an, die das Open Source Projekt nicht selbst leisten kann. Sowas wie Training, sowas wie Architecture Review, sowas wie Custom Development, wenn es nötig ist. In kleinen Bereichen auch Support können wir jetzt noch nicht leisten, weil wir so klein sind, aber die Node-Firma fängt damit jetzt bald an. Das ist dieses Modell von Open Source Firma hatte ich jetzt woanders noch nicht gesehen und ich glaube, das ist ein ganz gesundes und das machen wir sowohl mit der Gautrim als auch mit der Hoodie Firm.
Ja.
Also das Open Source Projekt sein lassen, auch nicht groß versuchen, so, wir sind jetzt die Firma und wir müssen eine eigene Message haben. So, wir haben schon, okay, hier, das ist, was wir machen, aber wenn wir irgendwie PR-Aktivitäten machen, dann machen wir es halt für Couch oder für Node oder für Hoodie. Das Geld geht dann da rein, nicht in uns.
Sehr cool.
Ja.
Gut. Dann vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, ja.
Fürs hier gewesen sein. War auf jeden Fall sehr viel Content.
Auch wieder 3 Stunden fertig bekommen.
Ja, selbstverständlich. Muss ja auch.
Läuft.
Gut, dann vielen Dank fürs hier gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht melden wir uns ja nochmal irgendwie im Rahmen der UI-Con, falls wir das schaffen sollten. Eventuell.
Live-Schalte oder so.
So eine kleine Live-Schalte. Also ich wollte gerade sagen, ich will da noch nichts versprechen. Das habe ich jetzt gerade. Nein. Also, wir lassen es jetzt einfach erstmal dabei. Das ist jetzt erstmal.
Bis in 2 Wochen dann.
Bis in 2 Wochen, genau.
Tschüss.
Wenn wir uns dann entschuldigen, warum wir es nicht geschafft haben. Tschüss.